Ich frage mich auch immer, wie die Banausen das überhaupt machen. Ich glaube, die arbeiten einfach niemals. Also wie die so einen Output haben können mit 3 Folgen die Woche und jede Folge irgendwie, weiß nicht, 4, 5 Filme. Also das ist völlig geisteskrank. Das
check ich nicht. Ich auch nicht.
Mega unsympathisch auch.
Ja.
Nee, das würde ich so nicht unbedingt sagen.
krass sein?
Naja, also entweder haben die wirklich gar keine anderen Hobbys oder aber die arbeiten halt wie Beamte nur von 12 bis Mittag. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also ich meine, die haben ja relativ freie Berufe, so als Schauspieler und DJ und sonst was, aber irgendwann muss ja halt auch nochmal schlafen. Oder aber sie sind beide stark drogenabhängig. Das kann natürlich auch sein.
Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Alle Jahre wieder kommt das Christuskind.
Ich würde total gerne mitsingen, wenn ich den Text kennen würde.
Auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind.
Nicht schlecht.
Setze hier bitte Gitarrensolo ein, lieber genau. Sound-Engineer.
Ja, bisschen ganzen Roses noch dazwischen.
Das wäre stark. Was für ein ganzen Roses, Mann. Manowar und bisschen Death und so.
Mhm.
Richtig.
Auf das Gesinge, ja. Mal gucken, ob das was wird. Ja.
Naja, du bist ja, dafür bist du zuständig.
Ja.
Das ist nicht mehr mein Department, also insofern, da musst du irgendwas Harmonisches draus machen.
War denn neben Vorlesen auch noch Schulchor angesagt? Zu Schulzeiten bei dir?
Na, Musikunterricht hatten wir alle, oder?
Na, Musikunterricht, klar, aber es gibt dann ja Leute, die da noch freiwillig irgendwie im Chor mitgesungen haben oder so.
Nee, so weit ging es da nicht.
Okay.
Aber wie ich ja schon sagte, ja, ich weiß nicht, ob du es vergessen hast, ich war ja in der Theater-AG.
Ja, ja.
Das war ja meine künstlerische, mein künstlerischer Ausflug freiwilligerseits, weil das war ja nur wirklich selbst gewählt.
Das hat dann auch gereicht, ja?
Für meine schauspielerischen Leistungen oder was willst du? Worauf willst du hinaus?
Nein, an kreativem Output.
Ach so, kreatives? Nee, nee, ich hatte einiges an kreativen Output. Ich habe ja, wie gesagt, schon ein paar Bücher geschrieben und habe ja...
das klingt so geil.
Habe ja Comics gemalt. Ich habe wirklich unsere... wir hatten diese Restaurantblöcke halt, wo meine Mutter immer so die Rechnung draufgeschrieben hat, also wo sie so die Bestellung draufgeschrieben hat.
Ja.
Da habe ich halt Comics gemalt auf diesen Blöcken.
Ja, geil.
Und habe halt so einen Block genommen und habe den so als Comic-Folge vollgekleistert.
Ja, mit so Blöcken habe ich das früher auch gemacht, aber da habe ich eher so Daumenkinos gezeichnet.
Ach, Daumenkino, ja.
Ist auch cool.
Hatte ich auch schon mal gemacht, aber das war mir zu öde, weil das ja immer nur so ganz leicht abweicht.
Das ist mit Arbeit verbunden.
Das ist zu viel Arbeit, ja.
Ja, siehst du, da unterscheiden wir uns wahrscheinlich ein bisschen. Das hat dann so den Perfektionisten in mir getriggert.
Ah ja, okay.
Logisch.
Ja gut, das stimmt. Für mich muss nicht immer perfekt sein.
Okay, aber hast du so eine Highlight-Rolle aus deiner Theater-AG-Karriere?
Naja, Erwin Lindemann ist schon ganz weit oben auf jeden Fall.
Ja? Der okay.
Das ist schon so, wenn man sich erinnert an die Sachen, die man gemacht hat.
Ja.
Ist der, okay. ist der schon ziemlich weit oben. Okay. Ja, aber ich habe ja auch so, meine Mutter hat ja sehr viel fotografiert in der Kindheit und in der Jugend, so uns in allen möglichen Bereichen. Und da gab es halt auch so Aufführungen von der Theater-AG. Da habe ich irgend so ein Kinderfoto gefunden. Ich habe keine Ahnung, was wir da gemacht haben. Ich hatte halt so ein grün angemaltes Gesicht und so. Und ich weiß nicht, was ich da gespielt habe und wer ich war. Oder was für ein Stück das gewesen sein soll.
Der Grinch bestimmt.
Nee. Den Grinch kannte ich damals noch nicht.
Okay.
Das war nicht der Grinch. Und wenn, dann war es ein ziemlich billiges Grinch-Kostüm auf jeden Fall. Das sah überhaupt nicht aus wie Grinch. Naja, sah eher aus so wie dieser Horrorfilm The Maid, den ich hier mit Alessandro besprochen habe. Wo diese Haushälterin dann in Totenform wieder auferstanden und gespukt hat. Die hat auch ein grünes Gesicht gehabt, vielleicht.
Super. Auf Theater-G-Niveau.
Ja, das war so die Maske. Habe ich ja betont, dass die Maske auch nicht so doll war. Insofern passt das.
Mhm.
Naja.
Ja, aber du hast es natürlich gesanglich gut eingestimmt. Heute ist sowas wie eine Weihnachtsepisode.
Ja, genau. Wir haben ja Weihnachten nie ganz ignoriert. Wir haben ja mal irgendwie, glaube ich, auch eine Support-Episode gemacht mit jeweils einem Weihnachtsprojekt und so.
Mhm.
Aber das war mal eine ganze Folge dem besinnlichen Weihnachtsfest widmen. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt. Insofern, das hat gut gepasst.
Ja.
Dieses Jahr durch zwei Auftragsfilme, die so ein bisschen weihnachtlich angehaucht sind, haben wir gesagt, komm.
Ein bisschen weihnachtlich angehaucht ist gut. Also der eine gilt, glaube ich, schon fast schon als Klassiker unter den Weihnachtsfilmen.
Ja, ich würde eher sagen, dass der immer noch so zwischen den Stühlen steht bei den Parteien, die sagen, ist das ein Weihnachtsfilm, ist das kein Weihnachtsfilm? Ist man automatisch ein Weihnachtsfilm, nur weil der zu Weihnachten spielt? Und ich war ja ehrlich gesagt eher so auf der anderen Seite, dass ich gesagt habe, das ist definitiv kein Weihnachtsfilm per se, sondern das ist Action. Aber
ach,
ich
so
muss meine Meinung revidieren.
Ah, okay. Für dich ist es also erst ein Weihnachtsfilm, wenn das quasi auch das Genre ist.
Ja, ja. Das ist erst in zwei, also du kannst den Kontext von dem Film kannst du eigentlich auch nehmen und kannst ihn im Sommer spielen lassen und das ist trotzdem der gleiche Film. Das kannst du bei einer schönen Bescherung zum Beispiel nicht machen. Weil da geht es um Weihnachten, weißt du, das Haus schmücken und so weiter und so fort. Weihnachtsbaum und die ganzen Bräuche und die hast du hier nicht. Hier ist es mehr so das Setting und deswegen ist ja immer dieses Streitgespräch, ist das überhaupt ein Weihnachtsfilm?
Aber das könnte, glaube ich, genau deswegen der Fall sein, dass die Leute sich darüber streiten, weil es bei der Genredefinition schon losgeht. Weißt du, weil also für dich ist halt ein Weihnachtsfilm erst ein Weihnachtsfilm, wenn das das dominierende Genre ist. Für mich ist ein Weihnachtsfilm ein Weihnachtsfilm, wenn es um Weihnachten spielt und Weihnachten halt auch thematisiert wird.
Ist Eyes Wide Shut für dich ein Weihnachtsfilm?
Nee.
Der spielt ausschließlich zur Weihnachtszeit.
Stimmt. Hast du recht, ja. Würde damit auf jeden Fall für mich auch als Weihnachtsfilm gelten, ja.
Okay.
Wobei, ja, ich habe den halt auch nur einmal gesehen, deswegen ich kann das jetzt nicht wirklich gut rekapitulieren.
Alles ist geschmückt, da steht über Weihnachtsbäume.
Ja, ja. Und,
weißt du? Also
aber
es geht auch darum, dass er Weihnachtsgeschenke kauft.
Ah, okay, siehst du. Und dann finde ich, ist eigentlich schon das Kriterium erfüllt, dass es auch ein Weihnachtsfilm ist. Was, weil wenn es jetzt aber wirklich jetzt nur sagen, das
mein liebster
Setting
Weihnachtsfilm ist, Eyes Wide Shut, weißt du, ist irgendwie komisch.
Ja, natürlich, klingt komisch.
Ja. Aber klar, logisch, das Setting macht schon einiges aus. Ich muss auch sagen, dass ich meine Meinung gewandelt habe zu was Die Hard stirbt langsam.
Ja, meintest du eben, ja. Das heißt, jetzt ist es ein legitimer Weihnachtsfilm?
Ja, ja, auf jeden Fall. Weil auch der Soundtrack und so hin und her, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass da wirklich die ganze Zeit Weihnachtslieder laufen und so. Und das macht den Film schon sehr weihnachtlich. Insofern ist das Genre hier eigentlich eher zweitrangig. Aber da sind wir noch nicht. Insofern. Nee. Die haben ja schon übergeleitet zu Weihnachten. Und
den bringen wir zum Ende. Haben wir beschlossen.
Aber was passt besser zu Weihnachten als Geschenke aufmachen?
Ey, ist so geil, ne? Es steht vor uns und ich hätte es knallhart wieder vergessen.
Ich wollte diesmal vermeiden, dass du wieder überleitest und ich sage, nein, nein, stopp. Und dachte so, okay, ich mach mal diesmal einen kleinen Hint.
Ja, das ist sehr gut. Was ich jetzt natürlich nicht bedacht habe, ist, dass ich ein Messer brauchen werde, um das Ding aufzumachen. Sekunde.
Du brauchst ein Messer. Oder Zähne. Also ich kann an der Stelle schon mal sagen, wir haben ein Paket von Atombomb gekriegt aus dem schönen Österreich. Wir werden jetzt nicht vorlesen, wo er her ist, weil wir haben ja Atombomb Fame gemacht. Insofern werde ich dann in seiner Ortschaft da vor seiner Tür stehen, wenn wir sagen so, wer das ist.
Ach, genau. Nicht mal den Ort dürfen wir nennen, ja?
Ich würde den Ort nicht nennen, nee, das ist...
Nee, klingt auch nicht besonders groß.
Ja, deswegen fährt er da seine Stalker vor der Tür. Aber wir sind sehr gespannt, der Herr hat uns ein Paket geschickt und ist ja cooler Buddy von uns, ein Supporter. Von dem ist auch der erste Auftragsfilm, das werden wir dann gleich auch überleiten, also das... glaube ich, stark. Und jetzt macht Lima das Paket auf und guckt, was drin
ist. Stimmt, ja, siehst du, haben wir echt gut getimed, richtig, weil unser erster Film ist von ihm.
Das
ist
super getimed, ja.
Also auch ein bisschen, oder sehr gut verpackt, aber das ist, wenn man sieht, wie die Post mit Paketen umgeht, ja auch keine schlechte Idee.
Ja, ich habe ihn auch schon gefragt, ob da irgendwas Essbares drin ist, weil wir wollten ihn direkt zur Weihnachtsepisode aufmachen und mussten uns zusammenreißen, das Paket nicht vorher zu öffnen, schon bei den Aufnahmen. Uns dann Geduld üben. Ist nicht immer leicht für mich.
Es gibt einen Brief.
Es gibt einen Brief, den sollen wir aber ausdrücklich nicht vorlesen. Der ist nur für uns gedacht.
Okay, dann.
Und deswegen lesen wir ihn jetzt vor.
Nee, aber ich reiche das mal nicht weiter. Keine Ahnung, was das ist.
Okay. Ich packe das dann aus, ja? Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Oha. Also ist wieder so Diverses drin, ja?
Ja, es sind diverse Dinge.
Sehr cool. Also was haben wir hier? Wir haben einen Kürbiskernlikör geliefert gekriegt. Jetzt muss ich natürlich im Kontext des Briefs muss ich lesen, ob das jetzt irgendwas Österreichisches ist, irgendwie als das uns mal wieder ein bisschen hier beibringen soll. Also ich werde nicht den Brief vorlesen, aber zumindest die den Kontext.
Ein Kürbiskernlikör, lass mal sehen.
Ja, guck dir das mal an.
Also Schnaps.
Ja, Likör halt. Ja, Schnaps. Damit können wir ein paar Kurze füllen.
Ja, geil.
Hast ein paar Schottgläser am Start.
Ja, aber boah, ich kann jetzt keinen. Alter.
Nee, ich trinke jetzt auch keinen
Schnaps. Quasi zum Frühstück.
Gerade aufgewacht.
Also, wäre ein lustiger Resttag, wenn wir uns den jetzt reinlernen, ja. Ja, aber es steht ja drauf, österreichisches Erzeugnis.
Okay.
Das ist ein österreichischer Kürbiskernlikör, wie geil. Sinnesfreuden.
Ja, mega nice.
Schönes Ding, ja geil.
Ja, jetzt halte ich nicht so lange den Schnaps auf, sonst denken die Leute, wir haben ein Problem.
Hier, Schokolade für dich.
Oh, merci Schokolade. Feine Selection.
Und, okay, Burning Pain Habanero Chips.
Wieso ist die für mich?
Na, du bist doch der Schokoladenfan von uns
beiden. Aber du isst doch gar keine Schokolade?
Wenn, dann echt nur Schweizer Schokolade.
Ach, wenn, dann nur Schweizer Schokolade. Das ist aber nur österreichische Schokolade, deswegen.
Mensch, ist merci der österreichische Schokolade, Alter.
Das war nur geraten. Zumindest kommt die Schokolade aus Österreich. Die ist aus Österreich hier angeflogen gekommen. Also, Burning Chips Habanero, da hat er geschrieben, Vorsicht bei den Chips, die haben es wirklich in sich. Ich wollte, dass ihr bei den kalten Temperaturen zumindest innerlich ordentlich ins Schwitzen kommt. Das hat dann den Brief geschrieben, ich werde jetzt nicht alles vorlesen. Aber es gibt eine Anleitung zu den Chips. Insofern ist das ein bisschen hier diese Chicken Wings Challenge.
Ach du Scheiße, okay.
Also wenn wir dabei rezensieren wollen und diese Chips essen, wird es wohl hammerhart.
Ja, das ist ja hier mein Lieblings-Currybudenladen. Der macht ja auch so Wettessen, was Schärfe angeht.
Oh, okay. Gibt es da verschiedene Abstufungen?
Ja, ja, der hat so Soßen von 1 bis 10 und dann steht auch immer die Scoville-Anzahl daneben und so.
Das hast du, glaube ich, immer erzählt, ja.
Ja, ich bin bei 2 bin ich schon raus. So, deswegen.
Ja, ja, ich glaube, ich bin Scharf auch
nicht
besonders.
Ist nicht so wirklich was für mich. So, jetzt haben wir hier noch stapelweise DVDs oder Blu-Rays.
Ach, wie geil.
Und da würde ich vorschlagen, können wir jetzt mal im Wechsel vorlesen, was hier dabei ist, oder?
Film hat uns auch geschickt. Wie nice, Alter. Großartig. Alter, Atombomb, ey, du bist ja verrückt. Alter,
wie krass, vor allem wie viele, Mann.
Also, wir haben von Jean-Claude Van Damme Sudden Death. Sehr geil. Mhm. Wir haben Confusion, Summer der Ausgeflippten. Das ist Linklater, wenn ich mich nicht täusche. Geiler Film.
Definitiv. Oh, ja. Siehst du, der fehlt mir noch.
Hier kommt etwas, was ich nicht kenne. By Bust.
Etwas, was Guess nicht kennt.
Nee.
Um Gottes Willen.
Okay, hier ist ein nackter Hintern drauf und eine nackte Frau. Das gefällt mir natürlich.
Schon gewonnen.
Achso, wollten wir das abwechselnd machen, oder?
Ja, jetzt hast du eh schon alle vorgelesen.
Ich dachte abwechselnd so, insofern lasse ich jetzt meine erstmal vorlesen.
Mach mal.
Django Nudo und die lüsternen Mädchen von Porno Hill. Den hat er, glaube ich, sogar in den Lusthof gehauen. Oder jemand anders war's. Wenn ich mich nicht täusche, steht dieser Film in der Tabelle drin. Geiles Cover, Alter.
Okay, wie cool. Ja, will ich sehen.
Sieht mega aus. Also ein bisschen hier. Bisschen hier 70er Jahre Sleazy-Zeug. Und die Michael-Haneke-Trilogie. Okay, das ist auch geil. Der siebte Kontinent, Bennys Video ist hier drin. Das sind nämlich genau die, die ich nicht kenne.
Okay.
71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls. Das sind nämlich genau die drei Haneke-Filme, nice. Die ich bis jetzt nicht hatte. Natürlich Österreicher. Hier mal wieder Kontext. Sehr, sehr geil. Was hast du denn da noch anzubieten?
Also, hier ist The Limey.
Oh, cooler Film.
Mit Peter Fonda.
Ja, der ist nice.
The Texas Chainsaw Massacre Part 2.
Sehr geil.
Road Racers.
Cool.
Den kenne ich noch gar nicht.
Schon mal gehört von, auf jeden Fall.
Ja, ich habe da auch von gehört. Ja, eben. Also schreiben sie natürlich auch groß drauf, ne? Vom Regisseur von Sin City und From Dusk Till Dawn. Und es hat auch eine gewisse Sin City-Optik, das Cover.
Ja, auf jeden Fall.
Road Racers.
Die Farben, ey.
Okay. Dann ein Film, den wir hier schon vorgestellt haben. Whiplash.
Whiplash geht immer.
Okay. It Follows.
Geil.
Der beste Horrorfilm des Jahres.
Ja, ist, glaube ich, also wenn du dann die eigentlichen A24-Produktionen durch hast und du gehst an die ran, die so ein bisschen von denen vertrieben worden sind, da ist It Follows, glaube ich, auch mit drin.
Okay.
Da wirst du früher oder später auch darauf stoßen. Steht da irgendwas drauf?
Nee, ist kein einziges A24-Logo drauf. Weltkino, Animal Kingdom, Visit Films.
Vielleicht täusche ich mich, aber ich Universal. War der Meinung, es war ein A24-Film damals.
Universum-Film, so rum. Okay. So, und dann Dread. Mit einem abgefahrenen, und ich glaube, das ist ein 3D, ne? Ja, eine 3D-Blu-ray.
Mega.
Mit einem abgefahrenen Cover.
Geil. Das war der neue Dread, oder? Mit,
ja, klar. Der alte heißt ja Judge Dredd.
Naja, stimmt.
Und dann Moon.
Ah, Moon geht auch immer.
Nice.
Sam Rockwell. Sehr geile Mischung. Mensch,
Krasser Scheiß. Hey, also der jetzt aber ist ja richtig cool von ihm.
Das ist mega nice. Also vielen, vielen Dank dafür. Wir können auch mit euren DVDs und Blu-rays, also wenn ihr da irgendwelche aussortieren wollt oder uns da so ein Paket schnüren wollt, sind wir natürlich immer Feuer und Flamme. Vielen, vielen Dank dafür. Also das ist ja ein schönes Paket aus Österreich.
Voll cool, ja. Vielen Dank.
Mega nice.
Atombomb, ich habe keine Ahnung, was ihn geritten hat, wie wir das verdient haben. Aber ich freue mich, voll gut.
Ja, er wollte Danke sagen für unsere Rezension und wie charmant wir seine Filme immer zerlegen und auseinandernehmen und hassen. Und da hat er uns mit einem Entschuldigungspaket wahrscheinlich hier.
Wollte uns mal ein paar gute Filme beisteuern.
Wollte uns ein paar gute Filme beisteuern und sagen, guck mal hier, ich gucke auch gutes Zeug. Mhm. Django Nudo und die lüsternen Mädchen von Porno Hill.
Und Texas Chainsaw Massacre 2.
Ja, richtig.
Weil kann ich nicht mitreden.
Nee, aber sehr nice, auf jeden Fall dir ein frohes Weihnachtsfest und danke für diese Beschenkung. Mega gut.
Ja.
Unser treuer Supporter.
Sehr cool.
Super.
Ja, jetzt nice. Sind ja die anderen Supporter ein bisschen unter Zugzwang, würde ich sagen.
Ja, jetzt seid ihr ein bisschen unter Zugzwang. Was soll das? Ein einziges Paket ist hier eingeflattert von Tommy. Ist doch der einzige, von dem wir die Filme rezensieren werden im nächsten Jahr.
Das wäre mal eine Maßnahme, ja, oder?
Einfach nur seine Filme beachten. Alles andere wird ignoriert.
Könnte mir vorstellen, dass dann der ein oder andere Supporter abspringt.
Meinst du?
Ja.
Dann wissen wir mit Bestimmtheit, dass die nur supporten, weil die irgendwas wollen.
Ja, aber das ist ja der Deal. Kriegen ja was zurück.
Ja, aber ein paar sind doch bestimmt bei, ich meine, guck mal, Isa und so, die ja, scheißen stimmt. auf ihren, die scheißen auf den.
Ja.
Auf ja, den gut. Deal.
Klar.
Deswegen, da hätten wir die Gewissheit. Da hätten wir zwar nur 2,5 Supporter, mhm. aber das waren die Ehrlichen, die uns,
die uns
praktisch ja. Geld in die Hand drücken, wenn wir in der Einkaufspassage stehen.
Genau die, ja.
Und auf unsere Freunde warten, die gerade bei H&M einkaufen geht.
Ist natürlich.
Ach, dann, ihr seid die Banausen hier.
Unterm Strich trotzdem eine beschissene Rechnung für uns, ne?
Ist irgendwie eine beschissene Rechnung.
Ja, ja.
Na gut, also behalten wir alles beim neuen Jahr?
Würde ich auch vorschlagen, ja.
Okay, dann machen wir das so.
Ja, trotzdem, also dürft ihr euch an Adam gerne ein Vorbild nehmen.
Trotzdem her mit den Geschäften, wir sind da nicht so.
Ja, hallo, außerdem steht jetzt dein Geburtstag an, also Dezember ist ja für uns eh der reinste Partymonat.
Ja, ich bin dann auch so, wenn ich Leute zusammentrommel und da irgendwie eine Party schmeiße oder irgendwie die Leute in eine Bar einlade, dann bin ich nicht derjenige, der sagt, ach, ihr müsst doch nichts mitbringen. Ach, echt? Geschenke mag ich nicht. Nee, das wäre eine Lüge, dass ich sage, Geschenke mag ich nicht. Natürlich mag ich Geschenke.
Ach so, nee, klar. Also das
gibt ja die sagen,
ich auch niemandem ab. So, ja, ich mag keine Geschenke. Das Ding ist, ich glaube, was die halt sagen wollen, ist, ich mag keine beschissenen Geschenke.
Gut,
weil
ja.
Das ist schon das Ding. Ich habe halt auch schon eine Menge Scheiß geschenkt bekommen, so den ich nie im Leben brauchen werde.
Ja.
Und dann denke ich mir auch, also bevor du sowas mitbringst, bring lieber nichts mit.
Da bin ich sehr, sehr pragmatisch, was die Geschenkauswahl angeht. Also da habe ich auch kein Problem damit, die mal einen Gutschein zu schenken, zu sagen, so, ey, Digga, dann such dir selber was aus, so, weißt du, was ja. soll ich dir jetzt irgendwas kaufen, was du vielleicht nicht brauchst?
Ja.
Dann kriegst du einen Kinogutschein und darfst den Film selber auswählen, als dass ich den Film wähle oder so als Beispiel, oder weißt du?
Ja, eben.
Oder kriegst halt einen Gutschein vom Mediamarkt, weil ich nicht weiß, ob du einen Mixer gerade brauchst oder einen Toaster oder so eine Scheiße.
Ja, und manche Leute orientieren sich da halt nur an dem, was sie selber geil finden und verschenken das dann und haben sich nicht einmal überlegt, ob der andere das vielleicht auch cool findet.
Das stimmt. Oder es ist so ein bisschen dieses Persönliche, weißt du? Dass sie sich doof fühlen, wenn die sagen so, ja, ich will denjenigen nicht fragen, ob er irgendwas braucht oder ja. Geld ist halt ein bisschen unpersönlich oder Gutscheine.
Aber das kann ich schon auch nachvollziehen.
Ja, es ist halt, genau, also es wirkt dann ein bisschen unkreativ, aber es ist halt trotzdem...
geile Geschenke, ne? Wo du merkst, derjenige hat sich echt Gedanken drüber gemacht.
Ja, ja, das stimmt. Das ist so eine Gratwanderung. Aber ich bin da eher pragmatisch eingestellt, dass ich sage so, komm, gibt's irgendwas, was da gerade irgendwie, was auf deiner Einkaufsliste stehst?
Ja.
Steht so, anstatt jetzt irgendeinen Müll zu kaufen.
Ja, ich meine, bei so Leuten ist das eh praktisch, ne? Wenn du jetzt weißt, wie jetzt Dave, der sammelt DVDs oder Blu-rays und
hat dann, auch eine Wunschliste,
kannst genau, du auch und dann fehlen da halt noch die und die, so, dann hast du ja immer ein gutes Geschenk parat, klar.
Richtig. Das handhaben Dave und ich natürlich auch genauso, dass der von meiner Wunschliste irgendwas abgrast und ich von seiner und das jedes Jahr auch selber.
Mhm.
Isa hat ja jetzt auch, ja, Isa ist ja, darf man glaube ich outen, ist glaube ich kein Geheimnis, Isa ist Mama geworden.
Gratulation an
der Stelle. Gratulation, ja, es ist vollbracht. Also eine kleine.
Es ist vollbracht.
Ja, ist das.
Ah, wie geil.
Ja, ich stelle mir gerade tatsächlich Bruce Willis vor, wo er durch die Luftschächte da irgendwie robbt.
Ja.
Weil das Baby hat sich wirklich Zeit gelassen. Also es ist irgendwie nach 12 Tagen Verspätung haben die dann gesagt, ach, ey, okay, jetzt, wow. Jetzt Schnauze voll. Isa hat gesagt, jetzt alles raus hier, muss raus.
Okay.
Alles muss raus. Und ja, und die hat auch so eine Babyliste. Hat halt so eine App gemacht, weißt du, wo halt jeder irgendwie sich was sichern konnte von den Geschenken. Und da kauft man auch keinen Müll, sondern man weiß, okay, das sind die Sachen, die sie braucht, weißt du, die sie haben will. Und dann reserviert man da irgendwas und holt sich die. Und das war genau meins, so, weißt du, pragmatisch einfach nur ein Geschenk reservieren.
Ja, finde ich super. Ja. Also ist, glaube ich, zu Hochzeiten so ein bisschen aus den USA auch rübergekommen mit diesem Registering, ne, dass du dich halt bei irgendeinem Laden, dann bist du angemeldet, hast da deine Liste und dann heißt es einfach so, guck da und da oder da hier ist der Link so.
Das ist, glaube ich, hier auch der Brauch, nur dass es ein bisschen haptischer funktioniert, dass man das glaube ich, rumschickt, dass man sagt, so, man hat hier eine Liste an Hochzeitssachen oder so.
Ach so, ja?
Ja, das hat man hier in Deutschland auch so gehandhabt, schon oft.
Ja, ja, eben, aber das ist so langsam auch dann rübergekommen, weil in den USA ist das, glaube ich, schon echt lange so,
dass
du halt Dinge verschenkst, die derjenige auch haben will, also explizit zu Hochzeiten und so. Aber ja, finde ich gerade auch bei Geburten, Alter, das ist mörder sinnvoll, weil was bringt es dir, wenn du dann 5-mal das gleiche Teil geschenkt bekommst?
Richtig. Richtig, ganz genau. Ja, bei Geburtstagen ist es ja ähnlich, weißt du, also weiß ja nicht, ob man irgendwas schenkt, was der andere schon hat oder so und ja.
Ja, aber ist da die Wahrscheinlichkeit, dass dann zwei ausgerechnet mit dem gleichen Ding ankommen, ist überschaubar, oder?
Ja, wenn jetzt die PlayStation 5 gerade raus ist und kommen jetzt 4 Leute mit der PlayStation 5 an, weiß ich nicht.
Also. Dann hast du ein echtes Luxusproblem, weil dann hast du verdammt viele reiche Freunde.
Und wahrscheinlich könntest du die anderen PlayStation 5 richtig gut verscherbeln.
Ja, wirst die los, auf jeden Fall.
Ja gut, schlechtes Beispiel. Alright.
Ja, passt ja, ein so bisschen zu meinem heutigen Film, das die letzte Diskussion gerade.
Passt ein bisschen.
Herrlich, dazu, ja, total.
Ja, und hier, ich kenne tatsächlich einen Freund, der von seiner Freundin eine PlayStation 5 geschenkt gekriegt hat.
Ich habe auch schon mal eine Xbox geschenkt bekommen.
Das sind mal. Das sind immer Luxusgeschenke, meine Fresse, Alter. Ich kriege irgendwelche selbstgebastelten Weihnachtssterne, ihr kriegt eine PlayStation.
Ja, ist die Frage, wo steckt mehr Liebe drin?
Das stimmt, ja.
Ja, auf der anderen Seite, wovon hast du länger was?
Ja, ich weiß nicht, ob die Weihnachtssterne schneller kaputt gehen als die PlayStation, bin mir nicht sicher. Jetzt rein von Haltbarkeit.
Weil du den Weihnachtsstern dann auch jeden Tag in die Hand nimmst und ihn bewunderst, stundenlang.
Vielleicht wird er dann von Generation zu Generation noch an meine Enkelkinder weitergereicht. Und,
ja, ja, aber dann ist es halt trotzdem ein Staubfänger.
Ja, aber hält trotzdem lange.
Ja.
Und ob meine Enkelkinder in 100 Jahren immer noch mit der PlayStation 5 spielen, das ist wieder die Frage.
Unwahrscheinlich, aber jetzt mal so gemessen an den Stunden, an Spaß, die man damit hat, weiß ich nicht, ob der Stern da gut wegkommt.
Ach, man kann damit sicher auch einiges machen. Man kann sich bewerfen mit dem Ninja-Stern.
Ein Weihnachts-Ninja-Stern.
Ein Weihnachts-Ninja-Stern. Oder sonst was damit machen.
Mhm.
Man kann ihn anzünden und Satanisten anlocken. Alles möglich fällt mir da ein.
Okay.
Guter Plan.
Ja. Das ist auch schön. So, hier, ich schenke dir einen Weihnachtsstern. Habe ich selbst gebastelt. Stundenlang dran gesessen. Geil. Kann ich erstmal anzünden und jemandem anwerfen.
Das Erste, was ihm sehr einfällt. Terroristische Handlung. Super Plan.
Ja, vor allem, wie du mit Herzensgeschenken umgehst, ey.
Ja. Daraus könnte man schließen, dass ich lieber die PlayStation gehabt hätte.
Ja. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass du eine Liste hast, auf die man zurückgreifen kann, wenn man dir was schenken möchte. Apropos,
ja,
ich will dir natürlich auch was schenken zum Geburtstag. Dann möchtest du was von deiner Liste haben oder soll ich mir was Tolles ausdenken?
Ich nehm gerne was von der Liste. Also ich bin da genauso wie du. Ich kaufe dir den A24-Film, kannst aber auch eine Rezension haben. Ich nehme auch die Rezension von dir, aber bin natürlich mit materialistischen Dingen auch fein.
Naja.
Wie ich schon klargestellt habe.
Okay.
Insofern, ja, ich habe eine Amazon-Wunschliste, die ist immer noch aktuell, also alles, was da drauf ist.
Ja, dann schick mir die doch mal.
Mache ich doch. Mach ich doch glatt. Freue ich mich.
Sehr schön.
Cool, jetzt beschenken wir, die Banausen beschenken sich jetzt gegenseitig, haben wir auch schon mal erledigt.
Ja, wir wurden beschenkt, wir beschenken uns gegenseitig. Ja,
das ist schon sehr weihnachtlich, wie wir hier eingestiegen
sind. Wäre jetzt ein bisschen überheblich, wenn wir das, was wir als gleich produzieren, auch noch als Geschenk an die anderen sehen würden.
Das wäre ein bisschen, ja, das wäre ein bisschen großkotzig. Und großkotzig sind wir nicht. Wir sind der bescheidenste Podcast da draußen auf der Welt.
Genau.
Ja.
Das können wir richtig gut. Bescheidenheit.
Das können wir richtig gut. Und von dem Schenker Atombomb haben wir ja gesagt, ist auch der erste Film. Und das geschieht mir ein bisschen recht, ehrlich gesagt, weil
ja, Mann,
einen waschechten Ösi irgendwie nach Bayern zu verfrachten, da hat er sich gesagt, okay, hier habt ihr ein bisschen Nachhilfe in Sachen österreichische Bräuche und Folkloren. Und hat uns da diesen Film aufgetragen. Der heißt nämlich Gruß vom Krampus.
Ja, eine Dokumentation.
Ja.
Und es ist schon eher Süddeutschland und so, ne? Also beschränkt sich jetzt nicht nur auf Österreich. Also
ja,
nicht eher Süddeutschland, aber es geht halt auch bis nach Süddeutschland oder Tirol und so, ne? Also
ja, Bayern und Oberpfalz und so. Und
also nicht nur auf Österreich.
Sind viele Gebäude, aber auch andere Länder wohl. Also Tschechien und Kroatien haben wohl, haben wohl auch die Bräuche da teilweise übernommen.
Vom Krampus.
Richtig.
Und da wird in der Doku von Gabriele Neudecker, die das auch geschrieben und produziert hat, voll die Ein-Mann-Armee in dem Ding.
Total.
Da wird erklärt, wo der Krampus herkommt, was den so ausmacht und was das eben für Kreise gezogen hat jetzt im kulturellen Bereich. Finde ich eigentlich echt ganz cool. Also weil die Figur war mir auch ein Begriff, aber eben jetzt was so Herkunft angeht und was da alles mit dranhängt, das hatte ich in der Form natürlich nicht auf dem Zettel.
Definitiv, geht mir genauso. Also auch ich habe schon mal vom Krampus gehört und weiß, okay, das ist so ein bisschen das böse Ambivalent von Santa Claus. Aus Österreich, das wusste ich auch, dass der da sehr groß ist, aber näher beschäftigt habe ich mich damit natürlich bisher noch nicht. Es gibt auch so diverse Horrorfilme über den Krampus, die habe ich auch alle nicht gesehen. Und jetzt haben wir ein bisschen Durchblick. Ja, es ist schwierig, hier eine Handlung irgendwie mit reinzubringen, weil es geht ja auch viel um diese Krampusläufe, die dann irgendwie, die meistens am 6.12., glaube ich, direkt an deinem Geburtstag auch starten.
Ich glaube am 5.12., in der Nacht von 5. auf den 6., so habe ich das verstanden.
In der Nacht vom 5. auf den 6.
Das ist am 5. primär passiert, ja.
Und dann wird das ab dem 11.12. von diesen Pechtenläufen dann abgelöst.
Ja.
Das ist dann, das sind dann andere Figuren. Und das ist halt sehr verbreitet, diese Läufe da. Fragen die Leute teilweise in Foren oder übers Internet halt, wann denn, ob denn jetzt in dem und dem Ort da ein Lauf stattfindet, zufällig an dem und dem Tag und dann.
Ja, es scheint ein großes Ding zu sein.
Scheint ein großes Ding zu sein, genau.
Also, ich glaube, man kann das so ein bisschen vergleichen mit diesen Karnevalsklicken, die es hierzulande gibt.
Ja.
Oder die heißen nicht Klicken hier, ne? Ich kenne das nämlich aus der Schweiz, also weil in Basel ist Fasnacht ja auch so ein großes Ding. Und da gibt es eben verschiedene Klicken und die unterscheiden sich auch durch ihre Masken. Und die haben halt die auch alle dann, so krass genau. selbstgemachte Pappmaché oder Holzmasken und die eben auch relativ einheitlich oder halt klar zu unterscheiden von den anderen Klicken. Mhm. Und in Köln, Mann, wie heißen denn diese Karnevalsvereine in Köln?
Ich weiß nicht, ob es Clans heißt.
Nee.
Doch, ich glaube, es heißt Karnevalsclans.
Ach komm, Alter, das hättest du gerne.
Nee, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, dass da auch ein paar Fachbegriffe ist. Ich überlege, ob es da auch Klicken heißt, aber...
Ich bin das Funke-Mariechen beim Blabla-Clan. Also komm schon, ey.
Werden einfach verhaftet, weil die in so einem, Karnevalsverein drin sind. Heißt das nicht Karnevalsverein?
Heißt das nicht einfach Verein? Ja, keine Ahnung.
Ich glaube, es heißt Karnevalsverein.
Aber ich glaube, damit kann man das so ein bisschen vergleichen, weil die halt dann auch diese Umzüge organisieren und das wird jetzt hier eben Lauf genannt. Das
ist ein guter Vergleich.
Und dann ziehen die sich alle als Krampus an und verkleiden sich eben und da sind die Kostüme auch ein Riesenthema, weil manche von diesen, wie werden die hier genannt? Passe heißen die, ne? Die Gruppen. Und manche von diesen Passen, die nehmen das eben wahnsinnig ernst, was so dieses traditionelle Oldschool-Ding angeht und die sagen, hier darf nichts Neues dabei sein, das muss alles eben möglichst original, so wie damals sein. Deswegen gehen leider das halt auch viele, nehmen das Volley mit der Tradition und sagen halt, das waren früher immer schon nur Männer, das dürfen heute auch nur Männer machen. Und das ist so ein bisschen wie bei Verbindungen irgendwie, dass dann müssen die halt alle auch unverheiratet und kinderlos sein und so lange dürfen die ja mitmachen und sobald sie dann verheiratet sind, werden sie rausgeschmissen.
Mhm, genau.
Also
ist natürlich ein bisschen lockerer geworden im Laufe der Jahre, aber...
Ja, beziehungsweise manche Passen halt gehen das eben lockerer an als andere, ne, so je nach Vereinigung und die sind auch unterschiedlich groß, also da ist irgendwie ein so ein Trupp, das sind gerade mal 8 Leute und bei den anderen heißt dann ja, in unserer Passe sind jetzt irgendwie 42 oder 50 Leute dabei. Und viele von früher haben dann ihre eigenen Passen gegründet und ja, gehen das eben unterschiedlich an und die dürfen dann alle bei diesem Lauf mitmachen. Das finde ich auch so krass, dass der Veranstalter erzählt hat, dass die nur 50 Passen haben mitmachen, durften mitmachen oder ein paar 40 und es haben sich aber, hätten sich 150 angemeldet. Also es scheint schon ein Riesending auch zu sein in Österreich. Es macht so ein bisschen den Anschein, also haben die auch vereinzelt gesagt, dass das halt eher auch so ein ländliches Ding ist. Das ist jetzt wohl schon auch über die Jahre dann in die Städte vorgedrungen, aber halt in der ländlichen Region wird das natürlich nochmal sehr viel mehr zelebriert, weil das da halt auch so ein bisschen das Ding ist, wo das ganze Jahr über drauf hingefiebert wird.
Ja, richtig, weil da eher wenig passiert und deswegen ist das mal eine Attraktion, die da, also in Wien würde wahrscheinlich nicht so, würde keinen Hahn danach krähen, wenn du da irgendwie...
Gibt's bestimmt auch, aber kann mir vorstellen, dass das da nicht mit der gleichen Leidenschaft verfolgt wird, wie
genau, das wird dann
in
eher
der ländlichen
so
Region. Also es kam zumindest so rüber.
Kann ich mir vorstellen.
Deswegen musste ich auch wirklich oft lachen, beziehungsweise dann auch an dich denken, weil ich bin mit den Dialekten hier ganz gut klargekommen. Hab die Untertitel nicht ausgestellt bekommen, was ich echt irgendwie nervig fand. Also, weil ich habe mir den über Amazon angeguckt.
Ja, ich auch, ging nicht.
Da sind englische Untertitel dabei.
Ja.
Ausgerechnet, warum auch immer. Die kriegt man nicht abgestellt.
Die waren automatisch mit drin, das habe ich auch gemerkt.
Und ich habe also schon auch stark unterschiedlich so. Manche Personen sind halt wirklich mit einem harten Dialekt dahergekommen, ne? Andere gingen. Weiß nicht, wie es dir da ging. Also bei manchen Leuten habe ich wirklich alles verstanden und bei anderen eher so maximal 80%. Weil da schon, also ein paar Dialekte waren echt hardcore, finde ich.
Ja, an der einen oder anderen Stelle haben die Untertitel geholfen, aber ich verstehe die Österreicher besser als die Bayern, sagen wir mal so. Also da habe ich eigentlich keine,
und das finde ich halt so abgefahren, weil ich habe hier halt auch super viele Worte wiedererkannt, weil ich die einfach aus dem Schweizerdeutschen kenne. Und ich finde gerade auch so, was bayerisch angeht, so da gibt es ja schon auch fließende Übergänge und das finde ich ist jetzt alles nicht wahnsinnig weit voneinander entfernt. Deswegen finde ich es so lustig, dass du sagst, also jetzt, wenn man eben das mal geografisch sieht, sprachlich, dass du quasi Bayern überspringst und dann Österreich wieder verstehst.
Ja, das hört sich aber jetzt auch so an, wenn ich jetzt bei Bayern, als wenn das für mich jetzt so komplett Kauderwelsch ist, so, als wenn das für mich so eine Fantasiesprache ist. So ist es ja nicht. Aber wenn ich irgendwo auf dem Parkplatz laufe, weißt du, und ich sehe im Hintergrund irgendwelche drei Typen labern und höre noch nicht mal hin, sondern höre das einfach nur so beiläufig und glieder das irgendwie in Skandinavisch-Schwedisch ein, dann ist das auch nicht so, als wenn bewusst irgendwas gucken. Dann,
naja, klar, ja.
Dann ist das schon, dass du mehr verstehst. Also so ist es nicht. Also es um das mal klarzustellen.
Okay, aber du bist ja gut klargekommen.
Ja, ich bin ja auch mit Österreichern befreundet. Ich meine, Isa redet ja auch Österreichisch und ich war ja auch schon bei ihr.
Naja.
Also, ja, wenn die mit ihrer Familie redet, ist sie hundertprozentig so wie du.
Ja, ja. Okay, ja klar.
Du machst ja dann, das ist ja, als wenn du einen Schalter umlegst. Insofern ist das bei ihr auch so und das bekomme ich auch alles mit, was sie da sagt. Also da habe ich mit der Sprache eigentlich kein Problem. Okay. Aber du hast schon recht, bei dem einen oder anderen Interviewpartner haben die Untertitel
gehört. Ein paar von diesen Oldschoolern, hey, ciao. Also.
Ja, ja, der eine, der nicht so erfreut war, dass da jetzt Frauen irgendwie in diese Domäne eindringen, da ist auch so, gut, der ist Urösterreicher.
Es klingt halt auch wirklich, also in der Schauspielschule hat man mir das auch manchmal unterstellt, dass ich mundfaul wäre, dass du halt einfach, wenn du ne, dir bei der...
Mumbling, oder?
Hm? Das ja, ja, Mumbeln, so. Genau, weil du halt, wenn du dir halt einfach nicht allzu viel Mühe gibst, bei der Bildung der Worte, was so die Mundbewegung angeht, wenn man das halt möglichst entspannt. Und so sind ja auch viele Dialekte, also gerade mal Berlinerisch, basiert ja komplett darauf, dass du es einfach dem Mund so bequem wie möglich machst.
Ja.
Und das fand ich so lustig, eben gerade bei vielen von diesen älteren Typen, es fühlt sich dann halt, wenn du da jetzt nur so mit dem halben Ohr hinhörst, klingt es halt auch einfach nur wie so ein Brei. Weißt du, ich meine?
Ja, so
ein Gebrabbel irgendwie. Das ist voll geil. Aber ich feiere das ja. Also ich bin ja eh Dialektfan und gerade mit Österreichisch, ich finde, das hat schon auch immer was sehr Charmantes.
Ja, ist auch interessant, mal in so eine lokale Folklore einzutauchen, die gar nicht mal so weit entfernt ist von Deutschland. Das ist ja direkt in einem Nachbarland. Insofern ist das schon interessant, da auch mal sowas mitzubekommen, weil wir sind ja in Berlin wirklich, selbst du als Schweizer und so, ist ja alles so nah, aber trotzdem irgendwie war das interessant, weil wir das nicht kennen.
Ja, was ich vor allem interessant finde, die Doku ist von 2018, also relativ aktuell.
Mhm.
Und das Thema ist aber eins, was es halt irgendwie schon seit Jahrhunderten gibt und wo es eben auch noch Orte gibt, wo die Tradition halt möglichst hochgehalten wird und dass die ja auch erzählt haben, dass da jetzt in den letzten Jahren auch wieder einen Zuwachs gab, so einen recht großen, dass das einen ziemlichen Run gibt auf diese Passen und dass die eine, der dann ja auch meinte, sie glaubt, dass das eben viel mit den Werten zu tun hat, die da vermittelt werden, dass es halt auch so ein bisschen dadurch so ein Wunsch signalisiert wird, auf die alten Werte zurückzukommen und das finde ich halt schon auch krass, weil es gerade vor dem Hintergrund hier Frauen sind nicht so wirklich erwünscht und wenn, dann sollen sie halt die Hexe oder den Engel machen, aber nicht den Krampus.
Mhm.
Dass da schon viele Leute irgendwie, wo du auch merkst, so, die haben schon ein Mindset, wo die sich eben diese Geschlechterrollen schon auch eher so vorstellen, wie sie halt vor ein paar Jahrzehnten waren, die wenig dran interessiert sind, was jetzt, wo du in Berlin oder halt sonst wie global gesehen einfach nicht drum rumkommst, dass die ganze Welt so ein bisschen woke wird und dass das alles PC ist und so weiter. Gerade was das Geschlechterthema angeht. Mhm. Ich meine, die meisten von den Typen, die sagen halt einfach zu Frauen, sagen die halt einfach Dirndl. Und na, also allein, was da für ein Sexismus schon mit drin hängt und wie halt diese Geschlechtertrennung und die damit verbundenen Rollen hier von manchen schon auch gerne eben auf einem Stand von vor 50 Jahren wären, das finde ich schon auch krass.
Ich kann mich auch täuschen, aber ich hatte auch an der einen oder anderen Stelle das Gefühl, dass die diese Krampusläufe und diese Kostüme und diese ausgelassene Stimmung einfach dafür nutzen, irgendwelche Frauen zu betatschen.
Also, natürlich, das schwingt da ja immer mit rein und da sind wir auch wieder beim Karneval, weil das ist ja auch da so auch immer, ne? Du hast dann irgendwie Vergewaltigung und Co. Und
ja,
hier ist ja schon auch Thema gewesen, dass es dann auch so eine Gegenbewegung gibt, weil das wurde ja von vielen schon ausgenutzt. Deswegen gibt es dann da diese Obleute, die irgendwie darauf achten, dass dann eben solche Verstöße auch dokumentiert werden und dagegen angegangen wird.
Die müssen mittlerweile verfolgt werden.
So. Diese Nummernschild. Genau, wie Polizisten halt, ne, wenn dann im Gemenge drauf rumgeprügelt wird, dass derjenige auch zu identifizieren ist.
Mhm.
All diese Sachen. Aber ja, natürlich bin ich voll bei dir. Bei den vielen Typen merkst du so. Das hat ja auch dann die eine aus dem Off da erklärt oder in ihrem O-Ton-Moment, dass das für viele junge Burschen der erste Kontakt mit dem anderen Geschlecht ist.
Ja.
Wo du auch gedacht hast, okay, weird. Und es geht mit Auspeitschen los. Also, und die haben da ja schon auch den einen oder anderen übergriffigen Moment gezeigt, ne? So, wo der eine im Krampuskostüm dieses Mädchen übelst bedrängt und die schon rumschreit und sagt, lass mich, Alter, so. Und der lässt nicht los, ne? Also das, ich kann mir gut vorstellen, dass das gerne auch mal ausgenutzt wird, zumal, fand ich auch so geil, Alter, mit welcher Selbstverständlichkeit der eine etwas beleibtere Typ dann da erzählt, ja, dann kommen wir halt alle zusammen und dann trinken wir erstmal 4 Bier und dann geht's los. Dann fahren wir dahin, wo ich auch schon dachte, okay, jeder von euch hat also um die 4 Bier, wie er gesagt hat, intus. Und dann fahren wir erstmal zum nächsten Ort. So.
Vielleicht ist ja ein Designated Driver dabei.
Ja, ist klar. Genau den Eindruck machen die nämlich. Also, ja. Und dann macht das eben auch Spaß, wenn man dann losläuft und so und den Kontakt mit den anderen Menschen hat. Und da denke ich mir halt auch, also die Voraussetzungen für doofe Situationen sind halt wirklich gut gegeben.
Red Flag.
Ja, schon ein bisschen, ne? Weil die sind dann eben auch noch alle vermummt und die Idee vom Krampus ist ja schon auch eben, dass der da mit seiner Route da rumläuft und Leute auspeitscht und das ist dann, Alter, was die erzählt haben, was sich Leute in diese, in, das sind ja keine Peitschen, was sind das? Das ist doch so ein, das sind also Zweige, ne? So ein.
Mann, nee, das sind keine richtigen Zweige, es tut auf jeden Fall nicht weh. Das ist
doch
so
auch ein Wort für. Naja, doch, im Ursprung waren es ja diese, war es doch dieses Bündel von Zweigen, mit denen der.
Ja, ursprünglich. Routen, ne? Aber das dürfen die ja dann, das dürfen die ja nicht mehr benutzen, das ist ja auch irgendwie vorgegeben.
Genau, da gibt es ja jetzt so Reglements und so, aber was es dann eben für Assis gibt, wie die versuchen, das Ding zu umgehen, Alter.
Ja, ja.
Dass die da irgendwie Steine einbauen oder irgendwelche Kuhschwänze von innen mit Metall versehen
und, genau, und, ja, und
einfrieren und, so. Alter. Also. Hammer innovativ, aber.
Muss zecken.
Ja.
Aber noch krasser, ich meine, noch krasser finde ich ja diesen historischen Kontext, wo die dann erzählt haben, dass früher diese Leute, die sich als Krampus verkleidet haben, dann richtig in die Häuser eingefallen sind, um die Kinder zu erschrecken und so. Das, was die Eltern dann so als Erziehungsmaßnahme genommen haben und die Kinder wurden komplett traumatisiert. Und dann wurde das unter Todesstrafe gestellt.
Ja, weil es ja mal verboten wurde, ja.
Weil es verboten war, sich irgendwie, weißt du, den Teufel irgendwie darzustellen, mhm, in irgendwie physischer Form oder sich zu verkleiden und ja, den Teufel zu... Ja,
finde ich auch krass. Dann gleich Todesstrafe.
Dann Todesstrafe? Ja. Und das haben trotzdem die Leute in den Dörfern davon teilweise gemacht, weil die gesagt haben, das sind unsere Bräuche, das müssen, ja, wir durchziehen jetzt. Ja. Wir dürfen da nicht erwischt werden. Voll krass.
Krass, Alter. Ne? Also was so, wie wichtig so eine Tradition auch sein kann.
Ja.
Aber das fand ich eh krass bezeichnend, dass im Endeffekt alle Erwachsenen, nennen wir sie jetzt mal, oder sagen wir mal so alle 40 plus, mhm, die sich dann drüber freuen, wenn es dann diesen
da ist man erwachsen,
diesen
wir sind jetzt langsam in dem Bereich.
Um das jetzt mal in diesem Film zu trennen, weil das ist ja schon, die sprechen ja schon auch eben von Generationenwechseln und ich finde es halt super spannend zu sehen, dass die Leute, die quasi von früher erzählen, wie es war mit dem Krampus,
ja,
dass du bei denen merkst, die wurden alle hart traumatisiert in der Kindheit.
Ja, ja,
das war für die ein übelst traumatisches Ding, dass da so ein riesen Fellvieh mit einer fiesen Fratze ankommt, mit lauten Glocken und die Kinder irgendwo rauszerrt, Alter.
Ja, ja, schon brutal.
Natürlich ist das ein hart traumatisches Erlebnis. Du merkst bei manchen halt, das hat die ihr Leben lang verfolgt oder ist immer noch so, dass die sagen, ja, wenn ich so Glocken höre, so wird mir anders. Und ich denke, alles klar, ey, die Tradition basiert einfach auf einem harten Trauma. Und dass es manche von denen dann eben auch cool finden, dass es da jetzt so eine Art Aufklärung gibt, was ja dann auch in der Doku rauskommt, ne? Dass
ja, so
viele von den Passen losrennen und den Kindergärten und Schulen so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, um den Kindern die Angst zu nehmen vor dem ganzen Krampus-Ding. Ich aber auch denke, Alter, die halten eine Tradition aufrecht, die ganz klar auf diesem Trauma, also durch dieses Trauma funktioniert, dass halt Kinder in einem kleinen Alter so erschreckt werden, dass die quasi alles machen, Hauptsache der Krampus kommt nicht.
Ja, klar.
Dass das also halt so eine Art so ein Druckmittel wird, ja, zur Weihnachtszeit auch. Dass es so viele Menschen gibt, die das Ding unbedingt aufrechterhalten müssen, ich finde das schon auch irgendwo bezeichnend, aber es ist lustig, ne? Also fand ich einfach in der Doku so krass, wie halt alle, die so ein bisschen älter sind, wo du einfach merkst, die haben als Kind so ein hartes Trauma mitbekommen durch diese scheiß Krampus-Aktion, ey.
Ja. Definitiv.
Ja, ja, also insofern auf jeden Fall eine interessante Doku. Ich fand es ein bisschen, ab einem gewissen Punkt ein bisschen redundant.
Ja.
Was erzählt wurde.
Finde ich auch.
Weil sich da schon auch vieles wiederholt hat. Was ich echt schade fand, das ist mir währenddessen aufgefallen und dann so rückblickend dachte ich, okay, krass, es waren ausgerechnet alles die Frauen, die zu Wort gekommen sind im O-Ton. Mhm. Das war, die haben alle gescriptet gesprochen. Die haben alle abgelesen.
Ja, danke. Das war so ein bisschen wie so ein Schulvideo. So ein
schlimm. Und warum vor allem? Und warum ausgerechnet nur die Frauen?
Sehr langweilig vorgetragen, diese beiden.
Das ist ja der Punkt, weil es gescriptet ist. Weil das ist halt, das musst du einfach gelernt haben, so einen gescripteten Text so vorzulesen, dass er nicht öde klingt. Mhm. Und so wie die das vorlesen, also ich meine, die geben sich ja Mühe und so. Und es ist ja auch, die Information kommt ja an, aber es hört sich eben wie so ein Lehrvideo an.
Finde ich auch.
Und warum sind das ausgerechnet nur die Frauen in dem Ding? Weil es gibt ja auch dann so ein paar O-Töne von eben den Passenmitgliedern und so, die sprechen ja alle frei.
Ja, ja, da schon. Also aber, die Interviews ja, aber die beiden Moderatorinnen, die praktisch so durchs Programm führen und immer wieder zwischendurch
erklären. Ach, die verstehst du als Moderatorinnen, die beiden?
Ich habe das so gesehen. Das sind da die beiden, die so ein bisschen den Kontext herstellen.
Ja, die liefern vor allem den historischen Kontext.
Die liefern den historischen Kontext und immer wieder zwischendurch machen die auch, geben die auch immer wieder Kommentare
ja,
zu.
Ja, die geben so ein bisschen die Hard Facts, aber das
wird sehr schulvideomäßig halt, und sehr trocken.
Ja, Bin ich voll bei leider dir. Echt sehr aufgelesen und ich fand es auch mal so lustig, wie dann die rechts im Bild sitzt, dann immer, wenn sie ihren Teil gesagt hat, so zu anderen guckt und so das nonverbal das Wort an sie übergibt.
Ja.
Jedes Mal, Mann. Ja, aber die waren sehr bemüht, aber viel mehr dann auch nicht.
Stets bemüht.
Genau. Ja, und deswegen, also das ist jetzt nicht auf keinen Fall die beste Doku, die ich hier gesehen habe.
Nee.
Die ist, würde ich sagen, zweckdienlich.
Ja, die aber durchaus mal ein kleiner, interessanter Einblick. Also wir sind da, glaube ich, nicht weit voneinander entfernt in die Kultur. Also es war jetzt nicht auch so komplette Zeitverschwendung, sondern es ist
mal ein interessanter Beitrag. Nee, es ist wirklich, eben, sage ich ja, zweckdienlich, ist echt interessant. Man erfährt das, was man erfahren soll. Mhm. Und ein Stück weit ist es auch wirklich beeindruckend eben, also wie die Leute da mitgehen. Aber eben, das finde ich beim Fasching halt genauso.
Ja.
Oder eben bei Fasnacht in der Schweiz und so, ey, das ist da
ist schon so ein bisschen
Menschen
das
in allen Altersklassen sich so krass dafür begeistern, also dass es halt ein Hobby ist oder eine Leidenschaft,
ja,
die du dann so verfolgst, ey, der eine Typ, Alter, mit kompletten Unterarm zutätowiert mit dem Namen seiner Passe, wo ich auch dachte, Alter, und dann ausgerechnet ein Name, den niemand außerhalb deiner Region aussprechen kann. Mhm. Wie hießen die?
Vielleicht solltest du nochmal drüber nachdenken, wie du gerade eingeleitet hast in den Satz. Bevor du die Frage stellst.
Ja,
ein Name, also, den niemand aussprechen kann. Wie hießen die Guess? Seriously?
Sochwadler oder sowas.
Ja, Sochwadler. Hier.
Bewegwinderlauf.
Ja. So hießen die.
Schön wär's. Dann würde ich auch mitmachen.
Also, was bei mir natürlich haften geblieben ist, ist Abhandschnalzen. Dass man mit lauten Geräuschen den Winter vertreiben kann, weil ich meine, wir haben ja jetzt minus 6 Grad irgendwie letzte Nacht gehabt, insofern hätte ich gerne, dass du diesen Podcast vielleicht so übersteuerst, dass wir da die bösen Geister aus dem Winter vertreiben und den Frühling ein bisschen einläuten.
Aber das muss es doch in Serbien auch geben, weil das ist nun wirklich ein verbreitetes Ding in fast jeder Kultur.
Ich habe da keinen gesehen, der auf die Straße
gegangen ist. Nein, dass es Bräuche gibt, um den Winter auszutreiben. Also du hast ja gerade auch dann so eben zur Fasnacht und so, hast ja diese Feuer oder so, die dann zum Winterende gemacht werden, da gibt es voll vieles.
Ja, ja, das mag sein. Aber du darfst ja nicht vergessen, ich bin ja eher so aus zivilisierten Teilen des Landes, ja. Ich bin ja erstens bin ich Berliner hier deutscherseits und in Serbien bin ich ja in der Hauptstadt groß geworden. Insofern bin ich da mit diesen folkloristischen Bräuchen da nicht groß geworden. Also das brauchst du mich nicht mehr mit assoziieren.
Mann, und wenn uns Condor Man eins gelehrt hat, dann doch wohl, wie man in Serbien rumläuft. Da gibt es ja, nur Berge und Steine.
Ja, siehst du, die Gegend, die da gezeigt wurde, die
war mir unbekannt.
Nee, die kenne ich nicht.
Ja, dann kommst du nicht aus Serbien, Alter.
Das wird sein, ja. In Serbien gibt es das größte Hochhaus, hat 3 Stockwerke. Ganz genau. Ist das schon Manhattan.
Das höchste Hochhaus, Alter, da sind vielleicht 3 Ziegen aufeinander gestapelt. Condor Man ist jetzt mein Maßstab.
Hochhaus, 3 Ziegen, ja. Condor Man hat dein Bild von Serbien geprägt.
Endlich. Endlich weiß ich mal, wie es da
aussieht.
Das
ist erst ein paar Monate her.
Ja, deswegen, also auch die paar Tage, die ich in Belgrad war, die waren da auch überhaupt nicht repräsentativ. Ey, zum Glück habe ich endlich mal Condor Man gesehen.
Ja, auch hier wieder. Danke, Attenbaum, für Condor Man auf jeden Fall. Hast du dir die Augen geöffnet?
Siehst du, er steuert uns den wichtigen Scheiß bei.
Der Supporter des Jahres.
Geil. Ja, Alter, hast du den mal reingezogen beim Gruß von Krampus, wie viele Leute den auf Letterboxd gelockt haben?
Das ist überhaupt
das erste Mal. Wir sind in einem wahnsinnig elitären Kreis.
Das ist wirklich ein elitärer Kreis. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass es keine Letterboxd-Bewertung gibt.
Hatten wir das schon mal? Nee, also bisher hatten wir keinen Film, wo der Durchschnitt nicht ausgereicht hat.
Das habe ich noch nicht
erlebt. Oder die Anzahl an Stimmen nicht ausgereicht hat für den Durchschnitt.
Das hatten wir schon einige Male bei Rotten Tomatoes und Co., aber das war bei Letterboxd, dass da keine Durchschnittsbewertung stand.
Das ist crazy, ne?
Das ist eine Premiere.
Ja.
Insofern haben wir hier wenig Zahlen zu bieten.
Kein Cover, keine Durchschnittsbewertung, keine Rezension, nichts.
Also
es gibt ganze 11 Member, die den gelockt haben. Und ich glaube, Guess und ich sind dabei.
12 und 13 sind wir wahrscheinlich.
Nee, warte mal, warum bist du denn nicht dabei?
Ach so, na, ich bin nicht dabei, weil ich meine Filme immer versetzt locke.
Ach so, stimmt. Also du hast ihn noch nicht gelockt.
Nee, bei mir kommt
es immer noch später. Dann wirst du der 12. sein, ja.
Ich bin dann der
12. Ich habe ihn ja schon gelockt, ja.
Und Atombomb ist wahrscheinlich dann auch einer von denen.
Der ist dabei, ja.
Von den Etablierten.
3,5 Sterne von Atombomb.
Wie lustig, ey. Ja, geht 95 Minuten die Doku. Und was wir noch bieten können, ist eine IMDb-Bewertung von 8,4. Wohlgemerkt, 13 Reviews.
Ja, auch hier.
Ich denke mal auch eher lokaler Natur.
Der absolute Geheimtipp.
Kann man nicht vorstellen, dass die Times hier dabei war bei den Kritiken?
Nee, glaube ich auch nicht.
Ja, sehr.
Ja, ich habe das ja auch in der Vita von Gabriele Neudecker gesehen, dass die hatte sich Jahre davor schon mal dem Thema gewidmet, im Fernsehen irgendwas dafür gemacht.
Okay.
Und dann hat die wahrscheinlich irgendwie darüber das Ding finanziert. Also ich meine, das kann jetzt auch nicht viel gekostet haben, die Doku, weil sie ja wirklich fast ausschließlich aus O-Tönen besteht. Mhm. Aber trotzdem, also irgendwie sehenswert.
Ja, finde ich auch. Irgendwie sehenswert. Schon ganz interessant an dieser in diese Region da einzutauchen, sich das anzugucken. Danke, Atombomb, dafür.
Hast du dir denn mal irgendwie so faschingsmäßig was reingezogen oder was irgendwie vergleichbar ist jetzt mit diesen Läufen, die man hier sieht?
Also ich kann ja mal Nora outen, die war ja tatsächlich auch mal ein Funkenmariechen gewesen und gehörte ja zu den Leuten, die so in die Luft geworfen wurden und die so bei diesen Karnevalsumzügen mit bei waren. Aber ich war zum Beispiel nie beim Karneval in Köln oder so, nie besucht. Insofern da jetzt wirklich nicht wirklich viele Berührungspunkte, außer hier irgendwelche Faschingspartys, aber das kannst du ja nicht wirklich vergleichen.
Nee, ich meine schon so einen Umzug eben mit diesen Klicken und so, weil das ist schon, also ich feiere es überhaupt nicht, ne? Meins ist es echt nicht. Ich habe mir das halt früher in Basel zwangsläufig so ein bisschen reingezogen. Als Kind wirst du dem irgendwie, glaube ich, zwangsläufig ausgesetzt, so dem ganzen Fasnachtsding. Und ich weiß noch, da gab es auch so
ein paar. Gar nicht, dass es in der Schweiz auch so groß ist.
Ja,
das das habe ich jetzt gerade durch dich gelernt. Also.
Doch, doch. Krass. Ja, ist ein Riesending.
Okay.
Und in Basel gibt es eben zur Fasnacht ein so ein Happening, das ist schon krass. Also das würde ich auch Leuten in der Region auf jeden Fall empfehlen, sich das mal reinzuziehen, auch wenn du mit Fasnacht gar nichts am Hut hast, weil das ist einfach ein geiles Ding. Die ganzen, für den Umzug treffen sich eben die ganzen Klicken, versammeln sich vorm Rathaus am Marktplatz in Basel, was auch schon so ein super altes Gebäude ist und ein sehr schönes Ding. Und das halt, dann sind da auch alle Lichter aus von Straßenlaternen und so, ist komplett dunkel. Mhm. Und dann geht zu einer bestimmten Uhrzeit halt wirklich früh morgens irgendwie um 6 oder so, oder noch früher halt, bevor die Sonne aufgeht, geht dann auf einen Schlag, fangen die an, ihre Mucke zu spielen und ihre Laternen gehen an, so das ganze Ding, diese Lampignons.
Okay.
Und dann beginnt der Umzug. Und das nennt sich Morgenstreich. Und das ist ein ziemlich krasses Ding. Also gerade, wenn die halt alle synchron im Dunkeln anfangen zu spielen, so, da läuft es ja kalt den Rücken runter. Ja, das ist ein echtes Happening.
Nice.
Wie gesagt, auch wenn man fast gar nichts am Hut hat, aber was da halt wirklich cool ist, eben auch da zu sehen, mit wie viel Detailliebe diese unterschiedlichen Klicken ihre Masken herstellen und was da alles mit dranhängt und so, ist schon wahnsinnig aufwendig und eben detailverliebt.
Also auch hier, was die Krampusläufe angeht, das haben wir, falls das nicht hervorkam, also die Kostüme und die Masken sind wahnsinnig kreativ gemacht und sind teilweise extrem aufwendig. Also
und das ist ja auch körperlich ein Ding, ne? Was die da an Kilos mit sich rumschleppen. Ja, mit einiges. Dem, vor allem, da habe ich auch gedacht, Alter, echtes Ziegenfell, aus dem die dann ihre Kostüme machen. Und ich musste mal bei einem Film eine echte tote Ziege tragen. Mhm. Alter, die hat gestunken, sodass ich das wirklich 2-3 Tage habe ich diesen Gestank nicht von mir runterbekommen. Mhm. Und die machen das freiwillig einmal im Jahr.
Ja, schon hart.
Weil die ja auch gesagt haben, das ist nicht nur auch die Glocken und das Kostüm, sondern auch der Gestank, der damit dranhängt, dass du den Krampus halt auch riechst, ey.
Ja.
Im Idealfall vom Weiten. Wo ich auch dachte, boah, Alter, geil. Und dann hängen die ihre Kostüme extra noch irgendwie 4 Wochen in Ziegenstall, damit die ordentlich Gestank mit sich rumschleppen.
Guter Plan.
Zu
Method Actor halt.
Voll.
Ja.
Ey, wirklich, wie Sacha Baron Cohen als Borat.
Definitiv, ja. Oder Shia LaBeouf in dem Panzerfilm. In Fury. Der hat auch irgendwie 2 Monate nicht geduscht und alle haben sich beschwert auf engstem Raum, dass der da irgendwie, dass der das so authentisch wie möglich darstellen wollte, weil die Leute damals nicht geduscht haben. So, Alter.
Keeping it real.
Keeping it real since Geburt.
Ja, ja, ja.
Ja, Gruß vom Krampus.
Ja, jetzt müssen wir Punkte raten, ne?
Raten wir Punkte, ja.
Nee, warte mal. Wer muss anfangen? Achso, ist ja ein gemeinsamer, gibt keine Reihenfolge. Bin ich immer noch vorne?
Du bist vorne, ja, weit.
Du sagst, ja, du fandst das ja auch nicht schlecht. Ich sag 7 Punkte.
6,5. Bei mir. Ich sag bei dir 6,5.
Ich bin bei 7.
Ach, du bist bei der 7. Ja, Mann, ich wollte es erst mal sagen, so eine Kacke.
Deswegen dachte ich, das ist dann immer das Einfache, wenn man nicht derjenige ist, der vorlegt bei solchen Sachen, wo es dann auch noch so ähnlich klingt.
Na, ich habe mich damit auch schon in die Nesseln gesetzt, dass ich gesagt habe, okay, du...
Stimmt, du klingst genau gleich und dann...
Richtig.
Ja, aber das ist ja ein super ähnlicher Bereich und ich glaube, das passt zu den 3,5 Sternen von Atmob, oder? Der ist da ja auch...
Ja, bei mir halt ein halber Stern weniger nach meiner Letterboxd-Umberechnung, aber es geht schon, also 3,5 Sterne kann man schon rechtfertigen, ist fein. Und vor allem bei ihm kommt ja noch der lokale Patriotismus dazu, ja, dass es ja in seiner Gegend, in seiner Region da stattfindet und die Krampusläufe da teilweise direkt nebenan stattfinden, ist ja klar, dass da der halbe Punkt da oben noch raufkommt.
Naja, aber auch er kann die Untertitel bei Amazon nicht ausstellen.
Ja, das ist natürlich ärgerlich. Aber vielleicht hat er die Original-DVD oder
Meinst du den
Die Frau Neudecker hat ihn bei ihm hat ihn vorbeigebracht. Herr Attenbomb, hier, ich habe hier eine Kopie von meinem Film.
Ja, genau.
Ich wollte jetzt nicht den österreichischen Dialekt dazu machen oder Akzent.
Die Frau Neudecker. Gruß vom Krampus. Ja, das war's davon.
Das war's davon. Interessant. Das kam ja, das war das erste Mal, dass mir eine Filmrezension vorkam, als hätten wir gar keinen Filmpodcast, sondern als würden wir hier über irgendwelche Folklore und Bräuche reden und
ach so.
Als wäre das so ein, Talk-Podcast, über den man alles Mögliche, bei dem man alles Mögliche so reinschmeißt an Themen.
Ja, hat aber bestimmt auch viel damit zu tun, dass das jetzt nun mal eine Dokumentation ist oder ein Dokumentarfilm, der filmisch nichts besonders macht.
Ja, ja. War ja auch ohne Wertung, also, aber es kam mir so vor, weil wir haben ja jetzt nicht so von wegen, ja, du weißt ja, wie wir rezensieren nochmal. Ja, die Kamera eben. War geil, guter Score.
Deswegen
so.
Meine ich, da kannst du ja hier nichts hervorheben. Guck
mal diese Bräuche und so und dann gehen wir in die Geschichte rein, so, das hat ja gar nichts mehr mit dem Film zu tun, aber ja. Ist trotzdem interessant, glaube ich, gewesen. Und wir haben ja auch viele österreichische Hörer und
das stimmt, ja.
Haben wir ein bisschen was gelernt über den Krampus, ist ja auch mal schön.
Ja, dann liebe Grüße nach Österreich.
Ja, liebe Grüße nach da.
Das war ja bestimmt auch nicht das letzte Mal, dass wir was aus Österreich hatten. Erst recht nicht, nachdem du jetzt hier die Haneke-Trilogie und noch was oder wir.
Nee, und Altenbomb hat ja auch dir ein bisschen Kontext gegeben, indem er diesen Sentunchi-Horrorfilm dabei getragen hat. Das ist ja auch ein witziges, österreichisches Phänomen.
Nee.
Oder?
Ein Schweizer Phänomen.
Ach, das war ein Schweizer Ding, ja, ja. Richtig. Ja, das stimmt, das habe ich jetzt auch mal. Die Schweizer und die Österreicher wieder in
einem. Oh, das ist so hart, Alter. Das ist so krass. Also, vor allem, also, ich meine, wir sind ja alle erwachsen und halbwegs vernünftig, deswegen ist das natürlich kein Thema mehr, aber du kriegst halt als Schweizer auch so eine Aversion gegen Österreicher irgendwie mit ins Blut. Also, das ist irgendwie.
Die mögen sich nicht, ja?
Naja, das weiß nicht, ist halt so ein altes Ding irgendwie und völlig dämlich. Mhm. Und als Schweizer hast du irgendwie aus Prinzip was gegen Österreicher und Holländer, seltsamerweise.
Okay.
Und der Witz ist, ich liebe beide Völker, weil ich da bisher nur extrem coole Leute aus den beiden Ländern kennengelernt habe. Also ich habe mal so überhaupt keinen Anlass, die Scheiße zu finden. Aber es ist wie mit den Schwaben tatsächlich. Also als Schweizer werden ja auch alle Deutschen erstmal pauschal als Schwaben bezeichnet. Also alles nördlich von Basel ist Schwaben, egal ob Hamburg oder Stuttgart.
Okay.
Und da kriegst du auch so einen latenten Hass mit ins Blut, was auch völlig Banane ist. Aber ja, ja. Es ist halt, du merkst halt in der Schweiz einfach, dass die Mentalität von diesem Volk, was sich selbst genügt und so, ne, also der Anschluss nach außen, der wird da nicht immer aktiv gesucht und das hat Auswirkungen auf die Mentalität. So, der Schweizer ist halt tendenziell eher so mit Scheuklappen unterwegs. Mhm. Ein Grund mehr für mich, dass ich da irgendwie raus wollte.
Ja, das muss man uns beiden lassen, da sind wir schon sehr, sehr vorurteilsfrei, was irgendwelche verschiedene Völker angeht. Also unser Freundeskreis ist ja schon.
Ja.
Sehr verstreut auf alle möglichen Nationen und Bereiche.
Naja, aber eben, je nachdem das, was du halt kulturell so mitbekommst, ne, das zieht halt manchmal echt Kreise, weil ich meine, ich kenne immer noch einige Serben, die so einen blinden Hass auf Kroaten schieben. Weißt du?
Ja, ja, umgekehrt
so,
auch.
Ja, ja, natürlich, ja, total. Also. Ja, ja, klar. Gar nicht wertend, ne, aber halt, wo du merkst, das ist nicht, weil die persönlich schlechte Erfahrungen mit Kroaten gemacht haben, ist so ein anerzogener Hass. Der halt einfach durch die politische Geschichte des Landes und so, das kriegst du halt mit ins Blut irgendwie.
Ja, ja, klar.
Und das finde ich dann so bekloppt irgendwie, aber da ist ja halt auch jeder selbst dann aufgefordert, das für sich zu reflektieren und zu verändern, ne? Also.
Ja, da bin ich genau. Da ist man halt ein bisschen generationsabhängig auch und ein bisschen typenabhängig, weil ich sehe mich als Jugoslawen, weil ich ja damals im kompletten Jugoslawien groß geworden bin oder beziehungsweise meine Eltern daher sind, weißt du, insofern, da gab es kein Kroatien-Serbien, das war noch, als ich ein kleiner Junge war, da gab es eine komplette Basketballmannschaft, die für Jugoslawien gespielt hat, eine Fußballmannschaft. Insofern, weil jetzt später die politische Lage das Ganze aufgesplittet hat, bin ich jetzt nicht plötzlich irgendwie in einer bestimmten Region zuständig, sondern in meinem Herzen bin ich immer noch Jugoslawe, so, weil das ist für mich ein Volk. Das ist halt leider traurig, dass das andere nicht so sehen, sondern plötzlich dann auf Verfeinde tun, so, das ist halt albern.
Ja, aber das ist gerade, glaube ich, so die Generation, die nach dir kam, die ist da prädestiniert für, weil die sind halt schon mit politischen Unruhen im Land aufgewachsen.
Fall. Und schon mit dem Hass groß geworden.
Ja,
definitiv. Aber es gibt auch ein paar meiner Generation sicher, die von ihren Eltern dann doch diesen Hassgeschirr kriegen und das dann weitergeben. Also das würde ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt komplett alle so sehen wie ich.
Ach so, nee, das ist ja dann auch das Phänomen, dass das eben so weitergetragen wird und dann eben auch unabhängig von der Veränderung, die global stattgefunden hat, man halt weiter dieses Ding aufrechterhält. Das ist völlig Banane.
Ja.
Ja.
Aber gut, jetzt sind wir bei der Politik in dieser Weihnachtsfolge. Wir wollen ja weihnachtlich bleiben. Insofern. It's beginning to look a lot like Christmas.
Geil. So. Hat er noch mehr Lieder drauf? Ich bin da so schlecht, was Weihnachtssongs angeht, Alter.
Ich war ja in Frankfurt letzte Woche, wo wir ja da auch diese Diskrepanzen hatten mit dem Aufnehmen, worum ich mit Alessandro aufgenommen habe, weil ich war in Frankfurt und ja. Du warst dann auch teilweise irgendwie besetzt und hattest deinen Geburtstag und alles mögliche dazwischen. Insofern hat das nicht gepasst, dass wir beide zueinander kommen.
Dann hast du Weihnachtslieder gespielt.
Da musste ich nur ausschließlich Weihnachtslieder spielen.
Oh shit, okay.
6 Stunden lang. Alter. Draußen übrigens.
Draußen auch?
Ja, das war so ein Weihnachtsmarkt, halt von der Lufthansa, mhm. die ich ja mal auflege. Und die hatten draußen halt so Fressbuden, hatten so ein, wie heißt das, Curling, wo die diese Dinger da übers Eis schieben.
Ja.
Ja, so eine Curling-Eisbahn und hatten so ein bisschen Spielspaß und...
Noch so ein Sport, in dem die Schweiz ganz gut ist.
Im Curling.
Mhm. Ja.
Bisschen Kunstschnee da reingesprüht und ich hatte da meine Bude gehabt, wo ich dann ausschließlich Weihnachtslieder so als Untermalung gemacht habe.
Okay.
Da meinte der Veranstalter auch so zu mir, spiel mal das, was auf Weihnachtsmarkt immer läuft. Also so Weihnachtsmusik, mhm. so was immer da läuft. Ich so, ja gut, dann läuft halt Weihnachtsmusik. Und deswegen habe ich die jetzt alle frisch im Ohr.
Okay, krass. Ey, musst du dich auf sowas vorbereiten oder hättest du jetzt wirklich aus dem Stegreif für 6 Stunden Weihnachtslieder in petto?
Das war mal interessant für mich zu sehen, wie lange die ausreichen. Und,
ach so, hast du einfach mal drauf ankommen lassen.
Nee, ich habe
so, jetzt habe ich alle Weihnachtslieder gespielt, die mir eingefallen sind.
Jetzt wieder von vorne.
Jetzt Megadeth.
Nee, also sagen wir mal so, es wäre wahrscheinlich nicht aufgefallen, wenn ich nach 5 Stunden einen Song doppelt gespielt hätte.
Ja, gut.
Und es lässt sich auch nicht vermeiden, dass so die ganz großen Songs, sowas wie Rockin' Around the Christmas Tree, die ich glaube ich von 10 Interpreten irgendwie im Ordner habe, dass
so.
Die mal teilweise von jemand anderem laufen, weil das ist eine andere Version,
ja, ob klar.
Kim Wilde den Song singt oder Ella Fitzgerald, weißt du?
Ja, klar.
Insofern haben sich da schon teilweise Songs gedoppelt nach ein paar Stunden, aber ja, viel länger als 6 Stunden hätte es nicht gehen dürfen. Da hätte ich mein Ordner ein bisschen aufblasen müssen.
Okay. Nachdem dann irgendwie alle 5 Versionen von Santa Baby gespielt hast.
Ja, richtig. Aber das ist auch Maximum gewesen. Also bisher hatte ich Weihnachtsfeiern oder irgendwelche Firmenpartys, die halt gesagt haben, mach mal zum Reinkommen oder zum Einstimmen oder zum Essen 1,5 Stunden oder 1 Stunde oder 2 Stunden irgendwie so Weihnachtsmusik und dann leiten wir über in die Party.
Das ist ja auch noch eine erträgliche Länge, aber ich das 6 Stunden Weihnachtsmucke. Ey,
ja gut, aber wenn du auf dem Weihnachtsmarkt bist, geht es ja nicht darum, okay, weißt du, du tanzt ja nicht dazu, sondern es geht ja nur darum, dass da im Hintergrund irgendwas dudelt und da läuft ja nicht auf einmal, da laufen ja nicht Beach Boys. Obwohl mein allerletzter Song war Sunshine Reggae. Ich gesagt, okay, ich mache jetzt Kulturschock. Wirklich, nach 6 Stunden Weihnachtslieder, letzter Song, machen wir noch einen Song durch das Sunshine Reggae gespielt.
Oder Kokomo.
Völlig durchgefroren, ey.
Ja, geil. Ja, apropos, haben dir da auch bestimmt irgendeinen Heizpilz hingestellt, oder nicht? Also.
Nee, der stand nicht direkt in meinem Zelt, sondern, also er meinte schon zu mir, pack dich gut ein, dann meinte ich zu ihm, ich bin mir nicht sicher, wie das läuft, weil ich habe noch nie bei der Kälte irgendwie draußen aufgelegt, nicht, dass die Technik irgendwie abspackt, dass der Mac irgendwie abstürzt oder so.
Ja.
Und er meinte, ich versuche den Heizpilz hinzustellen oder so, aber der stand 5 Meter weiter vom Zelt, wo sich die Leute dann irgendwie...
ja, was stimmt, Alter, allein für den Rechner, weil der so, kann mir vorstellen, wenn es dann so unter 10 Grad wird, dass der Rechner dann auch irgendwann...
Ja, das waren so 0 Grad, insofern ging das noch. Es war jetzt noch nicht so mega kalt, wie es jetzt ist, also es war vor einer Woche, waren das so um die 0 Grad Gefrierpunkt. Das ging.
Ja, okay, aber nicht da, wo du aufgelegt hast, also da, wo dein Rechner stand, waren es ja wohl keine 0 Grad.
Doch.
Was?
Ja.
Und 6 Stunden lang hat dein Rechner bei 0 Grad mitgemacht?
Das ging ja.
Wow. Da ist
nichts passiert.
Okay.
Aber die Techniker meinten wohl auch so, also solange du nicht hier minus 10 Grad hast und der Rechner irgendwie im kalten Wind steht, wird da nichts passieren, haben die gesagt. Und so war es auch heute durchgehalten.
Na geil.
Ja, das war auch so, also es war halt so ein Zelt, weißt du, so ein kleines Zelt. Und ich glaube auch, dass du kannst da glaube ich keinen Heizpilz hinstellen aus Sicherheitsgründen direkt
ins
Zelt. Und deswegen,
fuck das Zelt ab.
Ist das ein bisschen problematisch. Also schön hier lange Unterhosen angezogen und Mütze und Handschuhe. Und
mit Handschuhen auflegen, na gut.
Ja, die habe ich dann natürlich auch zwischendurch immer wieder ausgezogen, aber dann auch wieder angezogen. Und war halt ein entspannter Job, was soll ich dir sagen.
Ja, okay.
Hast du einen Stuhl, da kannst du dich hinsetzen und dann irgendwie eine Suppe essen zwischendurch, so weißt du, wenn irgendwie Weihnachtssong läuft.
Ja, klar.
Insofern war das jetzt nicht die krasse Nummer.
Hm. Okay.
Ja.
Kommt wahrscheinlich auch niemand mit großen Musikwünschen an.
Ja, eine kam an, aber da muss ich dann auch erklären, dass ob sie 4 Stunden jetzt mitbekommen hat, was hier so das Thema ist.
Wolltest du Backstreet Boys hören oder was?
Nee, die wollte Heroes de Silencio hören.
Okay.
Diese Rockband, weißt du, dieser spanische Rocksong. Ich dachte, das ist nicht sehr weihnachtlich. Das ist ein Stretch.
Ja.
Also wir haben uns dann schon von vornherein geeinigt, so mit den Musikwünschen. Aber es ist eigentlich selten, weil das ja keine Party per se ist, sondern weil das ja nur so Hintergrundgedudel ist. Da kommen eigentlich selten welche mit Musik wünschen. Aber wenn jetzt einer gekommen wäre mit Robbie Williams zum Beispiel.
Hm.
Und Robbie Williams hat ja so einen hat ja so ein Swing-Album rausgebracht.
Ja, der hat doch bestimmt auch schon diverse Weihnachtsalben rausgebracht, oder?
Ja, ja, der hat doch ein Weihnachtsalbum rausgebracht, von dem habe ich auch was gespielt. Aber wenn sich jetzt einer was von diesem Swing-Album wünscht oder irgendwas von Frank Sinatra, es sind zwar keine Weihnachtssongs per se, aber es passt ja so ein bisschen so in das Muster. Ja, ja, das würde überhaupt nicht auffallen. Ja. Aber Heroes de Silencio war dann doch, das war ein bisschen zu weit vom Schuss. Aber genug von mir.
Ja.
Jetzt zu deinem Weihnachtsfilm.
Zu meinem Weihnachtsfilm. Da habe ich mir einen ausgesucht, wir haben das wieder abgeglichen und witzigerweise haben unsere beiden Weihnachtsfilme den gleichen IMDb-Score, ist das richtig?
Wenn dein IMDb-Score 5,7 ist?
Ja, 5,7.
Dann ist das richtig, ja.
Deswegen habe ich, ja nach deinem Metascore gefragt, weil ich wollte natürlich nicht den gleichen Film bringen.
Ja, weil wenn wir so Themenamt haben, dann fragen wir nach dem IMDb-Score und wenn wir wissen, okay, der unterscheidet sich, dann sind wir safe. In dem Fall war der gleich, also mussten wir nochmal den Metascore abgleichen. Ganz witzig.
Ja, und den kannte ich noch nicht und ich glaube, das ist auch eher so einer aus der B-Riege. Er ist im Jahr 2008 und heißt Four Christmases. Auf Deutsch, mein Schatz, unsere Familie und ich.
Hast du einen Bleistift in deiner Greifweite?
Ja, hier. Aber jetzt müssen wir uns den teilen. Ganz weihnachtlich.
Das ist wirklich weihnachtlich.
Kanntest du den schon?
Nee, den kenne ich auch nicht.
Okay. Ja, und ich dachte, Reese Witherspoon und Vince Vaughn sind hier in der Hauptrolle und ich bin davon ausgegangen, dass das hier schon auch so eher so ein Familienfilm ist und ein bisschen harmlos alles und so. Und im Großen und Ganzen ist es das auch, aber das kann ich vorwegschicken. Ich war überrascht, wie gut der mich unterhalten hat.
Ui.
Der ist nicht so scheiße, wie er auf dem Papier aussieht. Wobei, wenn man sich dann mal anguckt, wer hier alles mitspielt, dann könnte man wiederum eigentlich auch recht große Erwartungen haben, weil das ist schon krass. Eigentlich. So, jetzt erstmal zur Handlung. Reese Witherspoon ist Kate und Vince Vaughn ist Brad. Die beiden sind seit 3 Jahren zusammen, lieben sich heiß und innig und haben eine tolle Beziehung. Die haben eine Menge Spaß am Leben, weil die unternehmen alles Mögliche, sind da sehr eingespielt und haben die Verabredung, dass sie beide nicht die Absicht haben, jemals zu heiraten oder Kinder zu kriegen. Und deswegen funktioniert das total gut. Die genießen ihr Leben in vollen Zügen. Das wird am Anfang auch so etabliert. Hast du so einen Anmachmoment, wo er sie angräbt und weil du ja noch nichts weißt von dem Film, gehst du erstmal davon aus, dass das ihr Kennenlernen ist und dann stellt sich raus, weil sie ihn aber aufs Übelste abweist und er dann so die Rollen switcht plötzlich und ganz anders auftritt, merkst du dann, das war ein Rollenspiel, was die ganz gerne mal machen, so, weil die sind eben schon eine ganze Weile zusammen und haben eine super Zeit zusammen. Jetzt haben die so ein Ding seit diesen 3 Jahren, dass die Weihnachten mit der Familie immer umgehen können. Die haben da jedes Jahr eine andere Ausrede parat und sagen, wir fliegen jetzt nach Guatemala, um da irgendwelchen Waisenkindern an Weihnachten zu helfen. Oder fliegen da dahin und machen dort die und die Charity Work. Also es ist immer so eine Ausrede, wo dann die Verwandtschaft halt nicht sagen kann, oh, wie könnt ihr nur und so, weil die dann immer das mit was Wohltätigem verknüpfen. Also das ist natürlich alles Show, sondern die machen dann einfach immer Urlaub. Und waren auch schon an vielen Orten zusammen und dieses Jahr steht Fiji an. Haben eben über Weihnachten einen Trip nach Fiji gebucht und wollten da am Strand chillen. Und jetzt gehen sie zum Flughafen am Weihnachtsmorgen und da ist Riesenchaos. Wir sind in San Francisco und da hat sich ein riesen Nebel über die ganze Stadt gelegt und am Flughafen wurden sämtliche Flüge gecancelt. So auch ihr Flug nach Fiji. Und weil das jetzt so ein riesen Happening ist, weil sämtliche Flüge halt gecancelt wurden, ist da auch ein Nachrichtenteam vor Ort, die da mit der Kamera rumrennen, so ein EB-Team, und die filmen dann natürlich gerade unser Paar am Schalter, wie es mitgeteilt bekommt, dass der Flug gecancelt wurde. Und die beiden halt vorher, ne, mit Strohhut und Hawaii-Hemd und Shorts und Flipflops und sie sind halt voll auf Urlaub getrimmt. Und dann kommt dieses Kamerateam dazu und filmt die und fragt sie so, ja, was hattet ihr denn vor an Weihnachten und wie ist das jetzt für euch? Und werden halt dabei gefilmt, wie sie gerade nicht nach Fiji fliegen können. Dann dauert es auch nicht lang, kriegen die beide den Anruf von der jeweiligen Familie. Er wird vom Vater angerufen, sie wird von ihrer Mutter angerufen. Und es heißt, Mensch, wir haben euch gerade im Fernsehen gesehen, so jetzt habt ihr ja Zeit an Weihnachten, kommt doch vorbei. Und beide kriegen es nicht hin zu sagen, nee, lass mal, sondern so, ja gut, ja, wir kommen vorbei. Das führt dazu, weil die Eltern der beiden, die sind jeweils getrennt und dadurch haben sie jetzt an Weihnachten eben die Aufgabe, an 4 verschiedenen Christmases aufzutauchen, deswegen der Titel.
Ah.
Die müssen also zu seinem Vater, zu seiner Mutter, zu ihrem Vater, zu ihrer Mutter. Und
For Christmas is in a funeral.
So ein bisschen, ja. Also die dabei ist natürlich der Clou, dass die durch die Interaktion und das Chaos, was an den jeweiligen Stationen stattfindet, kommen natürlich Konflikte auf, weil natürlich verändert sich an der Mentalität von dem einen oder anderen so ein bisschen was. Erst recht im Hinblick auf dieses ganze Thema, wie sie ihre Beziehung angehen, bezüglich heiraten und Kinder kriegen und so. Das ist natürlich wahnsinnig generisch für so einen Weihnachtsfilm. Natürlich wird sich daran was verändern. Mhm. So. Das ist klar, aber das eigentlich Witzige an dem Film ist dann eben, was die an den jeweiligen Stationen erleben. Und vor allem, wer hier noch mitspielt, Alter. Weil jetzt ziehe ich es rein. Seine Eltern sind Robert Duvall und Sissy Spacek.
Okay.
Also fahren dann zuerst zu ihm. Weil die, wie gesagt, ne, die Eltern sind alle getrennt. Das heißt eben deswegen die vier Stationen. So. Und dann fahren sie zu Robert Duvall. Da leben auch noch die beiden Brüder von Vince Vaughn, mhm, also von Brad. Die beiden werden von John Favreau und Tim McGraw gespielt. Und die sind so.
Country-Sänger,
ja? Ja, ja.
Okay,
und die spielen so UFC-Fighter. Mhm. Und sind halt die übelsten Rednecks. So, die ihn dann natürlich auch erstmal attackieren, wenn er reinkommt und so im Spaß, weißt du, und ihn halt dauernd irgendwelche Wrestling-Moves mit dem machen. Mhm. Und Vince Vaughn ist ja ein Riesentyp. Und ich meine, John Favreau ist jetzt auch nicht klein, aber Tim McGraw ist halt deutlich kleiner und so. Und er wehrt sich aber halt nicht, ne, obwohl er dieser Riesentyp ist und so. Und da geht es natürlich auch um die Familiendynamik. Und Robert Duvall steht dann da mit seiner Bierdose in der Hand und lacht sich nur kaputt, wie die gerade Brad vermöbeln. Mhm. Und dann fahren sie eben später auch noch zu Sissy Spacek, der Mutter, die sich dann eben natürlich getrennt hat von dem Mann. Und sie wiederum ist voll classy unterwegs, aber auch so ein bisschen esoterisch, aber halt wahnsinnig stilvoll eingerichtet, während halt er echt so in so einer Bude, die schon einem Trailerpark ähnelt, wohnt. Mhm. Ja, und dann fahren sie eben auch noch zu ihren Eltern. Also das ist immer im Wechsel, ne? So erst sein Vater, dann ihre Mutter und so weiter. Und ihre Eltern werden von...
Schon ist er durcheinander.
Ja, ja, es ist ein riesen und Hin und Her die ganze Zeit. So, und ihre Eltern werden von Mary Steenburgen und John Voight gespielt.
Okay, krass.
Fällt dir was auf, was die Eltern angeht?
Mary Steenburgen, John Voight, auf jeden Fall alles Stars der 70er. Mir fallen lauter Klassiker aus den 70er ein, wo die mitgespielt haben. Insofern, mhm, könnte sein, dass es da irgendwelche Überschneidungen gab.
Ja, das sowieso, ja. Aber die sind alle Oscar-Preisträger.
Oscar-Preisträger sogar, ja, stimmt.
Was ich in so einem Film halt echt nicht vermutet hätte, dass
aber die Eltern... Aber nur die Eltern. Tim McGraw wurde noch nicht für den Oscar nominiert, soweit ich mich richtig erinnere.
Nee, das nicht. Wobei, vielleicht hat er irgendwelche Grammys oder so, weiß ich nicht.
Das bestimmt, ja.
Ja, die Frau von John Favreau wird von Katie Mixon gespielt, die ich auch schon echt in sehr vielen Comedies gesehen habe. Mhm. Ihre Schwester, also Kates Schwester, Courtney, wird von Kristin Chenoweth gespielt.
Ah,
die wir ja auch schon in vielen Sachen hatten. Und dann tauchen die in kleinen Rollen noch Cedric Yarbrough auf und ein sehr junger Skylar Gisondo, der spielt einen der Kids von John Favreau.
Okay.
Der sich dann auch erstmal auf Brad stürzt und den vermöbelt. Und das ist einfach echt ein sehr kleiner Skylar Gisondo. Ja, fand ich auch sehr geil. Also die Besetzung ist wirklich für so einen Film, Alter, weil ich dachte, wie, das ist so wahnsinnig
abgefahren, generische
B-Ware und so. Und dann hast du ja plötzlich halt vier Oscar-Preisträger, so. Alter.
Hat irgendeiner von den Eltern einen neuen Partner?
Ja, klar.
Schon.
Ja, ja, also vor allem ihre Mutter ist dann so an so einem ganz schwierigen Pastor interessiert und ist sowieso, die graben dann auch alle den Brad an, wenn er da reinkommt und so. Also natürlich wird hier sehr mit Archetypen gespielt, ne? So Robert Duvall ist halt der zurückgebliebene Hillbilly, mhm, Mary Steenburgen so ein bisschen der Cougar und also Sissy Spacek, dann so die ganz classy Variante. Ja, zumal ich hatte ja gerade noch als Mutter von Will Ferrell, jetzt ist sie hier die Mutter von Reese Witherspoon.
Ja, bei Justified war sie auch sehr, sehr für ihr Alter noch sehr sexy unterwegs. Obwohl bei...
Ja, die hat ja auch was. Also zweifelsohne eine sehr attraktive Frau.
Ja. Aber später hat selten so das Hausmütterchen, sondern meistens so eher so ein Glas Wein in der Hand,
ja, weißt
du,
ja,
und so
genau, ein
bisschen...
Ja, total. Ein
bisschen flirty unterwegs.
Ja, auch gerne so eben so die typische Suburban... Soccer Mom.
Ja.
So, ja. Aber schon auch tendenziell immer mit einem guten Herz. Ne? Ich glaube, ich habe die noch nie irgendwie wirklich so in der Antagonistenrichtung was von der gesehen.
Ja, Justified.
Ach so, ja? Mhm. Ah, okay, cool.
Da, ja, sie das hat ist die ja auch und Sam Elliott und die sind halt beide. Und Sam Elliott war ja auch oft der Held und der Typ ja, mit dem total. Guten Herzen und da sind die halt beide.
Beide böse, fies. Ja, okay. Ah, das ist immer noch eine Serie, die ich gucken muss. Man, das vergesse ich auch immer wieder. Mhm. Ja, Regisseur war Seth Gordon. Der hat eine Menge Fernsehen gemacht, 26 Credits, hat uns natürlich das sensationelle Baywatch Remake 2017 beschert. Oder ist das ein Sequel oder wie soll man das nennen, wie auch immer?
Gute Frage.
Ja, und der Herr ist Regisseur geworden bei diesem Film, weil Vince Vaughn da insistiert hat. Der wollte oder hat gesagt, Seth Gordon macht das. Der hatte hier wohl eh recht viel zu sagen. Ich meine, der hat das auch mitproduziert. Mhm. Ja, geschrieben haben das Matt Allen, Caleb Wilson, John Lucas und Scott Moore. Letzten beiden kennen wir als Autoren von Hangover und dann so Bad Moms und sowas.
Oh Gott.
Und einen zweiten Teil, ja, ja. Deswegen, also es hätte schlimm werden können. Aber jetzt mal ohne Scheiß, der Film geht. Also der hat wirklich ein paar lustige Momente. Der ist recht kurzweilig. Über das Generische kann man echt gut hinwegsehen. Mhm. Ich war mir stellenweise nicht sicher, was so die Chemie zwischen Vince Vaughn und Reese Witherspoon angeht. Das Ding ist, das ist eigentlich für die Handlung des Films aber ganz zuträglich, dass die Chemie nicht immer so rund ist. Ne? Weil ja ab einem gewissen Punkt kommen ja dann die Konflikte und dann spielt das denen eigentlich ganz gut in die Karten. Mhm. Jetzt habe ich aber gelesen, da steht hier in den Trail Effects, gibt es da echt eine Menge zu, wie die sich halt wirklich gehasst haben. Also da gab es Berichte zu, also damals wo war das wohl auch groß in den Medien, das wurde nicht nur geleakt, sondern da gab's, haben sich dann auch Leute von der Produktion, inklusive auch die Schauspieler, haben sich in Interviews dazu geäußert, wie schlimm das war zwischen den beiden.
Echt, ja, die mögen sich nicht.
Also aus irgendeinem Grund war er immer super pissig auf sie. Sie kam wohl immer super ausgeschlafen und so ready for camera ans Set. Und er kam wohl immer an, als hätte er gerade die Nacht durchgemacht und übelst gefeiert und völlig verschallert und also war wohl extrem schwierig. Ne? Das hat sie natürlich unprofessionell gefunden, dadurch, ja. Er, wie gesagt, aber wohl auch Produzent. Ich finde es, ist mir aufgefallen in den Credits, so finde ich immer so spannend beim Credits lesen, mache ich ganz gerne, wer dann wie viele Assistenten hatte bei der Produktion und so. Und die hatten natürlich auch beide ihre eigenen Fahrer. Sie hatte zwei. Er hatte auch zwei, aber einen normalen Driver quasi und einen Bus-Driver. Wo ich mir dann auch dachte, wenn die Produktion dem dann noch einen Bus stellt, weil du hast ja am Set eh deinen Trailer, der wird ja nicht groß rumgefahren, erst recht nicht mit dir drin. Wenn der noch einen separaten Bus-Driver hatte, musste der ja irgendwie sowas Tourbus-mäßiges hatte.
Ja, klingt so.
Gehabt haben, so. Weil sonst, warum braucht er einen separaten Bus-Driver? Und da dachte ich dann auch schon wieder, okay, also da, ne, bei sowas gehen dann die Probleme wahrscheinlich auch schon los, zumal Reese Witherspoon ja auch immer jemand war, also hat sich auch hart erarbeitet und ist ja jetzt zum Glück auch an dem Punkt, wo sie sich immer dafür eingesetzt hat, was so Equal Pay angeht, ne, dass sie erst recht jetzt, wenn sie was produziert, so gibt es ja keine Frau, die irgendwie weniger verdient als ein Mann auf einem vergleichbaren Posten und ja, so.
Die war da immer groß und sich anzusetzen.
Genau, so, die war da ja auch immer weit vorne und ich weiß nicht, ob das dann vielleicht bei so einer Produktion auch Probleme verursacht hat. Jedenfalls gab es eine Menge drüber zu lesen, dass die sich wirklich nicht grün waren. Das ging so weit, dass sie sich geweigert hat, dann eine Sexszene, die noch angestanden wäre, mit ihm zu drehen. Also die hat dann schlichtweg nicht stattgefunden.
Okay.
Die vermisst man jetzt nicht groß in dem Film, finde ich. Hm. Aber das Ganze hatte halt auch zur Folge, dass er im Nachgang den Film nicht promotet hat.
Hilft natürlich nicht.
Nee. Und
auch ein bisschen dämlich, wenn er ihn selbst produziert hat. So, weißt du?
Er hat mitproduziert. Ne?
Also mitproduziert, aber schießt er sich ein bisschen ins eigene Knie.
Ja, also weiß auch nicht, was da los war.
Aber der hat, glaube ich, auch ein Alkoholproblem gehabt, irgendwann mal eine Zeit lang.
Vince Vaughn.
Ja, okay. Der war, glaube ich, auch in der Presse, weil er mal wirklich eine Zeit lang sehr über die Stränge geschlagen hat, alkoholmäßig.
Das Schöne ist, ich behaupte, man spürt im Film nichts davon.
Das ist also, ja das Wichtige.
Das ist jetzt eben, das Endprodukt hat darunter, glaube ich, nicht gelitten. Außer, ne, was jetzt so wahrscheinlich die Kinoperformance angeht, aufgrund der fehlenden Promo. Mhm. Aber so als Film, ich hatte hier echt meinen Spaß. Ich habe sehr viel Schlimmeres erwartet und davon gibt's eigentlich nichts eben. Also wenn du jetzt eben so das Generische und all das, ne, wenn man darüber hinwegsehen kann, dann hat man hier einen recht kurzweiligen Film, der geht eine Stunde 28 Minuten. der macht ansatzweise das, was man von ihm erwartet und ist dabei wirklich stellenweise lustig und damit recht weit entfernt von dem, was ich erwartet habe tatsächlich. Mhm. Ich dachte, also hätte schlimm werden können, dachte ich. Ja, ich glaube, das war's. 80 Millionen hat er gekostet. Ich auch dachte, Alter, 80 Millionen für so einen Alter, Film, aber das Alter. Ist dann wahrscheinlich halt auch das Line-Up, ne?
Denke auch, ja.
Dass die Menge Leute hier bezahlen mussten. So. Aber trotzdem, also ich behaupte, so viel hätte der nicht kosten, wie auch immer. 164 Millionen und ein paar zerquetscht hat er eingespielt. Damit hat das ja dann doch funktioniert. Erst recht, wenn die nicht groß Promo machen konnten aufgrund Arbeitsverweigerung. Aufgrund von Arbeitsverweigerung, dann war das im Promo-Budget vielleicht auch überschaubar. Keine Ahnung, aber das war vor Christmases.
Hat mich ein bisschen daran erinnert, weil du hast hier schon mal zur Weihnachtszeit diesen Steve Carell, John Fagana-Film gebracht, diesen Familien-Weihnachtsfilm. Kannst du dich erinnern?
Ja.
Das war, glaube ich, ein Disney-Film, wenn ich mich nicht täusche, ein Realfilm.
Den fand ich auch nicht schlecht.
Den fandst du nicht schlecht, aber der ist, glaube ich, also du klingst jetzt versöhnlicher als bei dem. Also da warst du ein bisschen, den fandst du, glaube ich, ein bisschen harmloser.
Also der Film ist auch harmlos.
Ja, ja.
Der hat halt einfach einen gewissen Unterhaltungswert, dadurch, dass du immer wieder Leute siehst. Also ich bin irgendwann gar nicht mehr klar gekommen. Ich dachte so, Alter, okay, Sissy Spacek jetzt so und dann noch der und der. So, was geht? Mhm. Also nach den ersten beiden Eltern dachte ich auch, okay, jetzt müssen aber die anderen beiden Eltern auch wirklich prominente Menschen sein, sonst bin ich fast schon enttäuscht.
Und dann waren es auch prominente Menschen.
Ja.
Ist vielleicht so wie bei den Musikern. Irgendwann muss jeder ein Weihnachtsalbum aufnehmen. Bei den Schauspielern ist es so, früher oder später musst du in einem Weihnachtsfilm mitspielen. Mhm. Egal wie groß du bist.
Aber okay. Eben, ist schon wirklich einer aus der B-Riege, glaube ich, weil den haben bestimmt nicht viele Leute auf dem Zettel.
Ja. Es gibt allerdings ich finde es ganz lustig, weil ich beim Browsen gerade das Plakat gesehen habe. Es gibt eine Stipp langsam Verarschung von dem Plakat.
Ah ja?
Wo sie, zeige ich dir mal. Nee, nicht eine Stipp langsam Verarschung, eine Verarschung von Ice White Shut.
Ah,
wo Tom Cruise nämlich auch auf diesen Büchern steht, wie Reese Witherspoon auf dem Plakat. Ich weiß nicht, ob du das Plakat gesehen hast. Mhm. Und Nicole Kidman, die halt größer ist als er, steht halt hinter ihm so, weißt du, und die stehen halt so Rücken an Rücken. Und das ist halt das Plakat original von Vince Vaughn und Reese Witherspoon von dem Poster. Und dann haben sie das Ice White Shut Poster natürlich auch mit so einem komischen Untertitel, wie so eine billige Komödie, wie so ein Familienfilm irgendwie untermalt.
Okay.
Also komplett die Tonalität geändert, das ist ganz witzig. Muss dir mal zeigen.
Ja. Ja, ich meine, das ist hier natürlich schon auch so ein Ding. Ich weiß nicht, wer die beiden zusammen besetzt hat, aber Vince Vaughn ist nun wirklich groß, Reese Witherspoon eher, nennen wir es jetzt mal, vertically challenged. Und
okay, das habe ich auch noch nie gehört.
Echt nicht?
Vertically challenged ist geil.
Und von Weitem hast du halt wirklich das Gefühl, dass der mit seiner Tochter unterwegs ist. Also, ja, sei es drum. Jetzt die Zahlen.
Ja.
5,7, wie gesagt, auf IMDb. Der Metascore ist bei 41. Das war dann doch eher das, was ich erwartet habe. Rotten Tomatoes sieht es ähnlich aus. Kritik 4,3. Publikum ist auch nicht wirklich begeistert mit 3,2 von 5. Das sind gerade mal 47% Empfehlung. Letterboxd 2,6. Also alles nicht so doll.
Nee, doll ist es nicht.
Und jetzt du.
Ich sage eine 7.
Das ist richtig.
Das ist schön. Diesmal mal keine Experimente hier machen. For Christmas ist 7. Okay.
Ja, jetzt brauche ich mal wieder den Bleistift, um hier die Nullrunde einzutragen. Et voilà.
Dankeschön.
So, läuft.
Punkte eingetragen.
Ja.
Dann.
Oh, fuck, jetzt bin ich unter Zugzwang, ey.
Jetzt bist du unter Zugzwang.
Ah, das hätte ich dir vielleicht auch nicht sagen sollen.
Aber du hast auch schon Infos. Du weißt, dass mein Film auch 5,7 bei IMDb hat.
Ja.
Das hat auch nichts mit meiner Meinung zu tun?
Eben, das macht es nicht wirklich einfacher, weil das kann ja erst recht in dem Bereich ein Film sein, der hart abkackt.
Möglich wär's. Es ist logischerweise wieder ein Weihnachtsfilm.
Ach was.
Last Christmas, I gave you my heart.
Den kenne ich.
Den kennst du sogar. Ja. Das Triangel-Hämmern war sehr romantisch auf jeden Fall. Hat sehr zur Musik gepasst.
Was machen wir, wenn wir heute noch ein Spoiler-Kapitel aufmachen? Brauchen wir ein neues Instrument? Oder man alles
dazu
gleichzeitig
singen wir nicht.
So? Ach so, stimmt.
Also wenn ihr eine Solo-Triangel ohne einen Singsang dazu hört, dann ist es ein Spoiler.
Okay.
Die Triangel wurde heute misshandelt.
Mhm.
Ja, den kennst du auf jeden Fall, den Weihnachtsfilm, den ich mitbringe. Bruce Willis ist nicht der einzige riesen Actionstar, den wir in dieser Episode haben aus den 80ern und 90ern, sondern ich bringe natürlich auch den Weihnachtsfilm mit Arnold Schwarzenegger mit. Versprochen ist versprochen.
Oh yay, this guy.
This guy, alias Jingle All The Way, wie er im Original heißt.
Oh, aus dem Jahr, den hätte ich gar nicht gewusst.
1996, habe ich auch nicht gewusst. Das ist tatsächlich auch immer wieder einer der Filme, wo du den deutschen Titel
präsenter hast. Da hat man wirklich sehr viel präsenter, den deutschen Titel, ja.
Apropos, du nennst ja, habe ich dir gar nicht erwähnt, dass du ja teilweise auch die Originaltitel und die deutschen Titel nennst, mhm. aber es gibt auch teilweise alternativ deutsche Titel. Und du hast bei...
Wo liest du die denn? Ach so, stimmt, da muss man weiter unten auf IMDb, ne, dann heißt es ja auch bekannt als so.
Genau,
und so. Ja.
Oder die sind bei den Trivia Facts oder wenn du bei Google eingibst, kommt zum Beispiel ein ganz anderer deutscher Titel. Mhm. Und hättest du den anderen deutschen Titel von diesem Mein Liebhaber vom anderen Stern genannt? Der heißt nämlich Sibo, der Dritte aus der Sternmitte.
The fuck?
Und was? Unter dem Titel kannte ich den Film tatsächlich.
Okay, also kanntest du ihn doch.
Ich kannte ihn, Mann. Nur der Titel war mir nicht bewusst. Weder der englische war mir geläufig, noch der deutsche, den du genannt hast.
Okay, aber...
Und es gab ja noch einen alternativdeutschen Titel.
Den habe ich darunter auch ich noch nie gehört, ey.
Witzig.
Sibo, der was? Der Dritte?
Der Dritte aus der Sternmitte hieß der nämlich.
Der mit Jeff Dritte Goldblum und Jim aus Carrey der Sternmitte.
Den habe ich damals gesehen.
Ja, weil Sibo war Jeff Goldblum, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, ja, ja. So hieß der dann auf Deutsch in den Videotheken.
Okay.
So ist das manchmal mit den Titeln.
Ja. Ist natürlich auch sehr viel weniger fragwürdig als Earth Girls Are Easy, war, glaube ich, der englische
ja,
Titel.
Ja, das ist auf jeden Fall ein fragwürdiger Originaltitel, das stimmt, ja.
Ach, okay.
Sibo, der Dritte aus der Sternmitte ist noch relativ, selbst im Jahre 2022, weniger fragwürdig.
Ja, stimmt, muss ich mir mal angewöhnen, dass ich da mal auch hingucke nach diesen Alternativtiteln.
Ja, meistens, also wenn du die bei Google eingibst, dann kommt da meistens schon der Titel nicht bei IMDb aufgeführt, das ist schon ganz witzig. Alright, versprochen ist versprochen, Regisseur Brian Levant. Der ist prädestiniert für Familienfilme, für jedes Alter, weil das ist der Regisseur von The Flintstones, von der Realverfilmung.
Oh, okay.
Das ist auch der Regisseur von Ein Hund namens Beethoven, vom ersten Teil. Der Film wurde produziert von Chris Columbus, auch ein Herr, der in Familienfilmen recht geläufig unterwegs ist.
Krass. Ne?
Und ach so, von Brian Levant ist übrigens auch Are We There Yet?
Ah ja.
Den wir neulich mal erwähnt hatten, diesen Ice Cube-Film, der übrigens auch tiefroten Metascore hat. Insofern bin ich froh, den nicht gesehen zu haben.
Mhm.
Das Drehbuch wiederum.
Echt, kennst du den ersten gar nicht? Oder?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Ja, ich habe den leider mal gesehen. Das war so ein Sneak Preview-Film, glaube ich.
Diese albernen Filme mit. Naja, gut, hier so die mit. Wie heißt er denn, Alter?
Also
die mit Kevin Hart, diese neuen, die sind ja schon so. Die habe ich sowieso nicht gesehen, aber auch so. Mir sind zum Beispiel die ganzen Eddie Murphy-Furz-Komödien, à la Nutty Professor und Big Mamas House, die habe ich auch alle nicht gesehen, Alter. Die sind komplett an mir vorbeigegangen.
Na, Big Mamas House war ja Martin Lawrence. Oder war er nicht Eddie Murphy?
War da nicht Eddie Murphy auch dabei?
Bei Big Mamas House? Ja. Also dann im sechsten Teil vielleicht irgendwann mal oder so. War da im ersten wirklich?
Big Mamas House war nicht die Hauptrolle Eddie Murphy? Also ich weiß, dass Martin Lawrence da mitgespielt hat, aber...
Nee, ich dachte, die Hauptrolle hat Martin Lawrence gespielt. War das Eddie Murphy? Ich dachte, das wäre Martin Lawrence gewesen, aber...
Ja, hast recht, Martin Lawrence. Paul Giamatti, Alter, was?
Ja, den ersten, den habe ich auch noch, also ich glaube, ich habe zwei gesehen von Big Mamas House, aber da gab es ja dann irgendwann wirklich zu viele.
Ja, ich habe die alle nicht gesehen. Auch diese...
ja, den ersten kann man machen.
Dr. Doolittle und so, diese ganzen, weißt du, diese ganzen billigen okay. Familienkomödien,
ja,
so mit
doch,
Eddie Murphy und Cody.
Kenne ich die meisten.
Alle verfehlt, also inklusive, kennst die meisten, ist mir klar. Ja. Und deswegen habe ich auch Are We There Yet verpasst. Aber da sind wir jetzt nicht. Das Drehbuch stammt von Randy Cornfield. Prominentestes Beispiel für seine Vita filmischerseits ist A Rack Attack. Der Film mit David Arquette.
Ach.
Der so ein bisschen diese Creature-Feature-Filme aus den 70ern ein bisschen hochnimmt.
Mhm.
War so irgendwann Anfang der 2000er Jahre. Alles andere von seinen, waren auch nicht viel, es waren 8 Credits oder so.
Mhm.
Alles andere eher unbekannter Natur.
Okay.
Und der hat Versprochen ist Versprochen geschrieben, 1996. Aber wieder so einen klassischen 90-Minüter.
Auch der einziger Autoren-Credit?
Bei dem Film? Hat das Drehbuch geschrieben.
Ah, okay.
Ja, auf
das
jeden Fall.
Ich immer. Da kann man sich halt auch nicht rausreden, ne?
Nee.
Sagen, naja, den Teil hat er beigesteuert.
Das stimmt. Aber er bricht so ein bisschen aus. Wenn du siehst, so Chris Columbus, dann hier der, weißt du, der Regisseur von Flintstones und Hund namens Beethoven und dann kommt so der Drehbuchautor von A Rack Attack, Alter.
Mhm.
Wo ich dann denke, gut, das ist schon, das ist mal etwas, wo man nicht unter Familienfilm, den man nicht unter Familienfilm eingliedern würde.
Ja, gut, aber oftmals ist ja auch so, dass halt die Studios oder der Produzent, ne? Kauft halt irgendwie das Drehbuch und dann geht das große Regisseur-Shopping los.
Ja.
Oder dann eben auch noch gucken, manchmal ist ja auch nur so, dass du irgendwie, der Produzent kennt den Roman und dann geht es erstmal darum, einen Autoren zu finden, der das zum Drehbuch macht und so weiter. Also ja, man ist weiß ja immer manchmal nie, ein ganzer Prozess. Ja.
Du hast ja gerade erwähnt, Vince Vaughn hat ja den Regisseur besorgt, weißt du, weil er gesagt hat, den hätte ich gerne und hat dann genug Standing gehabt, dass er sich den Regisseur picken würde.
Und da war es dann wahrscheinlich so, dass die Studios schon mit Vince Vaughn im Gespräch waren, weil sie diesen Stoff hatten oder er hatte den Stoff und dann geht es halt nur darum, einen Regisseur zu finden. Also manchmal weißt du ja nicht, was da zuerst steht. Ne? Mhm. Also, weil ich kann mir halt vorstellen, dass jetzt in dem Fall, dass nicht der Regisseur auf den Autor aufmerksam geworden ist und sie dann mit dem Stoff sich ans Studio gewendet hat, sondern dass die wahrscheinlich den Stoff schon hatten und sich dann gedacht haben, okay, wir brauchen Leute, die schon brauchbare Familienfilme inszeniert haben und dann holen sie sich Chris Columbus und ihn.
Gut möglich. Okay, wie lange ist es her, dass du den das letzte Mal gesehen hast?
90er, auf jeden.
Den hast du in den 90ern das letzte Mal gesehen? Abgefahren. Also es dreht sich
das
alles.
Ist ja auch, wird der oft an Weihnachten gezeigt? Ich glaube nicht, ne? Also das ist jetzt keiner der Filme, die im Fernsehen dann irgendwie auch so hoch und runter liefen, ja?
Ja doch, der lief schon oft zu Weihnachten auf jeden Fall. Das ist so ein klassischer Weihnachtsfilm. Der, The Grinch und Cole, die wurden immer zu Weihnachten irgendwo auf irgendeinem Sender gezeigt. Hm. Und es geht um Familie Langston. Howard, der Familienvater, wird gespielt von Arnie Schwarzenegger. Hier ist er. Seine Frau Liz wird gespielt von Rita Wilson. Das ist die Ehefrau von Tom Hanks. Stand auch schon das eine oder andere Mal vor der Kamera.
Das war Rita Wilson.
Rita Wilson und der kleine Junge, der Sohn der Familie, Jamie, das ist Jake Lloyd. Anakin Skywalker himself, falls du das nicht mehr wusstest.
Nee, das wusste ich natürlich auch nicht.
Das ist unglaublich, der ist so schlecht hier, Alter, in diesem Film.
Von wann ist der Film?
Der Film ist von 96, also ist kurz vorher. Hm. Und dass sich jemand diesen Film hier anguckt und sagt so, Alter, okay, den nehmen wir in das in eine der größten Franchises der Filmgeschichte mit rein, so, das kann ich nicht verstehen, weil es gibt so viele talentierte Jungdarsteller und er spielt das alles so, also wenn er so halt beleidigt oder traurig oder sauer ist, dann ist das so extra das large.
Drüber, ja.
Das ist so RRR-Style vom Feinsten.
Also ich meine, ich gehöre zu den Leuten, die den in Episode 1 nicht so schwierig fanden wie der Rest. Mhm. Also ich finde, der Film hat nur wirklich andere Probleme als ihn.
Also Jar Jar Binks fand ich auf jeden Fall
wesentlich
sympathischer und hat auch besser gespielt als der kleine Jake.
Ist
Lloyd.
Für mich das viel größere Problem.
Okay.
Ja.
Ja. Ich komme mal zu dem Film. Also die sind halt eine Familie und Vater Howard verspricht seinem Sohn die Actionfigur Turbo Man. Das ist nämlich die Hauptfigur von einer Kinderserie, die der kleine Junge rauf und runter guckt und jede Folge schon 30 Mal gesehen hat. Und Turbo Man gibt es halt auch als Spielzeugfigur mit irgendwelchen Spezialfähigkeiten und der kleine Junge will den natürlich haben. Aber Fati ist in seinem Job komplett in Action, arbeitet die Tage halt durch, irgendwie vor Weihnachten.
Das war ein ungewolltes Wortspiel, oder?
Wegen Action?
Ja, das war. Weil der Vater die ganze Zeit in Action ist. Alter.
Ja gut,
komm
natürlich
schon.
War es ungewollt. Das war jetzt nicht beabsichtigt.
Ja, aber der war gut.
Deswegen war er ja gut, weil er unbeabsichtigt ist.
Ja, wahrscheinlich.
Ist. Die Witze, die bewusst sind von mir, ja, wo ich denke, die sind lustig, die mag's ja nicht.
Ja, aber Mann, nimm's doch als Win.
Von mir aus, ich nehme alles, was kommt von dir.
Pendejo. Mhm.
So. Und ja, da er, wie gesagt, da sehr involviert ist in seinem Job, fällt dem Dad erst an Heiligabend auf, neben seiner Frau, dass er das Geschenk für Jamie noch gar nicht besorgt hat. Und dann zieht er los, denn versprochen ist versprochen und der Sohn hat auch betont in einem Dialog zwischen Vati und Sohn, dass wenn man was verspricht, dann muss man das auch halten, besagten Turboman irgendwo zu besorgen. Das allerdings erweist sich als sehr schwierig, weil die beliebte Figur überall ausverkauft ist und die Geschäfte werden halt eingerannt, um irgendwo noch eine Figur zu kriegen, aber die gibt's halt nirgends. Mhm. Und bei dieser Tour oder bei dieser Tortur, der war zum Beispiel spontan, diese Figur zu finden, begegnet er auch dem Postboten Myron. Myron wird gespielt von Sinbad.
Oh shit, stimmt,
und
Alter.
Sinbad ist ja da sein direkter
Gottes
Konkurrent.
Willen, ey, der hat ja auch gerade in den 90ern so ein paar Sachen gemacht, die fast alle überflüssig sind.
Gesam und so, oder?
Ja, yeah. Oh Gott.
Ja, ja, Sinbad. Chris Columbus wollte ja tatsächlich Danny DeVito für die Rolle haben, was ja cool wäre, weil die dann wieder dieses Twins-Couple zusammen hätten. Aber das Problem ist, die kämpfen ja hier auch gegeneinander. Hm. Und wenn Danny DeVito gegen Schwarzenegger kämpft, hätte irgendwie keinen Sinn gemacht. Wenn dieser Kleine jetzt irgendwie sein direkter Konkurrent ist und Sinbad ist ja von der Statur schon so, also er ist ja auch groß und stämmig. Und insofern hat das eher Sinn gemacht, den zu besetzen, was die Physis angeht.
Ich hätte es ja ganz gern gesehen.
Ja, und die verbrüdern sich erstmal vor dem Laden, aber in dem Moment, wenn halt die Ladentüren aufgehen, geht es halt darum, und da steht dann nur noch eine Turboman-Figur, dann entbricht dann ziemlich krasser Kampf. Und dann geht es darum, dass beide sich immer wieder im Weg laufen, weil die versuchen, auf verschiedenen Wegen diese Turboman-Figuren zu kriegen, weil als sie den Verkäufer fragen, ob die noch eine Figur hätten, werden die halt knallhart ausgelacht. Und da ist es so, guck mal, was die wollen Turboman haben und so weiter an Heiligabend. Und dann holen die so Kollegen ran, weißt du, denen die das erzählen und so. Und das ist natürlich der Überwitz, weil das ist natürlich nicht möglich. Und dann gehen die in so eine Radiostation zum Beispiel rein und brechen da so halb ein, weil dort eine Turboman-Figur verlost wird, weißt du, von dem Moderator. Mhm. Und sind dann in so einer Mall auf dieser Tour und die kreuzen sich natürlich auch immer, gegenseitig die Wege, weil die natürlich auch immer irgendwo riechen, wo es vielleicht noch eine Turboman-Figur gibt. Ja. Und da geht es darum, dass so ein shady Weihnachtsmall-Weihnachtsmann mit seinen kleinen Gehilfen da, dass die sagen, ich kann dir helfen, so, weißt du, so. Aber so, es sieht schon als sehr shady aus. Du musst mit mir mitkommen und so hin und her und du musst halt mehr bezahlen als im Laden.
Ach, ey, okay, und dann gibt's da so eine Bootleg-Version, ne?
Genau. Ja. Und das ist die Rolle von James Belushi, der diesen Fake-Weihnachtsmann spielt, den Kriminellen. Die auch schon zusammen bei Red Heat zum Beispiel da kam, oder?
Ja, okay, wow, hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm.
Und dann kommen die in so eine Fabrik, wo halt irgendwie auch so tausende von diesen illegalen Weihnachtsmännern in Weihnachtskostümen da stehen.
Die illegalen Weihnachtsmänner.
Genau, die stellen dann tatsächlich so Fake-Turboman her, die dann so auseinanderfallen, in dem Moment, wenn du den Karton irgendwie aufmachst. Und wenn du raufdrückst, dann sagen die nichts auf Englisch, sondern irgendwie in so einer ungarischen oder russischen Sprache. Ist schon auch ganz witzig. Und dafür will Schwarzenegger alias Howard will natürlich nicht sein Geld bezahlen und will sein Geld zurück. Und dann gibt es da auch nochmal eine kleine Schlägerei in dieser Fabrik. Also es geht so ein bisschen um diese Tortur, den Vater diese Figur irgendwo zu finden.
Ja.
Und Robert Conrad spielt einen Polizisten, der ist auch schon bekannt, der ist seit 1958 im Film bis, also macht das auch schon lange. Und der spielt zum Beispiel einen Streifenpolizisten, der auch immer wieder die Wege kreuzt von Howard und den auch ziemlich auf den Kicker hat, weil der nämlich ein paar Mal ihm am Weg läuft und seltsame Sachen macht. Insofern ist das natürlich auch hier so eine familienfreundliche Komödie, dass es...
Das gehörte ja auch irgendwie zu solchen Filmen, ne? Dass du dann einen hast, wo der Protagonist immer wieder aufpassen muss, weil er dem jetzt schon wieder begegnet. Und
ja, genau. Es ist dann immer derselbe Polizist, der dann irgendwo steht, wo die halt unterwegs sind, ja. Und damit man sieht, wie familienfreundlich das ist, es gibt auch eine Szene, wo eine Bombe halt hochgeht. Und die hält dieser besagte Polizist halt in der Hand. Und das Ergebnis des Ganzen ist, dass er halt so total verkohlt, so mit abstehenden Haaren halt, weißt du, da steht mit diesem Karton in der Hand. Und er ist natürlich nicht in die Luft geflogen und da fliegen jetzt keine Körperteile. Er hat alle Finger. Er ist einfach nur verkohlt. Also typisch Roadrunner, Bugs Bunny Comedy. Insofern alles sehr, sehr familienfreundlich.
Ist schon krass, ne? Dabei reicht halt wirklich ein anständiger Böller, um dir ein paar Finger von der Hand zu reißen, wenn er in der Hand losgeht.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja nicht gut. Ich meine, versprochen ist versprochen. Legt jetzt keinen großen Wert auf Realismus wahrscheinlich.
Nee, also,
als Weihnachtsfamilienfilm muss er das ja auch nicht. Ja, und was soll ich sagen? Also es ist sehr 90er-mäßig. Du hast ja diese aufgedrehten, sehr lauten, bunten...
Das ist das Ding, Alter.
Komödien, Ace Ventura, Jim Carrey, ja, das war ja so ähnliche Zeit. Also der hat es ja so ein bisschen losgetreten.
Ich habe nämlich noch genau die Erinnerung an den Film, dass der primär bunt war.
Ja, ist auch auf jeden Fall. Und Schwarzenegger grimassiert sich halt durch den Film, dass es schon wirklich wehtut, Alter. Mhm. Und man nimmt ihn, er spielt halt, das ist so lustig, Alter. Er spricht halt wirklich kaum Englisch. So. Du hörst halt, der Typ ist halt nicht Engländer, sondern...
Nee, das nun wirklich nicht.
Und ist aber.
Liebe Grüße nach Österreich.
Genau, spielt aber Howard, weißt du, der in dieser amerikanischen Familie irgendwie eine amerikanische Frau hat und ein amerikanisches Kind und alle reden ganz normal. Und er redet so, yes, I have to get the present for Jamie und so. Oh, I forgot it und so. Weil ich dann denke, so, Dicker, Alter, wirklich, du spielst den amerikanischen Daddy. Es ist so lustig, dass die Schwarzenegger einfach so besetzt haben und gesagt haben, ach, geht schon klar. Ja, klar. Das ist ein Star, weißt du, scheiß drauf. Und dass der mit
aber das ist halt der Punkt.
Dass der mit diesem Akzent
halt
auch so
ein krasser Movie-Star.
Aber dass er ein Movie-Star geworden ist mit dem Akzent.
Das ist natürlich die Sensation überhaupt. Und ich meine, dass der es ja noch politisch weiter geschafft hat. Ich meine, das ganze Leben von dem ist der Beleg dafür, dass alles möglich ist.
Voll, ja, auf jeden Fall. Ist schon abgefahren. Ja, versprochen ist versprochen. Also ich habe ja schon gesagt, dass der IMDb-Score ist bei 5,7 und das ist jetzt auf jeden Fall nicht der Mega-Film, aber das ist ein Film, den man Weihnachten vielleicht, wenn er im Fernsehen läuft, kann man sich den mal so nebenbei laufen lassen, während man Plätzchen backt. Also tut nicht weh.
Aber du hast ja schon auch ein Herz für die 90s.
Ich habe schon ein bisschen Herz für die 90s, aber es fällt auch oft in dieses Anstrengen, dass du denkst so, boah, das eine oder andere Grimassieren fällt dann doch ein bisschen sehr ins Gewicht, aber es ist ein ganz cooles Finale, was hier noch mit reinspielt, was ein bisschen over the top ist, wo auch ähnlich wie beim Krampus, wo hier eine Parade eine Rolle spielt. Und das finde ich wiederum recht spektakulär, was hier in Szene gesetzt hat. Da sieht man dann auch das Budget von 60 Millionen, was jetzt auch nicht gerade wenig ist für eine Weihnachtskomödie.
Krass.
Also du hattest jetzt einen 80 Millioner.
Mhm. Das sind beides teure
Filme. Bei mir 60 Millionen sogar noch 10 Jahre zuvor.
Für solche Filme.
Das sind schon große
Menge,
Filme.
Ja.
Aber man darf nicht vergessen, die Weihnachtssaison ist ja für die Kinos auch immer recht gut.
Ja,
weil
klar.
Da die Familien hingehen, die haben frei, weißt du, die wollen mal zur Weihnachtszeit, wollen sie mal die Kinder ein bisschen ausführen.
Und aber das meine ich doch, dafür ist doch dein Film ein perfektes Beispiel,
ja.
Wie das quasi schon auf dem Papier ausgerechnet wird, was man da machen kann. So, du holst dir eben Leute, die erfolgreich solche Filme gemacht haben, dann holst du dir einen Star, für den jeder ins Kino geht. Mhm. Und dann noch ein Weihnachtsthema, so, und fertig. Und dann ist das eine Rechnung, wo die sagen, also würde mich voll wundern, wenn das ein Flop war.
Nee, war es auch nicht. Ja. Hat 130 Millionen eingespielt.
Ja, siehst du.
Also mehr als das Doppelte.
Ja.
Definitiv.
Ist halt original die gleiche Rechnung wie bei meinem Film. Ey, das ist so krass.
Tja, ist ein Geschäft.
Ja,
klar. Die Weihnachtszeit. Und alles, was da so dranhängt.
Ja.
Ja, ich würde zum Abschluss noch gerne erwähnen, dass wen Sindbad alles ausstach, so was die Schauspieler angeht, die für die Rolle als Schwarzeneggers Konkurrent dann noch im Gespräch waren. Mhm. Robin Williams, Chevy Chase, Bill Murray und Steve Martin.
Okay, also die letzten drei hätte ich ja sehr gerne gesehen.
Und Sindbad ist es geworden.
Das ist schon krass, oder?
Die letzten drei Robin Williams nicht?
Na, da fände ich es halt körperlich auch schon wieder einfach eine riesen Diskrepanz, ne, zu so Schwarzenegger.
Ja.
Weiß ich nicht. Also ich sehe den ja immer gerne. Der hätte das natürlich auch super gespielt. Mhm. Aber jetzt gerade so ein Chevy Chase kann ich mir halt als nervigen Counterpart enorm gut vorstellen.
Bill Murray auch. Bill Murray,
ja, ja, eben. Ganz cool. Total, sag ich ja. Und Steve Martin sowieso. Counterpart.
Aber Sinbad stört jetzt auch nicht. Also ist jetzt natürlich nicht der, ist kein großer Schauspieler. Ich bezweifle, dass ich mir den zweiten Teil von Jingle All The Way angucke mit Larry the Cable Guy. Der dann die Rolle von Schwarzenegger so weitergeführt hat. Da
gab es einen zweiten Teil.
Da gab es ein Sequel, ja, insofern.
Oh mein Gott.
Das ist so wahrscheinlich, Larry the Cable Guy ist so die Liga, wo ich auch Sinbad einordnen würde, was ja. Schauspielerisch angeht.
Und ich meine, du siehst ja hier auch, dass sie natürlich nicht den Ansatz gewählt haben. Ich glaube, das wäre dann eben mit Leuten wie Robin Williams schon auch echt ein Problem geworden. Wenn du bei so Counterparts eine zu große Diskrepanz hast, mhm, und das von der Inszenierung her nicht so aufgezogen ist, dass der eine Schauspieler irgendwie den anderen möglichst weit pusht, so wie es eben bei Predator der Fall war.
Ja.
Dann kannst du da eben niemanden dagegen stellen, der den anderen halt so krass an die Wand spielt.
Das ist richtig.
Und dann wirkt ja Schwarzenegger noch beschissener damit.
Ja, ja. Also gerade in so einer Zweikonstellation ist es so eine Sache. Wenn du so ein Ensemble-Ding hast oder sowas wie Expendables, weißt du, wo es ja halt irgendwie alle
gegeneinander antreten, anderes,
das ja ist definitiv noch eine andere Nummer. Mhm. Hast du recht. Ja, versprochen ist versprochen, mal wieder gerewatcht. Ist in 90 Minuten vorbei. Insofern ist ein ganz cooler Film, um den man nebenbei so ein bisschen laufen zu lassen.
Wie oft hast du den jetzt gesehen?
Na, 2-3 Mal. Ich war jetzt noch nie der Riesenfan von dem Film.
Hm.
Den jetzt mal auch seit Ewigkeiten gerewatcht. Ich bezweifle, dass das wirklich in den 90er waren. Ich glaube, dass ich den irgendwann in den 2000er Jahren auch schon mal gesehen habe.
Mhm.
Und jetzt mal wieder für diesen Podcast geguckt, für diese Weihnachtsepisode und ja, wollte den mal mitbringen.
Cool.
Und würde dann zu den Punkten überleiten. Mhm. Die sind auch nicht so rosig. IMDb 5,7 hatte ich schon vorgelesen. Der hat einen Metascore von 34.
Mhm.
Finde ich alle geil.
Aber passt auch hier wieder ein bisschen zu meinem.
Ja, ähnliche Zahlen. Rotten Tomatoes allerdings, glaube ich, noch schlechter. 4,3.
Mhm.
Das sind gerade mal 90% Empfehlung.
19?
Ja.
Wow.
Also wirklich vielleicht ein Fünftel. 2,9 vom Publikum.
Witzig, bei mir waren 4,3 noch 25%.
Bei dir waren es 25%, okay.
Ja.
2,9, 38% vom Publikum und Letterboxd ist auch bei einer 2,8 nur bei Jingle All The Way. Aber ich habe hier einen kleinen Sweet Spot habe ich schon für den Film, auch wenn der ein bisschen harmlos ist und wenn sich Ani hier ein bisschen, schon fast peinlich durch den Film grimassiert.
Hm.
Und die Komödien von ihm sind ja, also Twins ist ja die große Ausnahme, den finde ich ja wirklich witzig, aber auch hier so Junior und so, die Filme, wo er sich in Komödien verprobiert hat, waren ja meistens eher Reinfälle und der ist so ein bisschen dazwischen, zwischen den Fronten.
Hm.
Jetzt du.
Kleiner Sweet Spot. Ah, fuck, 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 fuck. Ich schwank sehr krass.
Habe ich auch. Kann ich erwähnen.
Und hast du dich für die positive oder die negative Variante entschieden?
Das werde ich nicht.
Warum? Verraten. Du weißt ja nicht, ob ich in dem Bereich schwanke.
Das ist richtig, aber es wär trotzdem hin.
Ah, fuck, genau. Ich schwanke sehr krass zwischen 6 und 6,5.
Mhm.
Und sag jetzt 6.
Oha, nee. Diesmal warst du sogar mit dem Schwanken falsch.
Wirklich?
Ja, weil ich wollte ihm eine 6,5 geben, und habe ihn dann Weihnachtszeit und wegen dem Finale, was schon ein bisschen large war und ein bisschen beeindruckend, weil da auch ein paar Effekte und so mit drin waren.
Ey, jetzt sag mir nicht, du bist hier bei 7.
Ich habe ihm noch eine 7 gegeben. Gerade mal so eine 7, wirklich.
Alter, wirklich gerade mal so eine 7. Definitiv anders. Jetzt brauche ich den Bleistift.
Entschuldigung.
Wow. Okay.
Ja, der fühlte sich schon irgendwie an wie eine 6,5 bis 7 und dann habe ich mal 5 gerade sein lassen. Was soll ich dir sagen?
Gut, ich gehe nicht davon aus, dass der letzte Film was verändern wird. Dann ist das natürlich ein Punkt für dich.
Nee, gibt's ja nicht. Mein erster Punkt.
Jetzt haben wir hier 1,
ja, das haben wir schon im Vorfeld geklärt, dass der letzte Film auf jeden Fall sehr unspektakulär wird, was das Punkteraten angeht.
Können wir von ausgehen, ja.
Na, dann sag mal das Ergebnis.
1,5 zu 0,5.
Okay.
Alter, ist der hier bei 7.
Aber hätte ja trotzdem gereicht. Also selbst wenn du 6,5 getroffen hättest. Selbst wenn ich
Ja. Das ist halt eine 1. Aber das Ding ist, ich war dann die ganze Zeit so, es klang nicht gut genug für eine 6,5 und dann bist du hier sogar drüber. Deswegen bin ich schockiert.
Ja.
Weil das wirklich, du hast eigentlich mehr Dinge kritisiert als irgendwie gut gefunden und dann.
Ja, aber ich habe irgendwie, 7, also ich mag auch irgendwo so diese harmlosen Filme. Was soll ich dir sagen? Das ist dann. Es muss auch so diese mittelmäßigen Filme geben zum Berieseln, die sehr generisch sind, aber wo du weißt, dass sie generisch sind, weißt du, um nicht so ein bisschen,
ja,
wo du so ein bisschen dein Hirn ausschalten kannst.
Das meine ich. Das ist ja, war ja bei meinem Film auch so, dass man da das Generische nimmt man dem nicht übel.
Ja.
Aber
deiner war auch trotzdem, eine 7.
Ja, aber das.
Also klingeln wir.
Nein, aber dass du halt sagst, das ist ein Film, den man so nebenher laufen lassen kann und dann ist ein 7-Punkte-Film, finde ich schon ein bisschen.
Ja. Das ist ja keiner von den schlechten, die du nebenher laufen kannst. Aber es ist ein Film, wo du 20 Minuten auf jeden Fall in die Küche gehen kannst und wiederkommen und du hast trotzdem noch einen
20
netten Film.
20 Minuten?
Ja, du würdest nichts verpassen.
Ja, okay.
Weil der ist halt durchgängig und so weiter. Du weißt halt, was passiert und passiert da doch durchgängig was, weißt du?
Ja,
gut. Schlittert halt von einer Situation in die andere. Mhm. Ja, 6,5 finde ich ein bisschen zu dünn, zu schwach, was soll ich dir sagen.
Okay.
Bin ja auch kein Kritiker.
Ja, gut. Dann ist ja fein. Hast du mal einen Punkt gemacht jetzt?
Ja, okay. 3-1. Wow. Endlich mal, der erste Punkt im Dezember ist jetzt gerade gefallen.
Siehst du? Ist doch schon mal gut, keine Nullrunde.
Ja, die Weihnachtsrunde geht an mich. Cool.
Ist ja Weihnachten.
Ja, bei Weihnachten lässt Lee auch mal einen Punkt liegen.
Genau.
Das ist dein Geburtstagsgeschenk, oder?
Yay.
Schenkst mir eine Episode.
Ja, genau.
Schenkst mir mal einen Sieg. Geil.
So, ja. Dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Highlight.
Jetzt kommt der Klopper.
Ja.
Die Speerspitze der Action-Blockbuster.
Und im Grunde ein Sequel, was ich auch überhaupt nicht wusste.
Ja.
Aber das ist ein Film, den habe ich nun wirklich schon oft gesehen. Und ich habe das trotzdem auch wieder jetzt sehr genossen, den nochmal zu gucken. Und eben ohne Scheiß, wenn ich gezwungen würde, eine Top 10 von Filmen zu erstellen, dann wäre Die Hard mit drauf.
Zu Recht.
Das ist...
Den hat uns Erik aufgetragen.
Ach ja.
Und da nochmal schönen Gruß hin. Ja, ich weiß genau, was du meinst, weil als wir uns im Vorfeld drüber unterhalten haben, meintest du irgendwie sowas wie, Alter, wie sollen wir denen denn gerecht werden? So, weißt du,
Rezension.
Und das, ich wusste genau, was du meinst, so, weil dieser Film ist einfach ein Meilenstein in dem, was er macht. Und deswegen sind wir mit diesem kleinen Filmpodcast natürlich dann immer so, dass wir denken, so, Alter, okay, das wird wieder so ein Ding. Nächstes Jahr Star Wars, nächstes Jahr und nächsten Monat Star Wars, da graut es mich auch davor. Deswegen holen wir Hoffi und Second Jan dazu. Mhm. Zu stärker, weil wir beide, glaube ich, werden auch diesem Film nicht gerecht werden, weil da hundertprozentig Nerds vor den Boxen sitzen und denken so, Alter, was erzählen die denn da?
Ja, und deswegen ärgert es mich ja so. Ich habe dir ja gestern erzählt, dass ich das verbimmelt habe, weil ich tatsächlich einen der Schauspieler, die hier beteiligt sind, persönlich kenne,
ja, das wäre natürlich
der auch in Berlin lebt. Das habe ich verbimmelt, den jetzt da kurzfristig dazu zu holen. Aber ich werde den mal kontaktieren. Vielleicht können wir da im Nachhinein irgendwie noch so ein Segment mit dem aufnehmen.
Mach das, das wäre natürlich geil.
Ja. Andreas Wisniewski heißt der Herr. Und der spielt hier Tony.
Mhm.
Ja, so cool, Alter. Ich meine, stell dir mal vor, ey, du hast einfach fucking Die Hard in deiner Vita stehen, ey.
Das kann man schon mal machen, ja.
Ja. So geil. Ja, ist ein Meilenstein, wie du gesagt hast. Also nicht nur im Action-Kino, glaube ich, sondern auch insgesamt in der Filmgeschichte. Und der ist halt auch immer noch in den IMDb Top 250 Tage wahrscheinlich auch nicht rauszukriegen, weil auf Platz 118 aktuell. Und ja, ist ein großer Film.
Ich meine, der Regisseur John McTiernan, okay, der hat 11 Regie-Credits.
12.
12 hat er?
Mhm.
Und was in diesen 12 Regie-Credits da an Filmen teilweise auftaucht, ist schon krass. Ja. Last Action Hero, Predator, Jagd auf Roter Oktober ist von ihm.
Ja. Also für mich und hat er langsam, allein oder? Mit Stirb langsam und Predator halt einfach, was das Action-Kino angeht, so mit die Besten beigesteuert.
Mhm.
Ja, also auf jeden Fall hat der Typ eine krasse Quote mit diesen 12 Credits. Das ist ein Witz, ey. den dritten Die Hard hat er dann auch wieder gemacht, ne?
Ja. Und auch das Drehbuch, das sind actionerprobte Leute. Also Jeb Stuart schrieb schon das Drehbuch von Auf der Flucht und wieder 48 Stunden, das Sequel. Mhm. Also auch alles bekannte Actionstoffe. Steven E. De Sosa kennt man auch von 48 Hours, Phantomkommando. Ricochet hatte ich hier schon von ihm. Du hattest Judge Dredd neulich in der Folge, wo du mit Hoffi hier die Support-Episode aufgenommen hast.
Ja.
Also alles, was so Actionfach angeht, taucht hier auf. So. Und vor allen Dingen alles so Filme mit Stallone, Schwarzenegger und weißt du, so diesen ganzen Actionbrechern aus den 80ern. Das ist schon eine geile Vita.
Mhm. Ja.
Und ich wusste nicht, dass Die Hard auf dem Buch basiert, Alter. Das war mir neu.
Ja.
Nothing Lasts Forever aus dem Jahr 1979. Da
richtig.
Ist die Story entstanden.
Und das ist eben das, was ich meine. Dieses Buch war ein Sequel im Grunde zu The Detective, was wiederum mit Frank Sinatra verfilmt wurde. Und das finde ich so geil. Dadurch waren die Studios gezwungen, Frank Sinatra zu kontaktieren und ihn quasi pro forma zu fragen, willst du hier dabei sein, weil wir machen ein Sequel.
Und darauf hoffen, dass er sagt, ich bin zu alt.
Oder war ja dann auch genau so, dass er dann gesagt hat, nee, also lass mal, ich bin hier zu alt für die Nummer. Und damit konnten die überhaupt erst das als neues Franchise so lostreten, weil sie dann halt komplett frei waren. Und natürlich haben die hier einiges abgeändert und so ein bisschen angepasst. Die Idee zum Beispiel, dass das keine Terroristen sind, sondern im Endeffekt Bankräuber oder Räuber, Diebe.
Die haben ja mehr kriminelle Pläne als Weltzerstörungspläne.
Ja, diese Idee stammt vom Regisseur. John McTiernan hat darauf hingewiesen, weil der meinte, Terroristen irgendwie, wir brauchen halt auch Leute, die Leute mögen. Und mit Terrorismus ist das halt generell einfach schwierig. Deswegen meinte er, das wird interessanter, wenn das Räuber werden. Einfache Diebe.
So viel mehr lovable sind die nicht dadurch geworden, aber...
Ja, du hast halt mehr Spielraum, ne?
Ja, klar. Und vor allen Dingen ist es weniger politisch dadurch. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, was man da rausnimmt.
Und gerade weil ja hier auch diese Forderungen, die Terroristen stellen würden, so ein bisschen genommen werden, um als Vorwand zu fungieren, um denen Zeit zu geben, finde ich sehr cool gelöst. Also ich finde sowieso, es ist ein sensationelles Drehbuch.
Total.
Und Joel Silver, der das produziert hat, der sagt im Interview halt auch, es ist... im Nachhinein sagen alle, ja, das ist auf allen Departments perfekt gelaufen, aber sowas weißt du im Vorfeld halt nicht.
Klar.
Zumal der ja auch zu einer Zeit kam, wo das Bild von so einem Actionhelden komplett neu definiert wurde durch diese Figur. Weil du hattest bis dahin halt eben so mit Predator und Co. einfach, da waren Actionhelden, muskelbepackte Typen. Und jetzt hast du hier eine Figur von einem normalen Typ. Das ist so auch das, was ihn archetypisch hier so ein bisschen ausmacht, so wie er inszeniert wird. Ist, dass er halt so als der Everyman daherkommt.
Das Ergebnis, dass der bei Testvorführungen und bei ersten Previews und beim Trailer komplett ausgebuht worden ist, weil die Leute wussten, okay, das ist der Typ von Das Model und der Schnüffler,
genau.
Den die so aus dieser harmlosen Fernsehserie kennen oder aus irgendwelchen Komödien. Und der macht jetzt hier den Actionstar und den haben die ausgebuht, Alter.
Die haben das ja auch Trailer. Während der Produktion geheim gehalten, dass das ein Bruce Willis-Film ist.
Das hat dann dafür gesorgt, dass die Studios so kalte Füße gekriegt haben, dass die Bruce Willis vom Plakat runtergenommen haben und nur das Gebäude auf dem Plakat hatten, weil die gesagt haben, okay, weißt du, so kriegen wir mehr Leute.
Da sind immer wieder Assoziationen und so, ne?
Hammerhart, ey.
Das wäre heute nicht anders, wenn du jetzt hier jemanden nimmst, der halt für was komplett anderes bekannt ist, dann denken sie auch erstmal, okay.
Ja.
Der.
Aber gut, das sollte einem zu denken geben auf jeden Fall, dass Bruce Willis bei Stirb langsam in den Trailern ausgebuht worden ist vom Publikum, weil die gesagt haben, ist ja lächerlich und ausgelacht. Deswegen stimmt schon, sollte man sich da öfter mal in die eigene Nase fassen. Und deswegen war ich auch so bei Robert Pattinson, bei Batman habe ich auch gesagt, klingt erstmal komisch und ich bin sehr skeptisch, aber abwarten, so weißt du. Also das sind so dann die Momente, wo ich dann auch immer zurückdenke und denke so, denk an Bruce Willis in Die Hard.
Ja,
erstmal angucken.
Ja. Und die Studios wiederum, die waren sich ja überhaupt nicht sicher, was Alan Rickman angeht. Weil das darf man halt auch nicht vergessen, das war hier sein erster Film.
Ja.
Der hatte gar keine Erfahrung in die Richtung und kam halt von der Bühne und ging diese Rolle auch, wie er sagt, mörderignorant an. Also ignorant halt wirklich wortwörtlich, weil er schlichtweg nichts wusste über den Ablauf von all dem. Deswegen da halt so rangegangen ist, wie er es von der Bühne kannte und deswegen auch einfach Dinge ausprobiert hat und so. Das sehr zum Amüsement des Regisseurs, aber ich glaube, er hat schon auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass diese Figur so geworden ist, wie wir sie alle lieben. Weil Hans Gruber ist einer der legendärsten Filmbösewichte.
Ohne Frage.
Und jetzt stell dir mal vor, der Plan vom Kostüm und seitens der Produktion war, dass die halt auch alle in so fetten in so gepanzerten Overalls ankamen, wie so ein SWAT-Team. Weißt du, dass sie halt auch wirklich wie Terroristen da einmarschieren, wie so eine Militäreinheit, übelst vorbereitet auf den Kampf. Und dann sagt Alan Rickman aber, ja, Moment mal, mein Typ macht sich aber zu keinem Zeitpunkt wirklich die Finger schmutzig. Wie wäre das denn, wenn ich einen Anzug tragen würde? Weil dadurch auch seine Idee, dann gäbe es nämlich auch eine Möglichkeit, dass ich bei einem Aufeinandertreffen so tue, als wäre ich eine der Geiseln. Weil das war ja für die Autoren nämlich ewig lang ein Riesenproblem. Wie kriegen wir ein Treffen zwischen Hans Gruber und John McClane zustande?
Jetzt bist du aber, jetzt haben wir noch gar nicht über die Story erzählt und jetzt bist du schon hier.
Ja, weil wir ja noch über den Autorenprozess gesprochen haben.
Erzählen, aber ja, hast du natürlich recht, ja.
Weil ich finde es, also muss ich vielleicht dazu sagen, Dave hat mir ja noch eine zweite Blu-ray mitgegeben mit Decoding Die Hard drauf. Was ich nicht wusste ist, dass es da um die ersten vier Filme geht, komplett. Also, dass die sprechen mehr oder weniger über das ganze Franchise und die Entwicklung dessen.
Okay.
Ich dachte, es würde halt einfach aus, wäre eine Doku über Die Hard oder ein Making-of. Das war sehr viel umfangreicher, aber da sprechen die halt eben auch so über die Entwicklung und wie dann die Regisseure, die danach kamen, ne, was das für die immer für eine Herausforderung war, sich überhaupt diesem Ding zu stellen und das Erbe anständig weiterzuerzählen und so. Ja, und da ging es aber eben mit Jeb Stuart und Steven D'Souza eben auch drum, wie die Adaption des Buches vonstatten ging und was sie da geändert haben und hinzugefügt haben und so weiter. Und das ist ein recht interessantes Ding. Also muss man sowieso jedem Fan von dem Franchise empfehlen. Das ist echt cool, weil da halt auch nahezu alle der großen Beteiligten dieser vier Teile zu Wort kommen. Also auch so ein Alan Rickman. Weil die ist halt unmittelbar, glaube ich, nach dem vierten Teil entstanden, diese Doku. Und da wissen die auch schon, dass es einen fünften geben wird und so.
Ah, okay. So in dem Zeitraum.
Ja. Ja, aber stimmt, wir haben noch gar nichts über die Handlung erzählt.
Ja, die werden wir mal zusammenfassen.
Sollen wir einmal zusammenfassen, ja. Möchtest du das machen?
Kann ich gerne machen.
Okay.
John McClane, gespielt von Bruce Willis, ist ein Cop aus New York und der setzt sich in den Flieger nach L.A., um über die Weihnachtstage seine getrennt lebende Frau und die Tochter zu besuchen. Das ist die Ausgangslage und besagte Frau Holly arbeitet in einem japanisch geführten Unternehmen in Los Angeles im Nakatomi Plaza. Und in diesem besagten Nakatomi Plaza findet gerade die Weihnachtsfeier der Firma statt. Das ist auch so ein typisch amerikanisches Phänomen, oder? Diese Weihnachtsfeiern in den Firmen, wo man sich dann trifft, so auf eine Party.
Das also, dass das im Bürogebäude stattfindet, ist, glaube ich, schon ein sehr amerikanisches Ding. Aber dass die große Firmen Weihnachtsfeiern haben, das gibt es ja hierzulande auch. Dass
Weihnachtsfeiern haben, weiß ich, aber da wird ein Club gemietet. So. Ich lege ja auch genug Weihnachtsfeiern auf, aber dass das direkt in der Firma stattfindet,
das ist so ein amerikanisches Ding. War ja auch wirklich schon sehr oft Szenario für Filme.
Voll, ja. Wo dann irgendwie auch so, wo die dann auch so teilweise Sexy Time in irgendwelchen Büros haben, ja, irgendwelche Sekretärinnen mit Chefs
werden auf dem Kopierer gevögelt.
Genau, so die alten, also ist auch Bestandteil von vielen Komödien.
Ja, ja.
Obwohl Actionfilme, Dramen, ich meine, die Weihnachtsfeiern hast du überall schon mal gesehen. Ja, ja. Und
ich
der Chef.
Ich habe sogar einen Film gebracht, der heißt Office Christmas Party, also.
Den haben wir ja auch schon, ja. Und der Chef von Holly schickt sogar für McClane eine Limousine zum Flughafen, die ihn abholen soll. Da drin sitzt wiederum ein junger Chauffeur namens Argyle. Der ist noch sehr fresh und freut sich, dass er diese fesche Limousine fahren darf mit allen möglichen Specials und mit Stereo-Boxen.
Ist sein erster Job.
Ist sein erster Job und quatscht McClane ein bisschen voll. Der will eigentlich eher seine Ruhe, aber merkt schon, dass der das Argyle ein großes Herz hat und weiß es schon zu schätzen und sagt ihm auch so beim Abschied von wegen so, you're a good guy, sagt ihm auch so, wenn es cool für dich ist, kannst du hier im Parkhaus auf mich warten.
Mhm.
Kriegst halt noch ein bisschen was extra.
Nee, weil er sagt ihm dann, ich check das ab, ob ich jetzt hier pennen kann oder ob die mir ein Zimmer gecheckt haben und so. Und
genau,
gib dir dann, ich rufe dich an und gebe dir Bescheid, wann du los kannst.
Richtig.
Und so hängt Argyle erstmal in der Tiefgarage ab und genießt seine Limo.
So sieht's aus, mit Kopfhörern.
Ja, und telefoniert ja dann erstmal irgendwie mit seinen Chicks und macht einen auf dicke Hose. Ja, mein Chef denkt, ich bin auf Natur nach Las Vegas.
So sieht's aus. Und chillt
er da in der Tiefgarage, ja.
John lernt dann in dem Gebäude kurz den japanischen Geschäftsführer kennen und dann kommt seine Frau auch dazu. Die beiden ziehen sich zurück in ein Büro, damit John sich so ein bisschen frisch machen kann. Zieht sein Shirt aus. Das ist auch dann gleichzeitig, also dieses Frischmachen sorgt dann für das Outfit, was er dann durch den Film durch hat, weil er hat keine Schuhe an und er trägt ein Unterhemd.
Was noch weiß ist.
Was noch weiß ist. Und in dieser Situation, in diesem Outfit werden die beiden überrascht, weil während dieser Konversation verläuft nämlich alles, also das verläuft schon nicht besonders harmonisch. denn sie ist wegen dem Job aus New York nach L.A. gezogen, das kann man an dieser Stelle sagen.
Ich finde es sowieso enorm wichtig, das ist so ein bisschen das Grundgerüst überhaupt für seine Motivation, sowohl nach L.A. zu kommen, als dann auch aus dieser Situation rauszukommen. Im Grunde will er sich bei seiner Frau entschuldigen.
Ja.
Das war auch, das ist auch ganz cool, in dieser Doku erklärt der Autor auch, wie er darauf gekommen ist, weil das hat tatsächlich in Anlehnung an eine persönliche Geschichte von ihm, wo er eben Streit hatte mit seiner Frau, danach ins Studio gefahren ist und dann einen Unfall hatte, der fast zum Tod geführt hätte. Oh. Und er sich halt in dem Moment gedacht hat, so, ey, fuck, das kann nicht sein, das ist das Letzte, was ich zu meiner Frau gesagt habe. Das ist so, ich konnte mich nicht mehr entschuldigen. Und das, daraus ist die Motivation für John McClane geboren. Und das finde ich insofern cool, weil er eben schon unten beim Einchecken im Eingang, im Foyer merkt, die ist hier unter ihrem alten Namen registriert. Sie heißt hier nicht McClane, sie heißt Gennaro.
Richtig, ja. Und sieht auch an dem Schild und so.
Ja, und da, daraus entsteht dann der Streit, den sie haben. Wo, ne?
Ja.
Und da werden sie ja dann überrascht.
Klar. Aber es gefällt ihm wahrscheinlich auch nicht, dass sie halt auch die Tochter mitgenommen hat von denen, weiß, dass sie getrennt von allen leben. Das sind so alles Momente, die wahrscheinlich dann zu dem kleinen Streit da geführt haben oder zu dieser Disharmonie zwischen den beiden.
Ja, nee, die sind in einer ernsthaften Krise.
Ja.
Und er musste aus beruflichen Gründen in New York bleiben oder hat das eben so für sich entschieden, weil er halt sagt, ich kann den Fall, an dem ich arbeite, nicht einfach fallen lassen. So, das hat halt noch 6 Wochen gedauert. Hm. Und deswegen lebt sie in L.A. aufgrund ihres Jobs.
Ja. So, kurz nach dem Streit verlässt sie halt das Büro und dann fallen plötzlich Schüsse. Denn der böse Deutsche, Hans Gruber, hat mit 12 Terroristen hier mit seinen Schergen, hat er das, also okay, ich nenne sie jetzt Terroristen, aber die haben eigentlich keine terroristischen Motivationen, sondern das, was Lee sagt, sondern mehr so kapitalistische Motivationen.
Ja, aber wie die da einmarschieren, ist auf jeden Fall Terrorist.
Kann man schon darunter
Terrorist wieder, bezeichnen, genau. Ja.
Die haben das komplette Personal in ihre Gewalt gebracht und die Gäste halt von dieser Weihnachtsfeier haben die halt zusammengefecht und John McClane versteckt sich halt mit seiner Dienstwaffe, bleibt unentdeckt und sagt den Kriminellen dann den Kampf an. Das ist...
Naja, das Geile ist ja, was diese Figur so krass menschlich macht und ich glaube schon auch nicht nur die Art, wie er das spielt, dass er dieser Everyman ist, der in diese Situation geworfen wird, sondern dass sein erster Impuls eben auch wahnsinnig menschlich ist, der will da raus.
Ja.
Als erste Ding guckt er, wie er da rauskommt, so, ich muss die Polizei rufen, ist der erste Impuls, den er hat, deswegen möglichst schnell da raus. Nicht nur jetzt, weil er Polizist ist, sondern das ist halt so das menschlichste Ding. Ey, du willst dich erstmal von dieser Gefahr entfernen. Mhm. Klar ist seine Frau da auch noch involviert, weiß er aber in dem Moment ja nicht. Und dann stellt er erstmal fest, dass halt alles dicht ist. Mhm. Und dann muss er sich dem stellen, ja.
Richtig. Aber es wird schon sehr large. Also Lenkflugkörper spielen hier eine Rolle später, Sprengsätze und Kampfhubschrauber kommen noch ins Spiel. Also es ist schon krass, was hier aufgefahren wird für diesen ikonischen Film, ja, 88. Also, und es sieht alles mega aus. Und Bruce Willis funktioniert einfach in dieser Rolle. Und
ja, das ist seine Paraderolle.
Das ist seine Paraderolle. Dazu kann man, glaube ich, noch erwähnen, spoilerfrei, dass er es schafft, über ein Funkgerät Kontakt aufzunehmen zu einem Streifenpolizisten draußen. Mhm. Und nämlich Al. Und Al hat so am Anfang so, der ist halt so ein bisschen so diese Stimme nach draußen, weil die Polizei will nicht so richtig angreifen überall, weil die nicht wissen, was da abgeht. Die haben keinen Alarm gekriegt, gar nichts. Und daraus entsteht dann auch so die schönste Bromance der Actiongeschichte, wie ich finde, zwischen diesen beiden. Obwohl die sich eigentlich erst am Ende des Films irgendwie zum ersten Mal gegenüberstehen. Und das ist so krass. Also
die kommunizieren nur über Funk die ganze Zeit.
Die funktionieren über Funk, aber es ist so, als wenn die sich schon immer mal kannten. Das ist mega.
Hm.
Also es hat wirklich auch viel Herz. Und wie du gerade am Anfang gesagt hast, also du kannst jede Motivation der einzelnen Charaktere kannst du nachvollziehen. Das ist alles so gut geschrieben. Und die Story ist einfach so gut, dass du genau weißt, warum der Charakter jetzt in diesem Moment das und das macht und so. Und das hebt diesen Film, glaube ich, nochmal vor. Also.
Ja. Und das ist natürlich aus heutigen Gesichtspunkten auch da wahnsinnig generisch, aber das ist mal das Paradebeispiel dafür, wie Star Wars eben auch, dass so ein klassischer Aufbau auch wahnsinnig gut funktionieren kann, wenn er gut gemacht ist.
Ja, und man lässt halt auch eine Menge durchgehen. Also, wenn man das Ganze mag oder wenn es halt Herz hat oder wenn es gut geschrieben ist. Also die Terroristen hier, sehen ja alle aus wie Chippendales irgendwie.
Naja, aber ich finde, du kannst hier, also rein drehbuchmäßig kannst du hier nicht viel kritisieren. Also,
nee, drehbuchmäßig nicht, aber filmisch vielleicht.
Was denn?
Naja, ich sag ja gerade so, die sehen halt aus wie Chippendales, wie Models und so weiter. Du hast halt so eine deutsche Truppe, die da einmarschiert, die sind aber zusammengecastet aus einem, da ist auch ein Italiener und ein Asiate dabei, das ist relativ international, so diese Terroristentruppe von ihm.
Ja, eben, die spielen ja keine Deutschen.
Nee, die spielen
aber
keine Deutschen.
Aber du hast trotzdem so ein, zwei Amerikaner, die Deutsche spielen, Tony, wie gesagt, der Herr, mit dem es dann auch eine echte Auseinandersetzung gibt mit John McClane.
Ja.
Das ist eben die Figur von Andreas Wisniewski.
Aber von diesen...
Der Herr, der dann den Pulli mit der Aufschrift trägt.
Richtig, aber die internationale, Touristen, also die von dieser Terroristengruppe, ist die Hälfte, sollen Deutsche sein. Und es sind gerade mal drei wirklich gebürtige Deutsche dazwischen.
Ja, eben. Und ich glaube, der eine Deutsche, der spielt noch nicht mal einen Deutschen, ne? Der heißt James in der Rolle.
Der spielt noch nicht mal einen Deutschen?
Ja.
Okay, dann sind es also noch weniger. Aber die Deutschen, die dann Deutsch reden, zum Beispiel im Film, du hörst ja das, also so schießt dem Fenster.
Ja, ja.
Das, und so eine Sachen, das ist
sagt wohlgemerkt Alan Rickman, ja.
Genau, das ist halt filmisch zum Beispiel das, wo ich sage, bei einem anderen Film hätte man das nicht verziehen, aber bei Stirb langsam sagt man, okay, ja, klar. Scheiß drauf, das sind so die Momente. Drehbuchmäßig nicht, aber vielleicht filmisch von der Umsetzung.
Ja, ja, ist ja auch immer, mach schnell ist so das Ding, ne?
Ja, schnell, schnell, schnell.
Ja, mach schnell, schnell.
Ja, mach schnell. Aber auch viel grammatikalisch auch komplett
ja,
falsch.
Ja,
also.
Logisch.
Ja. Schieß den Fenster. Findet man in meinen Rezensionen auch öfter mal wieder, aber.
Hast du einfach mal Alan Rickman zitiert, vollkommen legitim.
Ja, ich bin der Alan Rickman, der bewegt Bornhausen. Das ist okay.
Ja, kannst du mit leben, ne?
Ja. Ey, und wie laissez-faire hier Bruce Willis hier diese ikonische Rolle mit leben füllt, er ist, ich liebe den, Alter. Er hat John McClane, Alter.
Ja.
Er berührt ja ganz nebenbei dieses Playboy-Poster am Vorbeigehen, wenn dieser ganze Stress ist und so.
Also schon,
so mega.
Ja, das ist ja aber, das finde ich so geil, weil das ist tatsächlich erst, das ist die zweite Begegnung mit diesem Poster, die er hat. Mhm. Das erste Mal läuft er nur dran vorbei, das ist rechts am Spind, und er läuft vorbei, wirft einen Blick drauf, und das Schöne ist, er bleibt einen Tick zu lang dran hängen. Bevor er weiterläuft.
Ganz dezent.
Also ja. Im Weiterlaufen. Und das, ja, wird dann nochmal aufgegriffen. Solche, das sind so Kleinigkeiten, die ich sensationell finde.
Und die One-Liner von ihm sind natürlich auch legendär.
Ja.
Ja, was er da teilweise ablässt, so von wegen, ich gehe nie wieder in ein Hochhaus oder so. Also es ist natürlich dieses, dieses legendäre Yippie-Yay-Schweinebacke, was er auch umgewandelt hat, so ein bisschen. Aus dem alten Western hat er das übernommen, was ja da auch mal zitiert wird, oder?
Na, das war aus einer Show. Oh, fuck, den zitiert er, den Typ, der die Show gemacht hat, der wird im vierten sogar zitiert.
Okay.
Ah, das haben die in der Doku auch erwähnt, das weiß ich jetzt leider nicht mehr, wie die hieß. Aber ja, dieses Yippie-Ki-Yay, Motherfucker. Und ich meine, das ist mit Schweinebacke natürlich gut übersetzt, weil es irgendwo zur Mentalität von John McClane passt und dazu, wie er mit anderen Leuten umgeht, erst recht die er nicht gut findet.
Aber nicht akkurat.
Naja, es hat halt nicht diesen gleichen Wow-Effekt, den es im Englischen hat, weil das
ist
natürlich.
Aber es ist schon im Deutschen auch sehr legendär, so diese Line. Also.
Das sage ich ja, will ich dem überhaupt nicht absprechen. Erst recht natürlich Manfred Lehmann, der halt, also auch da, ne, ist ja eine komplett andere Tonalität, aber was er dieser Figur nochmal gibt auf Deutsch, deswegen, das ist mal auch ein Film, der vollkommen legitim ist in der deutschen Synchro.
Passt schon, ja.
Ja, aber es ist, das, weil das war da in der Doku eben auch ein Thema. Gerade was natürlich die Freigabe angeht und so, ne? Was, weil sobald ein Motherfucker fällt oder ein Fuck, wobei neben Motherfucker ist dann, glaube ich, nochmal eine andere Liga, hast du halt ein Problem mit dem Rating. Mhm. Und das haben sie tatsächlich auch in den Teilen danach zum Teil anders gelöst, weil die dann zum Beispiel im vierten ist das so ein Ding, wo ein Schuss fällt, sagt er auch Motherfucker, aber da ist dann das Klicken vom Schuss oder das Geräusch vom Schuss. Ist dann die letzte Silbe. Und damit kommst du halt beim Rating, dann hast du da keine Probleme, weil so. Das nicht ausgesprochen wird.
Okay, verstehe.
Das ist wie wenn es gebliebt wird oder so. Das ist halt, wenn es nicht komplett zu hören ist, dann hast du weniger Probleme.
Durch das Sounddesign, okay.
Total, angefangen. Genau. Und da hat dann eben, Les Wiseman hat dann da mit dem Sounddesigner entsprechend geguckt, der Schuss muss dann fallen, wenn er das sagt. Solche Geschichten. Aber das ist ja hier eben, das ist tatsächlich im amerikanischen Raum halt mit so ein legendäres Ding, dass halt hier in so einem Actionfilm, dass er so eine Sprache an den Tag legt. Und da ist natürlich das Yippie-Ki-Yay, Motherfucker, ist ein Riesending.
Das ist halt, du nimmst ihn halt total ab, auch wenn er so alleine mit sich redet, wenn er irgendwo durch diese Luftschächte robbt und so, weißt du, dass er da irgendwie so einen Spruch macht.
Das ja, dieses, halt weil er so pissig ist, weil das ja, genau, ist wieder dieses Everyman-Ding, genau. Dass der in eine Situation geworfen wird, auf die er gar keinen Bock hat und der bringt es zum Ausdruck.
Nee,
es
kotzt ihn an, ja, auf jeden Fall.
Er ist genervt davon.
Macht das schon krass, macht er gut, ja.
Ja.
Und diese besagten Unterhemden, also davon gab es 17 verschiedene, in verschiedenen Stadien des Films natürlich, die dann blutiger und verdreckter werden dann im Laufe des Films. Also das Costume-Department hat einfach mal 17 verschiedene Unterhemden für ihn.
Ja, und ich finde, wenn man mit aller Gewalt was kritisieren möchte, dann kann man hier wahrscheinlich auch sagen, dass es anschlussmäßig gibt es dann schon einen gewissen Sprung. Also das ist dann halt schon von stark verdreckt, dann ist es halt plötzlich braun einfach.
Sind so. Die falschen Unterhemden da gewählt? Von
nee, nicht die falschen, ich sag nur, der Übergang ist dann halt nicht mehr so ganz fließend. Aber das, wie gesagt, ich will an dem Film überhaupt nichts kritisieren.
Nee, will ich auch nicht. Man könnte noch erwähnen, was ich nicht wusste, ist, dass Willis tatsächlich 2/3 der Hörkraft in seinem linken Ohr verloren hat. Bei dieser einen Szene, wo er unter dem Tisch liegt und dann so nach oben diesen Terroristen erschießen sollte, weißt du, durch den Tisch durch. Und haben ihn dann noch abgesichert mit Glas irgendwie über ihm, dass keine Glassplitter in seinem Gesicht landen. Das hatte zur Folge, dass der Schuss dann noch lauter war neben seinem Ohr. Und 2/3 Hörkraft verloren, Alter. Das ist auf jeden Fall auch hart.
Ciao. Weißt du, ob das irgendwie sich regeneriert hat?
Nee. Das ist wohl bleibend gewesen, soweit ich das mitkriege. Ich habe das recherchiert.
Ja, dann erst recht Rolle des Lebens, ey.
Das ist hammerhart, ja. Also die John McClane-Rolle hat er dann...
Aber war es ja für viele Beteiligten, ne?
Ja.
Allen voran ihr hier.
What about that Reginald Vell Johnson? Are the kids still into him?
Ja. Natürlich haben wir noch nicht die Beteiligten erwähnt. Reginald Vell Johnson als Al, das ist der Polizist, mit dem er Kontakt draußen hält.
Da ist er.
Ja. Alan Rickman.
Der hat immer einen Polizisten gespielt, oder?
Der hat immer den Polizisten gespielt, ja, definitiv. Ja. Bonnie Bedelli war dabei. Die spielt die Ehefrau, Holly.
Bedelli? Bedella, oder?
Bedelli, ja, oder?
Habe ich das falsch rausgeschrieben? Ich konnte mir ihren Namen noch nie merken. Und es ist echt schade, weil die ist, finde ich, so ein elementarer Bestandteil, dass diese Motivation von unserer Hauptfigur aufgeht. Mhm. Weil die spielt das toll, Alter.
Ja, die spielt das auch sehr gut.
Weil dieses Ding, alleine als die sagt, I missed you, was ja sehr zu Beginn ist, ne, als er sich eben im Bad frisch macht. Mhm. Du siehst es ja an, bevor sie es sagt.
Ja, das stimmt.
Das macht die echt geil. Und in der Doku ging auch hervor, dass, ich meine sogar, Bruce Willis hat sie vorgeschlagen.
Ich glaube auch.
Ja, Bedelia, das reicht.
Ich habe das auch irgendwo gelesen, ja. Das E wird, glaube ich, mitgelesen, oder? Mhm. Nee, Paul Gleason kannte ich natürlich als Direktor im Breakfast Club, Vernon. Ja. Das war für mich so seine Paraderolle. Und der spielt hier den FBI, nee, den Polizei. Chef, oder? Der noch dazu gezogen wird.
Genau, er spielt den Polizeichef, ja.
Und der findet das nicht so geil, was dieser Typ da drinnen macht. Und der ist auch der Meinung, dass Al Powell ein bisschen naiv da zugange ist, also die Rolle von Reginald Vell Johnson, weil er zu ihm sagt, so ja, das ist ein Zivilist, das ist ein Cop aus New York. Und der sagt so, wer weiß, was ein Cop aus New York ist, weil er dir das gesagt hat über Funkgerät, das kann auch ein Barkeeper sein. Mhm. Oder einer der Terroristen oder sonst was und so weiter. Nicht immer gleich alles glauben, was irgendeiner über Funkgerät irgendwo raushaut. Ja. Und der ist ja eher skeptisch und hat den Typen da eher auf dem Kicker. Und dann werden noch vom FBI 2 Agenten dazugezogen. Der eine davon wird gespielt von Robert Davi. Der war auch schon mal Bond-Bösewicht und so. Ist auf jeden Fall auch ein Gesicht der 80er und 90er, das man kennt, das man gesehen hat. Dieses vernarbte,
ja,
sehr markante Gesicht. Mhm. Also schon ein paar Leute, die man schon mal irgendwo gesehen hat.
Ja, ich mochte ja auch Hart Bockner, heißt der Schauspieler. Mhm. Figur Alice. Der Mitarbeiter von Holly. Der die ganze Zeit auf Koks ist.
Ach der, ja, okay.
Alter, ich meine, ich feiere den so, wie geil er dann mit den Terroristen kommuniziert, ne, wie er sich da mit dem hinsetzt und voll einen auf Verkaufsgespräch macht.
Dicke Hose.
Alter, das ist so groß. Und das finde ich ganz geil. In der Doku erzählt er, dass das echt ein Problem war, das so durchzukriegen. Mhm. Weil John McTiernan wollte das nicht. Der hat die erste Probe gesehen und meinte dann so, was machst du da? Der so, naja, der Typ ist voll auf Koks, das muss ich auch mitspielen. Der so, nee, mach ohne. Mach einfach so. Mach charmant ist das Ding, was ich brauche. Und er halt, ja, ja, alles klar, mach ich. Hat's halt wieder so gespielt, wie er es angelegt hat. Voll drüber und ne, so dieser gute Laune-Knopf auf Anschlag gedreht und halt so.
Ja, völlig größenwahnsinnig.
Ja, eben, es ist halt so geil, wie er das Ding spielt, finde ich. Und John McTiernan wieder, nee, Alter, also die haben da ewig rumgedoktert und er, okay, bis an den Punkt, dass John McTiernan zu ihm hingegangen ist, meinte, was muss ich machen, damit du das ohne das spielst? Was muss ich machen, dich zu überzeugen, dass das ohne besser ist? Und in der Diskussion haben Joe Silver und sein Partner schon hinten angeguckt, was gerade aufgezeichnet wurde und haben sich halt kaputt gelacht. Mhm. Und dann hat John McTiernan das mitbekommen, dreht sich zu Hart Bockner um und meint, do whatever.
Okay.
So, mach so, wie du willst.
Abgefahren. Also wenn es da keine Reaktion gäbe von denen, dann...
Genau. Also John McTiernan wollte das anders haben.
Wäre das eine andere Szene gewesen. Ja. Okay, das habe ich nicht gewusst.
Und ich finde, also das passt so geil, wie er das Ding spielt. Mhm. Also dann auch, ne, dieses Ding, wo er sagt, Hans, Bubi.
Bubble, ja, und, das war ja auch so total überrascht von
beiden. Und dann ging es wohl auch drum, er hatte dann so eine Handvoll Worte, die er gerne an der Stelle sagen würde, ne? Auch da wieder in Absprache mit Joel Silver und so, haben sie im Vorfeld gesagt, welchen wollt ihr haben? Ich hab den, ich hab den, ich hab den. So, und dann haben sie den ersten gesehen mit Bubi und meinten, ja, perfekt, ey.
Und Rickmans Reaktion war ja auch dann so spontan, weil er nicht wusste, dass er das sagt und so. Und so
ja, das ist halt sowieso, das, also das sieht man null an seiner Performance, aber für Rickman war das halt hier halt wirklich ins kalte Wasser gesprungen.
Ja.
Oder ins tiefe Wasser, oder wie heißt das?
Ins kalte Wasser war schon richtig. Jetzt hast du
noch aber ich glaube, ins kalte Wasser wird man geworfen eher, ne? Ich glaube, man springt ins tiefe Wasser, wie auch immer. Du weißt, was ich meine.
Springt ins tiefe Wasser?
Ist es nicht so, ins tiefe Ende springen, ist das irgendwie, wenn du quasi voll...
Man sagt schon, ich bin ins kalte Wasser gesprungen, weil ich nicht wusste, was mich erwartet.
Ja, ich glaube, das heißt, man wird ins kalte Wasser geworfen, das auch, aber das wie auch immer. Hm. Ja, jedenfalls war das halt bei Alan Rickman hier der Fall und man sieht es natürlich null.
Nee. Genau so. Großartig. Wie du sagst, einer der größten Antagonisten, der bekanntesten Antagonisten der kompletten Filmgeschichte. Also,
weil hier auch eine wichtige Szene gegen Ende ging es dann eben auch drum, so, wir könnten das mit einem Stuntman machen, dann müssten wir irgendwie Gesicht retuschieren. Mhm. Oder, und dann halt so schön mit Druck an Alan Rickman ran, oder wir machen es mit dir, aber dann musst du dich halt bereit erklären und so. Und zwar halt eine große Höhe involviert. Und Alan Rickman meinte dann halt auch da wieder, wie er im Interview sagt, aus einer Ignoranz raus, so, ja klar, machen wir.
Ist ja wie das Ding so, weißt du, erster Film in den Staaten und so, will man natürlich auch gut dastehen. Und
ja, er wusste es halt einfach nicht, aber dann meint er eben auch selbst so, no acting was needed in that scene.
Ja. Aber da haben sie sich auch mit einem Trick beholfen, indem sie gesagt haben, wir zählen bis drei runter und haben ihn dann bei zwei losgelassen.
Bei eins.
Bei eins sogar.
Na, sagt der Stunt-Koordinator in dem Making-of.
Gut, wo er dann natürlich auch komplett überraschtes Gesicht dann hat, so weil er überhaupt nicht vorbereitet war, dass es jetzt schon losgeht. Ja, schon geil. Und ich meine, das also eins der größten Charaktere des Films jetzt neben den ganzen Schauspielern und neben den Gesichtern ist definitiv das Gebäude, das Nakatomi Plaza.
Ja.
Und das ist schon krass, weil die
das ist auch so super interessant in der Doku, was sie darüber erzählen, wo du denkst, boah, haben die sich damit ein Ei gelegt, ey.
Total.
Weil der Plan war ja, was zu sparen damit.
Ja, weil das gehört ja zu den 20th Century Fox Studios.
Das war das Headquarter von 20th Century Fox zu dem Zeitpunkt.
Fox Plaza hieß es, glaube ich, oder?
Ja, Fox Plaza und war noch in der Mache. Aber das Ding haben sie eben auch Joel Silver dann so verkauft nach Motto, ja klar, könnt ihr machen.
Können wir alles hier auf unserem
eigenen. Und dann war es aber mit so vielen Einschränkungen verbunden, wo dann eben Production Designer und Stuntleute und alle haben gekotzt, weil es hieß, ja, aber hier darf nirgends irgendwo ein Kratzer sein.
Ja.
Und ich meine, wir wissen alle, die den Film gesehen haben, was an dem Ding alles kaputt geht.
Einiges, ja. Und aber die haben dann...
mussten halt tricksen ohne Ende.
Aber die Etagen, die dann gerade so umgebaut worden sind, also wo dann halt Baustelle war, weil die da irgendwie ausgebaut haben, die haben sie dann wirklich in den Film eingebaut und genutzt und dann teilweise die Action-Szenen mit
eingebaut. Das war ja, also tatsächlich ist der Autor, Jeb Stuart, hat eine Führung bekommen durch das Fox Plaza und konnte dann da schon architektonisch und Dinge, die so rumliegen und halt vorhanden sind, mit einbauen in die Story.
Ah, doch.
Weißt du, so zum Beispiel dieser Wagen, auf dem er dann da rollt und solche Geschichten, ne, das hat er halt einfach eingebaut, weil es vorhanden war vor Ort.
Ja, mega.
Ja, deswegen, ist perfekt. War tatsächlich ähnlich dann im dritten, als sie da in diesen, von der Zentralbank unten in diesem Bunker sind, wo das ganze Gold gelagert ist, so, haben die ja knallhart eine Führung bekommen, wo dann, also von den anwesenden Leuten, wo dann plötzlich ein Anruf vom FBI kam und sie ist so, Moment mal, warum weißt du denn, wie viele Wachen da unten sind? Warum weißt du, wie da die Wege sind? Woher weißt du, wie viel Gold da gelagert ist, woher hast du diese ganzen Infos? Mhm. So, die haben halt echt irgendwie sonst was vermutet, dass da ein Spion zugange ist oder so. Und der so, ey, hallo, wir haben eine Führung bekommen. Und daraufhin hat dann das FBI losgetreten, dass die da andere Sicherheitsrichtlinien einbauen und so. Okay. Was halt nicht sein kann, dass irgendwie eine Filmproduktion ankommt und ihr gebt denen eine Führung durch den ganzen Laden. So. Aber mit dem Fox Plaza war das eben sehr ähnlich. Mhm. Fox hat halt sehr gönnerisch dann da einen auf dicke Hose gemacht und es hatte unfassbar viele Probleme zur Folge. Weil dann zum Beispiel, es gibt ja dann gegen Ende einen Shot, wo oben eine Menge explodiert und dann gibt es den Schwenk nach unten.
Ja.
Und die mussten ja mit Modellen arbeiten, logischerweise, weil da natürlich nichts gesprengt wurde. Und jetzt musst du dir aber das vorstellen, das muss ja gekeyt werden. Das war ja tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt noch eine relativ neue Technologie, aber die hatten jetzt halt die Möglichkeit, das ineinander übergehen zu lassen, den Modellshot in den realen. wo sie dann von außen das reale filmen, wo unten alle Polizeiwagen stehen und so. Mhm. Ne, während oben was hochgeht. Jetzt war aber das Problem, dass die dann natürlich von der Effektabteilung gesagt haben, ja gut, dann oben aber alle Lichter aus. Weil sonst kriegen wir das mit dem Schwenk und so nicht anständig hin. Ne? Dann müssen wir im Modell überall auch die Lichter einbauen. Mhm. Also sind die reingegangen und meinten so, wir würden jetzt drehen, könnt ihr bitte in die Büros oben, könnt ihr jetzt bitte mal alle eure Lichter ausmachen, damit wir einen dunklen Shot haben von dem Haus. Und haben sich halt knallhart welche quergestellt und gesagt, fickt euch so, nee, wir lassen unser Licht an, so, wir arbeiten weiter, so, nee, wir machen jetzt nicht die Lichter aus. Was zur Folge hatte, das halt, und das siehst du natürlich im fertigen Film, vereinzelt sind da noch Lichter an.
Okay.
Und die mussten dann alle ins Modell eingebaut werden, 1:1, weißt du, dass das ineinander übergehen kann. Ja, das
hat dann für die
Riesengeficke,
für die, super Geficke, ja.
Weil sich da irgendwelche Fox-Angestellten quergestellt haben. Und deswegen, also, das war dann, naja, Fluch und Segen zugleich. Mhm. Dass sie dieses Gebäude bekommen haben. Einerseits eben hat Production Designer auch gesagt, ey, sensationelles Gebäude, wie geil das von außen aussieht, super ikonisch und so, alles aber perfekt.
Aber gleichzeitig natürlich ein bisschen
aber
eingelegt, ja.
Aber mit dem Innenleben haben sie sich halt ein riesen Ei gelegt, mhm. weil eben Fox da eher dagegen geschossen hat mit solchen Aktionen. Und deswegen, ja, ist wieder die Magie des Films, hey, dass da sowas ja. bei rausgekommen ist, sensationell. Weil die hatten halt auch damals, für, ne, also auch schon für die 80er, nicht Unmengen von Geld zur Verfügung. Mhm. Das war ein knappes Budget. Und dass da sowas draus geworden ist, also ich meine, es sei denn gegönnt, dass da so ein Franchise draus wurde, ne? Also egal, wie man das jetzt nach Teil 3 finden mag, so, das, mhm. ich finde das ja nicht uneingeschränkt gut, aber.
Ja, aber ca. 28 Millionen und über die ersten drei Teile, da kann man wirklich nicht streiten, also ist schon, fürs Action-Genre sind das schon Brecher. Und das ist schon krass, also es ist wirklich eines der ikonischen Filmschauplätze geworden, so der Filmgeschichte, finde ich, so das Nakatomi-Plaza, da weißt du sofort, okay, es stirbt langsam.
Ja.
Naja, hatte ich auch, habe ich mir auch in LA natürlich angeguckt. Hab da mein Letterboxd-Profilbild natürlich mit dem Nakatomi Plaza im Hintergrund gehabt, bis vor kurzem. Mhm. Und ist schon, hat schon was definitiv da vor diesem Gebäude zu stehen, was du da schon tausendmal in diesem Film gesehen hast. Und ey, die ja. Stunts und am Ende und das, was du gerade gesagt hast, wo dann einiges in die Luft geht, in die Luft gesprengt wird. Ey, wie gut das aussieht, Alter, für die 80er. Pff.
Ja, auch da, was sie da tricksen Hammer, mussten mit Alter. Den Hubschraubern und dem Dach, was erzählt wird, das mussten mhm. die fast komplett voneinander trennen, weil die Hubschrauber nur für ein absurd kurzes Zeitfenster bekommen haben.
Ja, ja.
Mussten sie 28 Kameras aufbauen, um das gleichzeitig alles mitzunehmen aus allen Winkeln und konnten das aber halt natürlich nicht so lange machen, dass sie das alles hätten timen können mit den Shots, die sie noch brauchen, von unten vom Dach nach oben mit den Hubschraubern. Mhm. Riesengeficke.
Wahnsinn. Ja, ja gut, am Ende wurden sie ja ein bisschen belohnt, also gab über 140 Millionen Einspiel
ja.
aus den 28 Millionen Budget gehabt, also mhm.
da wurde 4 Oscar-Nominierungen.
Stimmt, es gab eine Oscar-Nominierung.
Was man auch nicht unterschlagen darf, ey, das ist krass, also sie waren halt einfach für Best Sound, besten Schnitt, beste Soundeffekte und visuelle Effekte.
Ja, Michael Caymans geilen Score muss man noch erwähnen, da wurden ja sogar aus Aliens wurden irgendwelche unbenutzten Teile mit eingebaut in den musikalischen Score, fand ich
ah,
auch
ja?
ganz witzig. Ja,
aus
ja.
Aliens, okay.
Ja, tatsächlich, irgendwie da gab es auch einen Teil, der im Finale damit eingearbeitet worden ist. Joe Silver hat produziert, auch sicher ein Name, den man erwähnen kann.
Ja, den habe ich jetzt wirklich schon oft erwähnt.
Den hast du auch erwähnt, ja, ja, stimmt. Ja, Wahnsinns. Wahnsinnsfilm, immer noch, nach all der Zeit und Klassiker.
Ja, Mann. Das ist wirklich, das ist ein Meilenstein des Kinos. Das kann man nicht anders sehen, finde ich.
Ja. Und es ist ein legitimer Weihnachtsfilm. Okay, möchte ich mal hier nochmal feststellen. Da laufen Weihnachtslieder die ganze Zeit. Es geht um diese Weihnachtsfeier und ja, es, am Ende fällt Schnee und so. Es reicht mir. Ist okay.
Ich finde den vor allem so wichtig für die Entwicklung von Filmfiguren. Weißt mhm. du, der hat einfach im Actionkino einen Helden gebracht, der halt nicht nur ein Held war.
Ja, er geht nicht um dieses muskulöse, unbesiegbare, sondern er kriegt halt wirklich übelst auf die Fresse ja.
Und er ist verwundbar, und, weißt du?
Ja, ist er.
Der kann angeschossen werden, so, der ist verletzbar, so, der ist also auf jedem Level verletzbar. Da gibt es ja auch eine sehr gute Szene, finde ich. Was ist halt auch da, ne? Das macht die Figur recht rund und trotzdem ja. ist es ja ein Film, der sehr mit Archetypen spielt. Aber gerade die Hauptfigur, der man halt folgen soll, so, da kann man seine Motivation verstehen und all das, so, den kann man irgendwie greifen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum da halt wahnsinnig viele Leute einfach anknüpfen konnten, weil das, der gibt dir das Gefühl, so ansatzweise von, weißt du, der ist kein Superheld, sondern der gibt dir so ansatzweise das Gefühl von, okay, wenn ich in der Situation wäre, ich könnte das auch.
Ja.
Also, weißt du, so, ich würde, ich, wenn ich da gezwungen wäre, so, ich könnte auch so handeln. ob dann das gleiche Ergebnis bei rauskommt und so, steht auf einem anderen Blatt, aber
bisschen schon, ja.
Halt, er ist nicht dieser Übermensch, weißt du, wo du kompletten Abstand hast, weil das eh nicht in deinem Spektrum liegen könnte. Und das haben die mit der Figur schon echt geschafft, dass die halt dann eben auch Leute ansprechen, sich dann irgendwie denken, ja Mann, genau so.
Aber hallo, auf jeden Fall. Sehe ich genauso.
Ja. Und dann eben auch seine pissige Art, ey, also das macht er schon sensationell.
Ja,
ich meine, wenn du überlegst, oder? Dass sich da Studios irgendwie Richard Gere vorgestellt haben und solche Leute. Mhm. Also sind wir wirklich alle froh, dass das Bruce Willis geworden ist.
Ja, naja, ist die perfekte Besetzung. Und Rickman ist halt auch so gut, weißt du, das ist ja so in diesem einen Moment, dass er weiß, der Typ ist ohne Schuhe unterwegs und schießt mal auf das Glas, so, weißt du, schießt die Scheiben halt runter so und dann liegen halt über diese Scherben und er weiß, so, der kann halt nicht wegrennen groß, weißt du, weil über diese Scherben liegen und so.
Und die Studios wollten ihn austauschen, ne? Alter. Die wollten ihn austauschen. Ja, als sie diese Szene auf dem Dach gesehen haben, wo er eben mal switcht, ne, wo er sich als Geisel ausgibt, wie gesagt, was soll denn das für ein Antagonist sein, der da weinend auf dem Boden rumrobbt, so was?
Alter.
Den müssen wir austauschen. Und John McClane halt so, nee, ihr versteht nicht, was der macht, so wartet doch. Aber ne, nachdem die halt die Dailies gesehen haben, haben die so oft gesagt, nee, ey, also wir müssen den umbesetzen.
Diese Studios, Alter.
Das und das, und richtig, der Witz ist in Interviews, das sagen viele Leute in Interviews so, hey, egal wie du Stirb langsam findest, selbst wenn du den Film kacke findest, musst du anerkennen, dass dieser Film uns Alan Rickman geschenkt hat.
Ja.
So.
Der Anfang einer langen Karriere, ja. Danach wurde der Sheriff von Nottingham
und Co. Was der für Rollen gespielt hat. Und ich meine, was ein Schauspieler, Alter.
Immer unvergesslich.
Den hätte es in der Form einfach nicht gegeben, wenn es Stirb langsam nicht geben würde.
Auf jeden Fall.
Aber ja, eben auch da wieder eine geile Szene und sagt Rickman natürlich selbst, das war halt geil für mich, weil das war halt schauspielerisch echt eine Option. Mhm. Da eine Seite, das so zu switchen, dass du halt plötzlich eine ganz andere Seite siehst.
Das haben die ja leider mit dem Sequel nicht so ganz hingekriegt, weil ich meine, Franco Nero war, glaube ich, hat da mitgespielt und so. Und das waren nicht die Antagonisten, die du dir gemerkt hast. Die hat nicht so viel Charakter, als du gesagt hast.
Nee, aber.
Also Jeremy Irons natürlich im dritten, ist schon wieder ein Hochkaräter.
Ja.
Aber, irgendwie
aber auch der vom zweiten, ich habe jetzt seinen Namen leider nicht parat, aber der hat es schon auch geil gemacht, finde ich.
Ja, ja.
Weil du dem halt auch, diese Bedrohung hat der gut erzählt, weil der sich halt auch körperlich so fit gemacht hat und so. Und ich finde schon. Aber da, auch da wieder im Interview sagt sogar der Autor von auch den folgenden Teilen, meint halt so, hey, das ist wie mit Hannibal Lecter. Wenn du so einen Bösewicht als erstes Ding hinlegst, so und jetzt brauchst du einen anderen,
wie willst du es toppen? Ja.
Du kannst das nicht toppen. Du kannst im Grunde nur verlieren. Und wir können nur versuchen, das irgendwie möglichst gut zu machen. Aber da kommst du eh nicht hin.
Ja, schon richtig.
Und ich meine, das war ja schon auch irgendwo ein geiler Kniff, dass sie dann im dritten hingehen und dem Bruder erzählen, Alter. Mhm. Allein, wenn dann da die Line fällt, so erinnerst du dich an den Namen Hans Gruber. Was ein Moment für Fans von dem Franchise, ne? So. Mhm. Dass sie den wieder ins Boot holen. So. Und ich meine, also ist ein Riesenthema, wie eben mit diesem Erbe und dieser krassen Figur John McClane umgegangen wurde im Laufe des Franchises.
Ja.
Und das, was, ja, wie gesagt, für mich geht im vierten eigentlich das Problem los, aber trotzdem, das, was Wiseman da erzählt, so im Interview, alle auch, was ein krasser Fan von dem ersten Film. Mhm. Das ist unglaublich, der kennt das Ding in- und auswendig und war für den schon auch mit ein Grund, dann eben als Regisseur aktiv zu werden und so. Ja, aber eben, also für mich ging im vierten, das wurde so ein bisschen problematisch.
Ja, gut.
Aber will den ich halt auch nochmal sehen.
Den vierten, also, kann man immer noch machen, also der ist noch auch okay für mich. Ja, ja. Der fünfte war ein ziemlicher Ausfall, also den kann man durchstreichen, aber den vierten fand ich noch guckbar, aber es hat natürlich nichts mehr mit dem Ursprungs John McClane zu tun.
Aber ich finde es cool, dass man halt trotzdem den Ansatz erkennt, dieses klaustrophobische Szenario, was jetzt halt im ersten Teil ein Gebäude ist, im zweiten Teil ein Flughafen, im dritten Teil eine ganze Stadt, im vierten ist dann, glaube ich, die ganze USA. Also, ne, dass sie das immer so ein bisschen größer, aber dass es halt das trotzdem noch darum geht, dass du einen begrenzten Raum hast quasi. Das, ja. Und da ist es ja schon auch bezeichnend, dass die es geschafft haben, mit diesem Film etwas zu machen, was dann eine Referenz für eine Menge andere Filme ist. Das ist zum Pitch geworden ist, zu sagen, wir machen Die Hard on a Plane. Mhm. Die Hard on a Boat. So, also, dass jeder sofort weiß, was gemeint ist.
Die Hard in ein Eishockeystadion.
Ja.
Ja. Hast du recht. Ja, ist schon, hat schon, und zudem hat es ja auch die Actionkarriere von Bruce Willis begründet, weil danach kam ja Last Boy Scout und diese ganzen Filme und wie sie alle heißen. Also.
Und jetzt stell dir mal vor, die hätten diesen Film wirklich bei dem Titel des Buches belassen. Also das war ja dann auch wirklich ein Thema, dass das geändert wird, weil Nothing Lasts Forever, haben die ja halt gesagt, so, okay, das guckt sich kein Mensch an, wie klingt denn das?
Klingt wie ein Bond-Film.
Ja, und halt irgendwie ist die Aufgabe mit im Titel schon drin und so, also das kannst du nicht bringen. Und weißt du, wer mit der Idee von Die Hard ankam?
Nee.
Shane Black. Weil der hatte nämlich ein anderes Drehbuch, was Die Hard hieß, und dann gab es kurze Diskussionen mit Joel Silver und dann haben die den Titel.
Ja, das habe ich genommen. Schon mal gehört, glaube ich. Okay. Abgefahren.
Ja. Und dann hatten die Studios wiederum aber Bedenken, was den Titel angeht. Also die waren mit dem ersten schon. Ich habe ja bei Die Hard, haben die dann gesagt, ja, super, dann denkt doch jeder sofort an Batterien. Was soll denn das? Dann ist es so, it's a battery movie oder was. Ne? Wegen Die Hard. Aber ja, sind wir froh, dass sie damit durchgekommen sind.
Auf jeden Fall. Hier muss man aber auch nochmal den deutschen Titel loben. Stirb langsam ist schon auch sehr ikonisch. Also das kann man ins Deutsche so übersetzen, dieses Die Hard, und das passt immer noch ganz gut.
Ja.
Haben sich auch nicht gegeben, da irgendeinen komischen Untertitel reinzupacken, oder? Diesmal?
Nee, nicht, dass ich wüsste. Was dann halt so ein bisschen schade ist, ist, dass sie das natürlich mit den Sequels nicht in der gleichen Form fortsetzen konnten, wie jetzt im Englischen.
Dieses Die Harder. Also
Die Harder und dann Die Hard with a Vengeance und so. Und ich weiß gar nicht, hat denn das Sequel, heißt ja nicht Stirb langsamer, oder das heißt dann Stirb langsam 2 wahrscheinlich.
Ich glaube, der heißt dann Stirb langsam 2 und nicht Stirb langsamer, ja. Da würde es ja noch gehen, theoretisch das zu steigern, aber.
Ja.
Aber das wäre schon wieder, das würde schon wieder komisch klingen.
Ja, wobei. Ah, nee, der heißt ja Die Harder und Die Hard 2 tatsächlich auch, ja. Stirb langsam 2. Ja, ist schon ein geiles Franchise.
Aber hallo, der Film macht einfach unheimlich viel Spaß.
Ja.
Und das ganze Franchise, also schon eine geile Rolle. Und wenn man Actionfilme mag, dann kommt man an dem nicht vorbei.
Sehe ich genauso.
132 Minuten geht der Spaß. Und
ist ab 18 freigegeben. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig bei der Sache.
Ja, der geht ab tatsächlich. Also du siehst die Einschüsse bei manchen Ballereien und so. Und es fließt schon Blut. Also ist jetzt keiner von denen, wo jetzt ständig alles im Off passiert oder wo jetzt die Kamera weghält, sondern... Ich mein, geht schon ab.
Ey, so gerade auch dieser Moment, wo Alan Rickman den ersten tötet, ist bitterböse und eigentlich auch voll fies. Also optisch.
Auch so der eine Terrorist so mit der Kette.
Ja.
Das ist hier dein Kollege, oder? War das der?
Nee, der ist ja der dann, wie gesagt, im Fahrstuhl mit dem Pulli, wo
Hau
draufsteht.
Okay, alles klar, genau.
Ja, der mit der Brille.
Der eine, der so mit der Kette umgewickelt wird, weißt du, und dann einfach an die Wand geschoben wird. Alter Falter, okay. War schon nicht schlecht. Den siehst du sogar in der einen Einstellung, siehst du den später so, weißt du? Siehst du
baumelt er da noch.
Genau, du siehst ihn baumeln und du siehst die Kamera irgendwie hinter ihm knapp und dann, wie die Terroristen da irgendwie durchrennen, als sie aufs Dach wollen. Ja. Auch diese geile Motivation von, ich meine, wir spoilern jetzt ohne Triangel, aber das habt ihr sicher mitbekommen. Diese geile Motivation von Hans Gruber, dass er sagt so, der Plan ist halt, das Gebäude zu sprengen, weil wenn ich hier so einen Coup abziehe und hier so viel Zeug mitnehme aus diesem Gebäude, weißt du, wenn unser Plan halt irgendwie glückt, dann werden die nach uns suchen, bis wir gefangen werden. Also ist der Plan, die sollen denken, dass alle sind tot, weißt du, die sollen das, allein schon diese Motivation, dieses Gebäude in die Luft zu sprengen, das macht alles so viel Sinn, so was er,
ja, ist clever,
was er so verfolgt, diese Motivation, dass er sagt, so ja, wenn die uns für tot halten, so, dann wird uns keiner nerven. Perfekt. Einfach alles perfekt.
Ja.
Ist geil.
Tja, sind wir uns einig.
Ja, dass wir hier beide bei 10 Punkten sind, das war jetzt nicht so überraschend. Das wussten wir, dass wir das Punkteraten hier am Ende eher unspannend gestalten, aber trotzdem hoffen wir, dass es rüberkommt, dass wir diesen Film sehr mögen und lieben.
Ja, danke an Erik. Kann man wahrscheinlich von ausgehen, dass dann die Sequels auch irgendwann kommen, oder?
Schauen wir mal, weiß nicht, ob er das jetzt so durchzieht oder ob das nur der erste Teil war. Ich meine, Alarmstufe Rot 2 kam nicht von ihm, insofern.
Naja.
Gucken wir mal.
Mhm.
Wir sind gespannt.
Alright.
Schönen Gruß dahin und dann würde ich sagen, lesen wir die Punkte vor, oder?
Ja. Die sind dann doch ganz ordentlich, weil das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm, dass der bei der Kritik auch so gut wegkommt. Also ich meine, die 4 Oscar-Nominierungen, ja. Mhm. Aber der hat ja dann auch ein 8,2 auf IMDb, einen Metascore von 72. Ey, Rotten Tomatoes, Alter, von der Kritik 8,6 im Schnitt.
Ja.
Das ist mal richtig gut. Publikum natürlich auch euphorisch 4,4. Letterboxd 4,1.
Da ist Roger Ebert natürlich auch wieder mal zurückgesegelt, nachdem er erstmal irgendwie den Film zerrissen hat oder eher so negativ ein bisschen rumgemosert hat.
Mhm.
Und dann, als er dann doch die Genialität erkannt hat, musste er seine Meinung Jahre später revidieren, hat dann gesagt, okay, da lag ich ein bisschen falsch bei Die Hard.
Ja.
Ist doch ein guter.
Und ich meine, Alan Rickman, ne, der war halt zum Dreh wirklich schon Anfang 40. Mhm. Ist also auch spät losgegangen mit ihm.
Spätzünder.
Und der auch schon leider wieder vorbei.
Aller J.K. Simmons, ja, leider vorbei, viel zu früh verstorben. Mhm. Aber hat schon ziemlich tiefen Fußabdruck in der Filmlandschaft hinterlassen, der Junge.
Auf jeden.
Cool, ich sag 10.
Ja, sag ich auch.
Stimmt.
Surprise, surprise. Yay!
Die Proforma-Klinge sollten wir trotzdem bringen.
Ja, aber mal jetzt, langsam, ey, also wenn wir hier nicht beide bei 10 Punkten wären, dann müssten wir das Punkteraten auch abschaffen, glaube ich. Das können wir nicht bringen, ey.
Also wenn du hier nicht bei 10 Punkten wärst, hätte ich dich abgeschafft auf jeden Fall. Da müsste man schon ansetzen.
Ach so.
Also da hört dann meine Empathie schon auf.
Aggressiveren Ansatz gewählt, okay.
Ja, also.
Denke es.
Ich bin schon tolerant, was viele Meinungsverschiedene angeht, aber hier, glaube ich, würde ich keine 5 Grad sein lassen. Also,
ja, gib mir ähnlich.
Würde ich hier nicht akzeptieren.
Ja.
Das ist schon ein krasses Ding.
Gut, dann sind wir uns auch da einig.
Ja, und wenn du jetzt also vorhin hast du eine Top 10 erwähnt von Lieblingsfilmen, die du aufstellen würdest, der wäre bei mir definitiv auch drin. Hm. Stopp, langsam muss da rein.
Ja.
Ohne Frage. Und sagen wir mal, du nimmst jetzt stellvertretend, so wie AFI, so dieses American Film Institute Ding, dass du so einen Film stellvertretend für ein Jahr nimmst. Wenn du einen Film stellvertretend für ein Genre nehmen würdest, da wäre Stopp langsam für mich, was das Action-Genre angeht, auf jeden Fall die Nummer 1. Da müsste ich nicht lange überlegen, im Gegensatz zu manchen anderen Genres.
Hm. Ja.
Alright.
Ja, große Lobhudelei für Stirb langsam, aber das ist nun wirklich legitim.
Das ist voll legitim.
Deswegen, wenn ihr irgendwas auszusetzen habt an dem Film, dann lasst uns das mal wissen.
Ja, da wären wir mal gespannt, ob es da irgendwie verschiedene Stimmen gibt oder ob es da welche gibt, die sagen, nee.
Eher nicht.
Der war Schrott.
Ja.
Scheißfilm.
Ja, ab dem 5. wurde er gut.
Gruß vom Krampus fand ich besser.
Ja, schwer vergleichbar noch.
Atombomb. Sag mal Bescheid, ob du Gruß vom Krampus besser fandest als Stirb langsam.
Ja.
Schwerer Vergleich, gebe ich zu, aber dafür sind wir ja da, um auch mal fragwürdige Vergleiche zu bringen.
Ja.
In der Podcast-Landschaft, um das mal so stehen zu lassen. Cool.
Alright.
So, die Weihnachtsfolge ist im Kasten. Wir wünschen euch frohe Weihnachtsfeiertage mit euren Liebsten auch bis dahin. Schön Plätzchen backen und beschenken. Ja.
Oder auch ohne, wenn ihr da keinen Bock drauf habt.
Ohne ist auch fein. Also wie auch immer ihr die Weihnachtszeit verbringen wollt.
Ist ja manchmal entspannter.
Ist cool und entspannt. Solange ihr uns hört, sind wir fein mit allem. Und supporten.
Ja, das dürft ihr auch gerne machen. Links dazu gibt's auf Social Media.
So sieht's aus. In diesem Sinne sind wir raus für heute, oder?
Na dann, frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten. Ho, ho, ho.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.